Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 104, heute mit Felix.
Yo.
Und an der VoIP-Leitung ist Flydi.
104 Flydi.
104 Flydis. Aber so viele warst du nicht dabei, Mann.
Oh. Nein, nicht ganz. Ja gut, wenn wir Radio Tux noch mit reinnehmen, wahrscheinlich schon.
Oh, 104 Flydi.
Dann wesentlich mehr, da waren es ja auch 150.
Ja, aber da war ich ja nicht von Anfang an dabei.
Nee.
Aber ja.
Aber ich...
Ingo war manchmal auch nicht dabei. Ja. Es gab ja auch schon ein paar Sendungen, die wir allein gemacht haben.
Ja, 4 oder 5 oder so. Ne? Ja. Genau. Dann kommen wir zum Blast. Blast from the Past. Ich hatte ja letzte Woche irgendwie rumgeheult, dass Chrome irgendwie scheiße ist, weil er irgendwie sagt, Zertifikate sind irgendwie kaputt und deswegen ist alles unsicher. Wo ich gesagt habe, nee, ist nicht unsicher und einfach nervst du. Hat ein Hörer geschrieben, jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr wer. Irgendeiner hatte gesagt, ja, man kann das irgendwie zurückstellen. Fand ich super gut. Ja, man geht dann irgendwie in diese, wie bei Firefox About Config, gibt es sowas natürlich auch bei Chrome und dann kannst du irgendwann an irgendeiner Stelle einstellen, ja, mach mal so wie früher.
Ja.
Habe ich gesagt, geil, das ist genau das, was ich will. Ich will es so wie früher haben, weil da war es wenigstens nur ein Klick und nicht irgendwie zwei und mit Lügen.
Mir ist das übrigens auch aufgefallen. Ich habe so gedacht, so, okay, wo klicke ich jetzt, damit ich trotzdem weiterkomme?
Ja, erstens das und dann ist ja unten steht ja dann, Achtung, unsicher. Wenn Sie hier weitermachen, ist es unsicher, was ja totaler Bullshit ist. Das ist trotzdem verschlüsselt, es ist nicht unsicher.
Ist nur beim ersten Mal unsicher. Du musst ja halt beim ersten Mal sicher sein. Das könnte schon unsicher sein. Wenn du musst ja die Zertifikate abgleichen. Ansonsten kannst du ja dir nicht sicher sein, ob das, wo du jetzt drauf gehst, ja. Ob das nicht die NSA ist.
Ob das nicht die NSA ist?
Weil du musst der erste Hit muss sicher sein. Was machst du?
Flydi hat gerade gesagt, er hört uns nicht mehr. Und deswegen
der Flydi ist weg.
Nee, der ist nicht weg.
Ich höre euch tatsächlich jetzt wieder. Ihr seid gerade eben immer mal so für 10, 15 Sekunden ausgesetzt. Ich wollte nur mal gesagt haben. Aktuell geht's wieder.
So wichtig sind wir auch
nicht. Immer diese VoIP-Leitung.
So, ja, diese VoIP-Leitung ist halt einfach irgendwie doof.
So, jetzt.
Genau, also der Clemens hat es übrigens gesagt, dass man es umstellen kann noch. Ja, wollte ich nur kurz nachreichen. Ja, du hast es auch gesagt. Ja, du hast gesagt.
Ich habe jetzt gerade noch konsumiert. Und zwar, ja, ich habe das auch gehabt. Ich bin mit dem Chrome raufgegangen und dann so, ja, okay, was ist jetzt so ein Shit? Das sieht ganz anders aus und ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Und dann war ich verwirrt und dann habe ich mich an den Ingo erinnert, wie er so hart geweint hat und habe ich unten in den ins Kleingedruckte gedrückt. Quasi. Und dann hat es funktioniert. Aber das ist schon ein bisschen kacke, das stimmt.
Ja, und es gibt halt im Chrome 37 die Möglichkeit, dass...
Wir kommen ja noch zu Versionierung später. So schön.
Genau. Die Möglichkeit ist zurückzuschalten. Da kann man irgendwie das Flag SSL Initialization Version irgendwie auf Old stellen und dann...
auf für die Greise, für die Nackenwerte.
Ja, dann geht es halt wieder so wie früher, dass es einfach diese rote Seite ist und du klickst einmal weiter und sagst, leck mich am Arm.
Ja.
Dummerweise haben sie das in Chrome 38, der jetzt rauskam, wieder gelöscht.
Oh.
Und dann kann man weiter hart rangieren und zwar gibt's irgendwie in der Google Groups irgendwie Leute, die sich auch drüber aufregen.
Ja.
Und regt euch da mal mit alle drüber auf, weil das ist totaler Scheiß.
Die gehen auch wieder weg.
Die gehen weg, dass ich...
Die Aufreger.
Ja, aber du musst jetzt 2 Klicks machen. Das ist doch
echt
das,
gleich die Tränen.
Ja,
Mann.
Weißt du, wie viel Zeit das verbraucht in deinem Leben?
Ich glaube,
das ist genau
2 Minuten
genau,
in meinem Leben ungefähr. Wenn
das
man
ist genauso wie dieser scheiß Bullshit, den Microsoft macht in seinem Windows 8.1 Gedöns, wo du irgendwie, wenn du jetzt eine Festplatte und eine CD irgendwie auswerfen willst, auch einen Klick mehr brauchst als früher.
Oh Mann, ey.
Das ist totaler Scheiß.
Voll der Scheiß.
Ja. Ach, du nimmst mich nicht ernst.
Nee.
Ja.
Oh doch. Warte, doch. Ja, doch, ich nehme dich ernst. Sorry. Ich habe gerade nicht so gehört.
Das ist, glaube ich, noch viel, viel schlimmer.
Ja.
Also, rangiert doch mal hart mit da in dieser
Oder auch nicht. Oder
benutzt, weil das einfach total...
Benutzt Usable und dann könnt ihr es euch selber bauen. oder so. Nee. Meinst du, es gibt Leute, die Usable benutzen und nee, nicht nur quasi damit angeben, wenn jemand mal vorbeikommt und sagt, ich habe hier voll den krassen Browser, der nix kann?
Genau. Warte mal, bis der cool wird, dann warst du derjenige, der den benutzt hat, bevor er cool war.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das wird nie cool. Das heißt, du kannst damit immer hipstern.
Ja, das ist einfach Hipster Unlimited.
Ja, maximal Full Power 100% Bonus Feature Edition.
Auf jeden Fall.
Ich will, dass es wieder einstellbar ist und ich will das wieder zurückhaben. So, kommen wir zum Tumblr der Woche.
Tumblr der Woche.
Schon wieder
drei. Ach so, ja, stimmt. Du hättest hier einfach so ein Zertifikat machen können von Free Open Source.
Start SSL,
genau.
Ja,
da musst du aufhören aber zu weinen.
Nein, also erstens für die Seiten, wo ich das machen kann, mache ich das natürlich. Da habe ich auch richtige Zertifikate in Anführungsstrichen.
Richtige?
Ja, die von irgendwelchen komischen CAs, wo irgendwie eine CA gesagt hat, ja, könnte schon richtig sein, mach mal. Du kannst dir natürlich dieselbe machen, du kannst sie ja dann auch immer in deine eigenen Chains integrieren, dass es irgendwie nicht mehr meckert, also im Firefox, im Chrome, in dein Betriebssystem kannst du ja deine eigenen Zertifikate integrieren, damit, dass die nicht mehr meckern, alles schön und gut. Erstens ist es auch scheiß Aufwand und zweitens, es geht ja auch um Seiten, die ich nicht unter Kontrolle habe. Ja?
Oh nein, was Seiten nicht unter Kontrolle?
Es gibt tatsächlich Server auf dieser Welt, die ich nicht unter Kontrolle habe.
Oh,
es sind wenige.
Ingo, da willst du doch nicht drauf, wenn da kein SSL, also sag
doch
mal so.
Da ist doch SSL. Da ist ja SSL.
Ja, aber das ist doch egal, da kannst du auch über, oder gehen dann die Seiten über normales HTTP nicht.
Manchmal schon, aber manchmal sind es einfach tatsächlich komische Dienste, die da SSL verschlüsselt irgendwo rumliegen, aber die kein offizielles Zertifikat haben.
Und solche Dienste benutzt du?
Ja.
Trunken einfach?
Ja.
Warum?
Was ist los mit dir?
Warum?
Okay.
Weil ich auf diesen Server drauf will und Sachen tun will. Und derjenige, der den betreibt, hat halt kein Geld. Was weiß ich?
Ja, das ist natürlich auch eine super, super Abschreckung für Hacker. Die kommen da nicht drauf, weil das kein gültiges Zertifikat
hat. Oh,
funktioniert ihr Browser nicht.
Genau, dann funktionieren ihre ganzen Skripte nicht, weil die alle sagen, Derp ist kaputt.
Ja, genau. Sicherheit durch Ignoranz.
Ja, oder es ist halt manchmal tatsächlich... habe ich an einer Stelle, müsste ich halt ein Zertifikat für alle Domains, die ich betreibe, haben. Das geht nicht. Also zum Beispiel Mailman, wenn du den auf mehreren Domains konfigurierst, willst du den trotzdem per HTTPS ansprechen, wenn du deine Konfiguration machst.
Ja, Quatsch.
Und dummerweise haben wir halt irgendwie 10 Domains, die halt Mailman benutzen. Ich müsste halt für jede dieser scheiß Domains ein Zertifikat haben.
Ja, aber du kannst doch auch einfach sagen, du benutzt entweder deine eigene CA oder du benutzt sowas wie CA Cert, wo es ja auch kostenlos ist, und dann akzeptierst du halt das Root-Zertifikat von denen. Also ich meine, klar, das reißt andere Sicherheitsprobleme auf.
Außerdem müsste ich dann 10 Zertifikate ausstellen. Das ist mir doch bumsegal, das will ich nicht.
Ach so, meinst du, dass du da... Aber,
du hast Mailman zum Beispiel. Und
du meinst, weil die Domain dann nicht stimmt.
Genau, stimmt dann mit der Domain nicht und dann meckert die dich halt voll. Ja, habe ich ganz oft.
Ja, aber so. Das sollten die... Also tun die das nicht in jedem Fall, wenn die Domain nicht stimmt?
Ja, und vorher hast du einen Klick gemacht und sagst, scheißegal, ich bin mir sicher, das ist okay. Und jetzt kannst du es halt nicht mehr machen.
Ja, okay.
Also mein Problem ist, ihr habt diese scheiß Chrome und Firefox-Gedöns haben es schwieriger gemacht für mich, einfach zu sagen, ich bin mir sicher, weiter. Ja? Ich habe das alles geprüft, weiter. Weil ich war da schon zigtausend Mal.
Ich war da schon, hab das gesehen, ja.
Aber Ingo, du gibst schon zu, dass es jetzt so ein bisschen Exotenproblem ist, was normale Benutzer wahrscheinlich nicht haben. Und die Leute, die das Problem haben, also sagen wir es mal so, wenn da eine Meldung kommt und also wenn jetzt 0815 Standardbenutzer irgendwie eine Seite ansurft und dann kommt so eine Warnung, und du hast da einfach einen Button, wo du sagst, okay, jetzt weiter, dann klicken die meistens da drauf. Wenn du denen die Option nicht bietest, ist es für die im
Du meinst, wenn sie zweimal klicken müssen, das haben die doch nach spätestens 5 Minuten haben die das doch schon wieder vergessen und klicken halt zweimal. Glaubst du, dass das noch jemand liest?
Nee, tatsächlich nicht, weil das zweimal klicken, die wissen ja dann auch erst recht nicht, wo sie hinklicken müssen.
Beim ersten Mal, ja. Und danach wird auch wieder geklickt.
Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du einfach einen Button hast, auf dem es weitergeht, wo man nicht groß drüber nachdenken muss, weil so, okay, jetzt hier weitermachen.
Und jetzt musst du sagen, ja, und dann weiter.
Ja.
Ja, weiter. Nee,
ich glaube tatsächlich, das ist ein, eine, sagen wir es mal so, wenn es genug Hürde ist, damit es dich nervt, dann ist es vielleicht genug Hürde, um andere Menschen davor zu bewahren, irgendwie was Dummes zu tun.
Gut, super Geschichte, ja. Und dann
cool Story, Bro.
Total toll. In Chrome 37 haben sie eine Option eingebaut, dass du es zurückstellen kannst. Das machen sowieso nur Leute, die sich auskennen. Das würde Otto Normal Surfer nie tun.
Ja? Das ist tatsächlich
super
richtig.
Sache.
Ja.
Will ich haben, will ich umstellen. Und dann machen die Arschlöcher das in Chrome 38 wieder rein.
Genau,
das
einer.
Ich sehe schon. Ja,
du siehst mein Problem.
Ja, ich sehe tatsächlich das Problem. Ich habe das Problem tatsächlich nur nicht. Ja, und ich glaube, ganz viele Menschen auch nicht. Aber
Ich verstehe, was du meinst.
Sollen wir über Tumblr der Woche reden oder?
Ja,
oder?
Ja, achso, ich wollte noch ganz kurz was ansprechen zu dem Thema Zertifikate, weil Firefox der neue, der führt Certificate Pinning ein, dass du quasi sagen kannst, okay, dieser Webserver, wenn ich darauf gehe, dann will ich immer dieses eine Zertifikat von ihm haben und nicht eins, was eine CA hat, die irgendwie vielleicht von meinem Browser akzeptiert wird. Und das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich.
Ja, macht mein Chrome, mein Firefox schon lange.
Hast du da ein krasses?
Ja, ich habe hier, wie heißt das Zertifikat?
Patrol, oder?
Ja,
das habe ich
genau,
nämlich auch gesehen.
Genau, ja.
Und das ist eine coole Sache, dass es jetzt nämlich in den Core kommt, weil die ganzen Leute wollen das nämlich haben.
Da sagt ihr nämlich gerade Add-ons, Mozilla, blablabla, wahrscheinlich harmlos. Ist ausgestellt, Vorsicht, Zwischenzertifikatsstelle wurde gewechselt und gesagt, annehmen oder nicht.
Ja. Das ist eine coole Sache auf jeden Fall. Und ich finde es cool, dass man kann quasi sagen, okay, ich möchte auf jeden Fall immer von diesem Server das Zertifikat haben oder die CA haben.
Wobei du gar nicht glaubst, wie oft die Zertifikate sich ändern. Also tatsächlich habe ich ja dieses Certificate Patrol an und es ist krass, selbst Google wechselt ab und zu mal sein Zertifikat und er meckert halt rum. Mhm. Also das ist für Otto Normal Surfer ist das auch wieder nix.
Oh nein, shit!
Weil wenn das, also ich meine, wenn die dann wirklich eine Liste pflegen, was jetzt plausibel ist und was nicht plausibel ist, okay.
Dann musst du halt der Liste vertrauen wieder.
Ja, aber machst du doch in jedem Fall.
Ja, du musst halt immer schlimmerweise.
Weil die ändern tatsächlich oft ihre Zertifikate. Ich verstehe es nicht. Dann wechseln die mal wieder von, was weiß ich, von VeriSign nach Go, such mich mal, bla, fu. Und du denkst, wieso? Letzte Woche war es doch
ja
auch so rum.
Muss
diese
doch auch
Woche
voll
andersrum.
Muss doch auch voll anstrengend sein, so ein Zertifikat zu ändern. Besonders für so eine große Firma und große Dingsi.
Ich verstehe es nicht, aber bei Google ist es schon mal passiert. Bei einigen anderen auch. Also, das ist gar nicht so ungewöhnlich, scheint mir.
Ja, Ingo, das Ding ist, Google hasst dich einfach und macht es dann sogar doppelt. Erst verkrebelt sie den Browser, damit du dich aufregst. Und wenn du es dann mit einem anderen Browser probierst, dann verkrebeln sie ihr SSL-Zertifikat. Bam.
Ja. Bam! Abgezockt.
Ja. Und dann sind diese ganzen Zertifizierungsstellen alles totale, wie sagt man am besten dazu?
Abzocker. Scheiße.
Ja, Abzocker sowieso, aber dann auch noch Scheiß
Gauner und Piraten.
Ja, genau.
Wegelagerer
ist ein super Wort. Finde ich total
dafür. Das auf jeden Fall.
Wegelagerer und Banditen.
Aber
alles.
Dann geben ja auch einfach irgendwelche CAs tatsächlich hier irgendwelche Zertifikate für Google.com, obwohl gar nicht bestellt, ne?
Ja, ja, so deswegen willst du ja Certificate Pinning haben.
Genau, deswegen willst du es eigentlich haben. Aber man könnte auch einfach sagen, nee, es gibt einfach diese ganzen scheiß CAs nicht mehr. Wir schaffen die einfach alle ab.
Und dann musst
genau,
du jedes Mal zwei Klicks
alles
machen.
Alles in DNS reinpacken.
Nee, alles selbstsignierte Zertifikate. Du musst die ganze Zeit zweimal klicken. Und Ingo explodiert einfach.
Nee, er merkt sich dann dieses Zertifikat ja.
Ja.
Und wechselt
Mal
nie Flug. Wieder ihre Zertifikate.
Nice. Alle ausgestellt bis 2099, was ja niemals erreicht wird von irgendjemandem.
Ja, außer dieses eine Jahr dann und dann muss man halt
alle nochmal anklicken.
Ja, ist ja egal. Aber wirklich sind es diese scheiß Wegelagerer, die auch noch Banditen sind und die irgendwie die ganze Zeit Scheiß machen, da auch nicht mehr drin.
Ja, das stimmt. Weil vielleicht sollten wir das so machen.
Ja. Oder man baut, weiß ich nicht, man baut dann hier bei der ICANN irgendwie noch eine Abteilung Zertifikate und dann vertrauen wir halt nur noch dieser einen CA. Hm. Ich weiß zwar nicht, ob das viel besser ist als vielen CAs zu vertrauen, aber ein bisschen ist es schon.
Ist besser
weil,
als Türk-CA zu vertrauen, auf jeden Fall.
Türk-Trust. Türk-Trust zu vertrauen oder, weiß ich nicht, wer sich mal angeguckt hat, wie viele Zertifizierungsstellen er da drin hat, wo er dann nicht weiß, ob die nicht irgendwie rumgaunern, was ja einige tun, wie dieses Digi-Notar und so, also wir hatten ja einige Fälle in letzter Zeit. Schmeißt die alle raus, lasst uns eine bei der IANA oder bei der ICANN oder sowas aufbauen und dann benutzen wir nur noch die.
I can, you can, we
ja,
can.
We can, he can, she
everybody
can.
Everybody can. Mhm. We.
Canon.
Machen wir weiter. Jetzt, wo wir so schön über Zertifikate geredet haben und alle wichtigen Sachen quasi zusammengefasst haben.
Ja. Apropos Zertifikate, ich glaube. Ich glaube, Google hat es, glaube ich, auch noch angekündigt, dass sie jetzt irgendwie keine SHA-1 oder was war's oder MD5, nee, irgendwas Zertifikaten mehr vertrauen wollen.
Ja, deswegen haben sie auch alle geändert.
Ja, deswegen haben sie wahrscheinlich alles geändert. Genau, macht nur Sinn. Deswegen haben sie das geändert.
Ja.
Was waren das? Was SHA-1 oder was?
Also MD5 ist wahrscheinlich MD5, würde ich sagen.
Weil da gab es ja schon mal Angriffe gegen, die wir schon darüber geredet haben. Aber in einer unserer früheren Folgen.
Dann muss ich nochmal kurz.
Gerne nochmal nachholen können.
Muss ich kurz nochmal nachlesen. Aber ihr könnt ja mal weitermachen mit den Tumblrs. Ich suche jetzt noch schnell den Link dazu
raus. Wir haben es gerade mal zum Blast from the Past geschafft, soweit. Okay.
Ja, das ist schon
Tumblr.
Schon
gehen aber jetzt schnell.
Also den ersten Tumblr, den mache ich kurz, weil den finde ich ehrlich gesagt auch nicht so super interessant. Das ist macplusart.tumblr.com. Da geht es einfach darum, um irgendwie klassische Bilder, klassische Zeichnungen, klassische Ölgemälde, in die dann so moderne
die Vogue und
Titelcover von Modezeitschriften reingeshoppt wurden.
Genau. Und soll dann so aussehen, als wäre das quasi echt. So.
Genau, als würde es irgendwie da reingehören.
Ja, genau.
Ja, nee. Der nächste ist, ich habe mich sehr drüber amüsiert, wenn man da mal ein bisschen durchscrollt, das ist sehr, sehr lustig, Terrible Real Estate Agent Photographs. Nee. Da geht's um so Fotos von Wohnungen, die tatsächlich in irgendwelchen Inseraten drin waren und was auf diesen Fotos zu sehen ist. Dann sieht man zum Beispiel das Schwein, das in der Ecke liegt, mit dem Kopf auf einer Couch. Oder
gut, solange es noch lebt, aber das wäre okay.
Ja. Oder creepy Clown-Fotos oder irgendwie Waschmaschine und Trockner, wo jeweils eine 2-Liter Flasche Wodka draufsteht.
Das ist
sehr amüsant. Also man kann auch mal die Beschreibung dazu lesen. Ist auch sehr, sehr amüsant.
Ja.
Also kann man Spaß dran haben. Kann man mal durchgucken. Da gibt es ein paar amüsante.
Auf jeden Fall. Da sollten dann aber auch diese von Stuttgart rein, wo du dann irgendwie die Dusche hast und daneben direkt das Waschbecken und die Küche. Solche Fotos müssen da eigentlich auch rein, weil das ist
ja,
so
aber
absurd
das ist
einfach.
Ich glaube, das ist zu gängig. Also ich habe tatsächlich
das ist zu gängig. Oh
nee, ist es wirklich. Also ich habe auch schon mehrere Wohnungen gesehen, die einfach kein Bad haben und die Dusche in der Küche. Das scheint irgendwie im Schwabenland früher üblich gewesen zu sein.
Aber das ist du hattest früher
oder in Süddeutschland generell.
Du hattest keine Duschen und den Platz, wo sie die Dusche noch hinbauen konnten,
nach dem Krieg,
war einfach tatsächlich nur die Küche gewesen.
Damals nach dem Krieg.
Im Bad war einfach kein Platz. Das ist wohl der Grund gewesen.
Oh Gott. Ja. Jedenfalls, ich finde, das
ist früher hat man sich halt einfach am Waschbecken so ein bisschen nass gemacht und das war halt die Katzenwäsche. Das hat halt gereicht. Weißt du?
Naja. Ja. Ja, tatsächlich habe ich in der Wohnung, in der ich gerade wohne, habe ich ja auch mitbekommen, da in unserem Badezimmer war früher auch die Küche drin und das ist dann später alles umgebaut worden.
Na, ist besser so.
Ja. Also wir haben ein komplettes Bad, was auch gut so ist. Ja. Aber deswegen haben wir zum Beispiel die Toilette nicht im Bad.
Das ist schön.
Ja, interessiert auch keinen.
Ich fand es jetzt interessant, muss ich sagen.
Ja. HyperArt Thomason. Da bin ich über einen Podcast drauf gestoßen und zwar über 99% Invisible. Da geht's irgendwie, den habe ich später auch in den Picks drin, da geht's irgendwie auch immer um ganz interessante Themen. Diese Thomasons, das sind Elemente in einer Großstadt, die irgendwie vorhanden sind, aber keinen Sinn mehr machen, aber da halt noch in der Gegend rumstehen. Also es sind so Bahnschienen, die ins Nirgendwo führen oder irgendwelche Türen, für die es keinen Zugang mehr gibt oder Geländer.
Telefonzellen, solche Sachen.
Genau. Ja. Also kann man sich mal durchgucken, ist auch viel noch auf Japanisch, aber steht auch auf Englisch dran und ist sehr amüsant. Und wen das interessiert und wie es dazu gekommen ist, der kann den verlinkten Podcast mal hören. Sind irgendwie so 20 Minuten oder so. 99% Invisible ist auch cool. Kommt später nochmal dran. Genau, das war's mit dem Tumblr der Woche.
Ich bin gerade noch beim Durchklicken hier.
Bei welchem?
Ja, nein, Invisible.
Invisible. Ja,
sehr lustig.
Invisible.
Gut, kommen wir zum Toten der Woche. Oder zu den Toten der Wochen.
Ja, wir sind ja immer so lang.
Ja. Wer ist denn tot?
Also zuerst mal YUI ist tot. Also das JavaScript User Interface Kit von Yahoo. Unter anderem auch der Crockford gearbeitet hat, der JSON erfunden hat, oder zumindest hat er mal ganz lange Zeit bei Yahoo gearbeitet und da ganz viel JavaScript gemacht. Sie sagen halt, okay, das ist so ein riesiger Monolith, wo irgendwie alles mit eingebaut war und ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß und die Zeit geht weiter und es gibt neue, modernere Sachen und irgendwie es gibt Build-Tools und alles Mögliche und das komplette JavaScript-Ökosystem hat sich mittlerweile in einer Art und Weise gewandelt, dass YUI irgendwie keinen Sinn mehr macht, deswegen lassen sie es jetzt. Was sowohl aus der technischen als auch irgendwie aus einer organisatorischen Sicht wahrscheinlich sehr viel Sinn macht für Yahoo.
Mhm. Okay.
Oder generell für die JavaScript-Welt, weil ich glaube, YUI ist mittlerweile auf dem Weg nach draußen. Und
nicht, dass Leute noch auf die Idee kommen, das Zeug zu benutzen.
Ja. Ja.
Das wäre quasi das Allerschlimmste.
Ja. Ich habe ja tatsächlich mal ein bisschen mir das mal angeguckt vor ein paar Jahren, weil ich irgendwas mit User-Interface-Zeug in JavaScript machen wollte. Das sah schon ganz nett aus. Aber mittlerweile ist es halt geht der Trend mehr hin zu kleinen, modularen Sachen, die man dann mit Build-Tools und sonst was zusammenbauen kann und auf die man dann aufbauen kann, aber nicht halt in so einen riesigen Monolithen, der halt irgendwie versucht, alles zu sein. Da benutzt man zweifelsfall lieber irgendwie jQuery und Bootstrap und Backbone.js und baut sich da seine eigene App zusammen oder jQuery UI, wegen mir auch. Aber man will halt nicht eine Library inkluden, die dann versucht, alle Probleme auf einmal zu lösen, die man aber, so hat bei der Webentwicklung.
Aber da gab es doch dieses eine Ding, wo die Leute drauf schwören, was gerade relativ neu ist, auch so ein JavaScript-Framework.
Du meinst Ember.js
vielleicht? Ja, und da gab's
oder
noch
Angular.js?
Genau, Angular, genau. Und das ist ja eigentlich das Gleiche. Das ist ja, du hast dann wieder genau...
Aber tatsächlich eigentlich eher nicht.
Okay, dann erzähl mal, was der Unterschied ist.
Also Angular.js ist ja eigentlich verhältnismäßig leichtgewichtig. Also was das im Endeffekt ausmacht, ist eigentlich ein Framework für so Data Bindings zwischen Daten, die du in deiner JavaScript-Applikation hast und dem UI. Die baust du da quasi über bestimmte HTML-Konstrukte du baust dir quasi ein HTML, wo bestimmte Data-Attributes gesetzt sind und dann weiß das Framework, okay, hier muss ich dann später, das benutze ich als Template und hier muss ich dann später Daten einfügen und so weiter. Aber das ist im Endeffekt hauptsächlich ein Framework für so Data-Binding und UI-Geschichten, aber das macht jetzt nicht irgendwie alles, was so jQuery macht zum Beispiel. Also das macht jetzt irgendwie keinen so großartig Query-Mechanismus, Abstraktionszeug und so.
Okay. Also das ist quasi dann eher sowas, was du ganz oft hast in Programmiersprachen, wo du dann Models hast, die dann deine Datenbank abbilden und das dann also halt zum Client geführt.
Genau. Also im Endeffekt ist das nicht MVC, sondern aber sowas Ähnliches. Das ist irgendwie, ich suche gerade auf der Webseite, es ist MVVM oder sowas.
Ja.
Also es ist ein anderes Paradigma, aber es ist sowas in der Art.
Okay.
Also du hast auch Models, du hast auch Views und die baust du auf eine gewisse Art und Weise zusammen und du hast Controller und Data Bindings. Ja. Das ist mehr oder weniger, wie bringst du HTML und Daten auf eine vernünftige Art und Weise zusammen und nicht du schreibst da, also in YUI, so wie ich das noch in Erinnerung habe, schreibt man halt mehr oder weniger objektorientiertes JavaScript und baut sich da wie in so einer Java-Welt oder in anderen Programmiersprachen mit einem UI-Toolkit was zusammen. Also das ist nicht richtig, fühlt sich nicht so richtig nach Web an.
Okay.
Oder nicht so richtig nach dem Web, was wir heute so verwenden. Aber kann man mal auf der Webseite nachgucken. Und letzten Endes so Ember.js ist auch was Ähnliches, allerdings so ein bisschen schwergewichtiger, so wie ich es bis jetzt interpretiert habe. Aber ich habe beide noch nicht produktiv eingesetzt, nur mal so ein bisschen oberflächlich angeguckt. Mhm. Deswegen ist es auch durchaus möglich, dass es jetzt irgendwie gefährliches Halbwissen ist, was ich da gerade verbreite. Aber
ja. Also was ich bei dem jQuery ja komisch finde, beziehungsweise ich habe das früher immer nur dafür benutzt, um quasi einfach über dein HTML-Tree zu queryen. Also quasi
ja, jQuery. Also für die Query-Eigenschaft.
Ja, genau. Aber es gibt seit Version HTML oder JavaScript-Version irgendwas, gibt es ja Query-Selector. Und das ist genau, ja quasi das Gleiche. Und das
so ähnlich. Es gibt tatsächlich Selektoren, die in jQuery gehen, die es nicht in den Query Selector Standard geschafft haben.
Okay, aber müssen dann auch Corner Cases gewesen sein, auf die ich jetzt noch nicht getroffen bin, weil Query Selector ist habe ich jetzt schon ein paar Mal benutzt und das ist eigentlich relativ cool, weil das genau dieses abbildet, was ich sonst mit jQuery gemacht hätte.
Ja. Also ich glaube, ich hatte da letztens einen Fall, wenn man ein Element hat, also man möchte ein Element selektieren, was ein bestimmtes Child-Element hat, aber man möchte da nicht das Child-Element selektieren, sondern halt das ein Eltern-Element ein paar Ebenen weiter drüber, dann geht das zum Beispiel mit jQuery, aber es gab das mal für den Query-Selector gab es mal ein Proposal, sowas einzubauen, ist aber, glaube ich, aus irgendwelchen Gründen wieder verworfen worden.
Mhm, okay.
Sowas zum Beispiel.
Okay.
Und ja, klar, ich meine halt, jQuery ist halt für sowas auch, sagen wir mal, ein Gleichmacher, dass du auch
auf Windows das so benutzen kannst.
Genau, auf Windows, auf alten Browsern, unter der Haube, wenn es das kann, benutzt, soweit ich weiß, jQuery dann auch diese modernen APIs, allein wegen der Performance.
Ja.
Aber hat halt dann noch ein Fallback für Dinge, für Browser, die das nicht können.
Ja, okay. Also, ich habe das früher benutzt, genau deswegen, und jetzt brauche ich es quasi nicht mehr, weil das einfach moderne Browser können. Und das finde ich ganz cool eigentlich. Ja. Also, dass das geschafft
wird. Ja. Also ich meine, jQuery ist halt auch noch, hatte auch noch ein Plugin-System, wo du dann halt auch noch alle möglichen Plugins nachladen kannst und bietet dir halt eine Schnittstelle, um, sagen wir mal, auf eine irgendwie halbwegs vernünftige Art und Weise deine JavaScript-APIs, die du geladen hast, zu erweitern. Mhm. Also jQuery kann auch deutlich mehr als nur irgendwie selektieren, aber ja, hast schon recht. Also wenn man irgendwie sagt, man möchte nur auf modernen Browsern laufen und man möchte irgendwie gar nicht so viel mit JavaScript machen, dann ist es wahrscheinlich mittlerweile auch nicht mehr unbedingt angebracht, sowas wie jQuery standardmäßig zu laden, sondern kann halt auch mal versuchen, mit dem Query Selector zu arbeiten.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es halt auch so, zum Beispiel ein XML-HTTP-Call in plain Vanilla JavaScript zu machen, ist halt immer noch ein bisschen schmerzhaft, während du bei jQuery einen $.ajax hast.
Oder $.get oder so.
Ja, genau. Also $.get ist auch nur ein Wrapper auf $.ajax. Das gibt auch ein $.post und ja. Also für solche Sachen macht es dann immer noch Sinn, muss man halt selber überlegen, ob man das dann haben möchte, diese Abhängigkeit, oder ob man es vielleicht selber baut oder ob man sich da vielleicht eine kleine Methode baut. Wenn man nur einmal ein GET-Request macht in JavaScript, dann kann man sich da vielleicht auch eine Wrapper-Methode schreiben, die man dann ansonsten verwendet. Für größere Projekte würde ich es wahrscheinlich immer noch verwenden, oder für größere Projekte verwende ich es immer noch, um es konkret zu sagen. Ja.
Okay, alles klar. Nee, cool. Also konkret, ich komme da später nochmal zu, weil ja, ansonsten wäre ich da nicht drauf gekommen.
Jo. Jetzt ist auch wirklich ganz sicher und auch überhaupt das letzte Mal der MSN Messenger tot.
Nein, nicht der MSN Messenger. Was ist mit den ganzen MSN Messenger IDs?
Die sind schon alle weg. Deswegen.
Alle weg.
Du musst auf Skype irgendwie migrieren, ne?
Ah, shit.
Und jetzt sind auch die Chinesen den endlich los.
Also jetzt auch wirklich, weil wir hatten den jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal als Toten der Woche, mindestens. Sehr. Nee, vielleicht waren es auch nur 2 Mal, ich weiß es nicht, aber es war oft. Mhm.
Finde ich gut.
Jo.
Also, dass er jetzt endlich tot ist.
Genau, dass er tot ist.
Ja, also man muss ja nicht immer man muss ja nicht immer allen Sachen nachweinen, ja?
Nee, also ich glaube, das ist auch gerechtfertigt. Will man wahrscheinlich auch nicht mehr.
Ja, nee, will man nicht mehr. sieht man das gar nicht. Schön.
Ja, Untote haben wir auch, habe ich gehört.
Ja. IPv4, denn die Asiaten kriegen jetzt nochmal einen Schwung IPv4-Adressen.
Warum?
Wo kommen die denn her?
Womit haben die
das? Die haben sie gefunden.
Die haben sie gefunden.
Die sind geleakt. Die sind aus iCloud rausgeleakt.
Genau, die sind auf Fortune. So, guck mal, wir haben die lustigen Adressen. 3333. Lol.
Nee, das sind 192 und 68 irgendwas Adressen. Die werden jetzt alle vergeben. Das finde ich doch mal gut.
An wen? Ach, an die Bedürftige oder was ist
die
das?
Die privaten Netzblöcke werden jetzt, also die reservierten privaten Netzblöcke werden jetzt vergeben.
Ja, nein. Um Gottes Willen, das wäre natürlich auch noch eine Idee, finde ich. Ja,
könnte man schon machen, aber es ist halt dann schwierig mit dem Routing und so.
Genau. Und dann vergeben wir auch noch die ganzen Multicast-Adressen. Die braucht auch keiner. Ja,
die braucht eh keiner.
Die benutzt eh keiner, genau. Ja. Das wäre doch mal alles noch eine Variante, um noch.
Ja, irgendwann enteignet man dann irgendwie so, wer hat denn irgendwie ein /8 Netz? Microsoft wahrscheinlich oder ich glaube IBM hat mit Sicherheit auch /8 oder sowas.
Apple hat eins.
Ja. Und irgendwann enteignet man die ganzen Firmen, weil ich weiß
komm,
nicht.
Komm, gib die her!
Ja. Genau.
Schön.
Ja.
Und also. Wie haben die gefunden? Ich kann mir das nicht so vorstellen.
Nein, also es gibt.
Das ist ein sehr definierter Adressraum. Da gibt es nicht so viel, was man finden könnte eigentlich.
Nein, es gibt so ein Programm, dass tatsächlich Leute ihre IPv4-Adressen zurückgeben können, also zum Beispiel große amerikanische Unis, die einfach zu viel hatten oder wie auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall gab es wohl Leute, die haben einen größeren Teil zurückgegeben und dieser ist jetzt nochmal neu vergeben worden. Aber die Jana weist darauf hin, das ist jetzt eine einmalige Aktion. Man sollte nicht denken,
darauf hoffen, dass es nochmal passiert. Genau. Nice.
Ja.
Oh ja, fucking Kacknoobs, echt.
Also wer in Asien wohnt, kann sich jetzt nochmal welche klicken.
Kann man sich die kaufen einfach so? Kann ich jetzt sagen, ich hätte gerne 3?
Ja, wenn du in Asien wohnst. Nee, 3 kriegst du nicht.
Nee?
Nee. Also 24er Netze oder 22er Netze.
Das sind ganz schön große 24er Netze für, naja,
Quick. Ja, gut, 56 die ist jetzt musst du, nicht so. Die musst du dann halt, also holen sich halt irgendwelche Provider, ne, und die vergeben die ja dann nochmal wieder anderen Leuten oder sowas. Heißt ja nicht, dass die jetzt irgendein Privatmann einfach so kriegt.
Ach so, das ist ja blöd jetzt. Jetzt habe ich mich schon so gefreut.
Ja, du wohnst auch nicht in Asien.
Stimmt.
Was jetzt
du könnte sagen, er aber, wenn er will.
Ich wohne ja quasi virtuell in Asien. Ich habe da
virtuell wohnst du auf der ganzen Welt.
Ich habe da ein Tor-Exit-Node. Und da kann ich rauskommen.
IP-Adressen.
Ich meine, wir senden ja aus Volgograd, da ist es nicht mehr so weit bis nach Asien.
Sind wir nicht sogar schon Asien?
Ist Volgograd näher?
Ich glaube nicht.
Aber es ist auf jeden Fall näher an Asien als Deutschland.
Ja, ich glaube, Volgograd ist noch Europa. Aber let me Google that for you.
Schön.
Genau. Ja, guck mal. Also, macht immer weiter. Ich guck mal.
Wie okay. Was, wo, wie dat?
Was?
Was?
Ich guck mal, ob das sieht noch nach Europa aus.
Ja, komm, dann lass uns doch mal über Open Office reden.
Oh ja, Open Office.
Ja.
Fand ich ja sehr lustig, also da gab es jetzt irgendwie einen Bug-Report auf Ubuntu, da hat einer rausgefunden, dass man mit OpenOffice auf Ubuntu dienstags nicht drucken kann.
Aber Dienstag ist jetzt auch ein Tag, wo man nicht drucken sollte.
Nee, auf keinen Fall, das ist so verboten.
Ja, OpenOffice hat es dir verboten zu drucken.
Ja.
Deswegen ist okay.
Ja, und zwar ist das irgendwie, ich habe es mal kurz überflogen, wenn es ein Dienstag ist, dann wird da in dem PostScript-Dokument, was generiert wird, wird irgendwie was reingeschrieben. Ich glaube, da wird Tuesday Lowercase geschrieben statt Uppercase und dann kann das der Druckdialog irgendwie nicht verarbeiten und mag dann nicht.
Ja, weil das ist dann irgend so ein Sonderwort, was du da nicht drin haben solltest zu dem Zeitpunkt.
Genau.
Und die anderen machen das, indem sie da quasi, ich weiß gar nicht, irgendwie ein Zeichen davor machen oder ich weiß, irgendein Sonderzeichen, glaube ich.
Ja.
Und das ist halt bei Ubuntu nicht so hart hingecheatet und beziehungsweise bei OpenOffice nicht so hingecheatet und deswegen funktioniert es nicht. Aber eigentlich ist das so ein Ding, wo man dann sagt, so, eigentlich muss das woanders gefixt werden, weil das ist einfach ein Scheiß.
Ja, ist es auch.
Ja, aber das kann nicht mehr gefixt werden, weil das so alt ist.
Ist einfach too old.
Ja, too old. Und die ganzen Printer, die werden eh niemals geupdatet, die haben halt alle dieses Problem dann.
Also ist auch ein Bug-Report von 99. Der Bug ist auch schon, der Bug-Report ist auch schon ganz schön old.
Ja, fuck, ey.
Aber, naja, was soll's. Ist eigentlich auch nicht von Relevanz. Ich fand's so lustig.
Ich find's auch gut. Einfach, das ist so absurd einfach. So, ja, du kannst Dienstag nicht drucken, weil dein Computer sagt, geht nicht, ist verboten. Und wenn man dann daran, wenn man das dann debuggt, du denkst so, was? Was? Gestern hat's noch funktioniert und dann stimmt's.
Gestern hat's funktioniert, heute funktioniert's nicht mehr. Wenn ich's morgen wieder probiere, tut's wieder. Irgendwas ist seltsam.
Oh Mann, echt. Ja.
Ja.
Krass, echt.
Ist eine traurige Geschichte.
Das ist meine verdammt traurige Geschichte.
Ja, jetzt stell dir mal vor, du musst mittwochs irgendwie deine Thesis abgeben und willst dienstags drucken oder
dann stellst du mir deine Uhr vor. Kann ja wohl nicht sein.
Und dann
ja, da musst du erstmal wissen, dass es ein Bug ist, der mit der Uhrzeit zu tun hat. Das weißt du doch im Normalfall nicht. Dann denkst du einfach immer, fucking scheiß Hurencomputer.
Fucking scheiß Hurencomputer, ja. Auf jeden Fall.
Genau, hätte ich nur mal Windows benutzt, dann
ja, kann genau. Ich Donnerstag. Und dann gibst du es nämlich deinem Kollegen, der ein Windows hat, und der lacht dich aus.
Genau.
Fast so schlimm wie Scan. Ja. Ja.
Er lacht dich aus und wird dich auch das nächste halbe Jahr auslachen. Erinnerst immer. Du dich noch, als du nicht drucken konntest, dienstags?
Er wird dich einfach für immer auslachen.
Ja.
Ja.
Ja, soviel zum Thema. Ingo, hast du es gefunden?
Ja. Es sieht immer noch nach Europa aus.
Das ist schön. Okay, Europa. Also, aber dann war die Aussage näher an Asien ja schon
korrekt. Ja, ist auf jeden Fall ist Südrussland. Hm. Aber ich sehe gerade nicht, der Ural ist die Grenze, ne? Ja. Wo ist denn der? Aber so weit weg, es ist nicht weit weg von der Ukraine, also hieß auch früher mal Stalinstadt, wer sich noch erinnern kann.
Ja. Oder.
Also es ist nicht wirklich weit weg von der Ukraine, kann man rüberlaufen wahrscheinlich.
Hieß auch mal Stalingrad.
Ja, ja.
Der Name hat sich oft geändert von Volgograd.
Ja. Früher hieß es noch ganz anders. Zyzazu,
ja.
Das weiß ich, kann es nicht aussprechen.
Zyzazu.
Zarinzy.
Zarinzyzyn.
Man kann sich's anhören, guck, schön. Die Wikipedia ist toll, ne? Zarin. Das hört ihr jetzt natürlich, also die Leute im Chat hören es schon, die in der Aufnahme später nicht, weil ich das nicht mit aufnehme. Zarinzyn.
Ja, Zarinzyn.
Jetzt wissen wir,
jetzt haben wir es auch nochmal richtig ausgesprochen.
Genau.
Und die Hörer können sich darüber auch dann freuen.
Ja, so hieß es also auch mal. Und wie gesagt, Stalingrad.
Sehr gut, ihr sprecht das Internet nach.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, weil ansonsten kann man es ja nicht hören, was ja voll der Quatsch wäre.
Oh, ja, genau. Ich meine, wenn man das Internet nicht hören kann, wo kommt man denn da hin?
Stell dir das mal vor, echt.
Stell dir das mal vor.
Geht gar nicht.
Ich finde gar keine gute Überleitung zu Markdown. Wollen wir über Markdown reden?
Ja.
Ja. Der Mark ist gerade auf der anderen Seite.
Nein, das ist ein Scheiß.
Nee, komm, das hört sich jetzt ein bisschen erzwungen an.
Ja, genau. Also.
Dann Markdown.
Ja, also Markdown ist ja dieses lustige Markup-Format. Was wir so alle gerne benutzen, um irgendwie Kommentare zu schreiben und Blogposts und irgendwie Diskussionen auf GitHub und Fragen bei Stack Overflow und sonstige Dinge. Also ist ein Format, was sich mittlerweile so schon gut durchgesetzt hat, um irgendwie auf eine einfacher lesbare und einfacher schreibbare Art und Weise einfaches HTML zu generieren. Mhm. Also es
schön
ist
einfach. Schön einfach.
Ja, also es ist quasi ein textbasiertes Dateiformat, was man auch in seiner Rohform lesen kann, im Gegensatz zu HTML, oder besser lesen kann. Und es ist dazu gebaut, dass man daraus HTML generiert für so einfachere Texte wie jetzt ein Blogpost oder irgendwie, ja, wie gesagt, ein Kommentar auf irgendeiner Webseite oder sonstige Dinge. Also unsere Shownotes sind zum Beispiel im Markdown geschrieben. Und es ist halt, dazu designt, dass man es lesen kann, dass man auch die Semantik versteht, wenn man die Rohform, den rohen ASCII-Text vor sich hat. Und es ist halt dazu gebaut, dass man HTML draus generiert. Mhm. Jetzt ist das Ding, das Ganze wurde mal von John Gruber erfunden, ausgedacht. Der hat auch den Syntax-Guide auf seiner Webseite, auf daringfireball.net. Und da sind so mal die ganzen Use Cases beschrieben und da hat sich aber in den letzten wahrscheinlich 10 Jahren hat sich da nichts getan. Das heißt, die Beschreibung auf der Webseite, die hat immer noch irgendwie Lücken.
Ja.
Also es gibt immer noch irgendwelche Edge Cases, die da nicht beschrieben sind, wo auch nicht klar ist, wie jetzt ein Markdown-Parser oder ein Markdown-Transformator arbeiten soll. Und es gibt mittlerweile Erweiterungen zu Markdown, die es bis jetzt nicht in das offizielle Dokument geschafft haben. Also Markdown sieht eigentlich zum Beispiel vor, dass man Codeblocks durch Einrücken oder halt durch Tabs oder Spaces markiert. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel eine Form, die ich persönlich jetzt auch bevorzuge, das sind diese Fenced-Blocks, wo man sagt, man macht irgendwie 3 Backticks, um den Code-Block einzuleiten und 3 Backticks, um den abzuschließen und alles, was zwischendrin ist, ist Code. Benutzt zum Beispiel GitHub auch. GitHub hat dann wieder sein eigenes GitHub-flavored Markdown, wo man zum Beispiel dann in diese Fenced-Blocks auch noch reinschreiben kann, um was für eine Programmiersprache sich das jetzt handelt, damit dann der Transformator da Syntax-Highlighting drauf machen kann.
Genau, ansonsten ist es nämlich nur Blocktext. Und das ist ja meistens nicht, was man haben will.
Ja, genau. Es gibt dann auch, was ich zum Beispiel auch gerne für Präsentationen mache, ist, ich benutze dann halt hier Markdown für solche Geschichten und benutze dann halt eine JavaScript-Syntax-Highlighting-Bibliothek, die automatisch die Sprache erkennt. Und alles, was dann in diesen Codeblocks ist, wird dann halt automatisch gesyntax-highlighted. Kann man auch machen. Mhm. Genau, also was haben wir? Wir haben Dinge, also wir haben ein Ökosystem für eine Sprache, die viel verwendet wird, wo Leute sich eigentlich proprietäre Änderungen ausdenken und die halt implementieren. Und irgendwie GitHub hat seinen eigenen Flavor und ich glaube, was ist denn noch eine große Seite? Stack Overflow wahrscheinlich und andere größere Seiten, die benutzen halt alle Markdown. Und haben das halt so für ihre Zwecke angepasst. Zum Beispiel hat GitHub, glaube ich, auch Support für Tabellen in Markdown eingebaut, was im Standard Markdown auch nicht mit drin ist.
Ja, Tabellen.
Also wenn du
interessant sind.
Ja, also wenn du halt Tabellen in Markdown machen möchtest, musst du in der Standardvariante, die so, sagen wir mal, konform zu dem ist, was sich der Gruber damals ausgedacht hat, musst du halt dann HTML Tabellen in dein Markdown reinschreiben, was ja auch nicht wirklich schön ist.
Ja.
Genau, und das ist halt so insgesamt so eine Situation, die irgendwie so ein bisschen uncool ist, vor allem, weil du halt auch, wenn du jetzt einen Markdown-Parser in deiner Lieblingsprogrammiersprache schreiben möchtest, dann weißt du jetzt halt auch nicht, funktioniert er tatsächlich korrekt, weil halt diese diverse Edge-Cases in der offiziellen Doku nicht angesprochen werden. Und die neuen Features nicht mit drin sind und es keine offizielle Spec gibt oder kein offizielles Standarddokument, wo jetzt beschrieben ist, wie Markdown zu funktionieren hat und wie es sich in welchen Edge Cases verhalten soll.
Ja, genau, also es ist ja immer ein Problem bei allen Sachen, wo die Standards halt einfach so schwammig sind, dass jeder seinen eigenen Shit macht. Passiert es dann halt, dass die Großen dann sagen, okay, wir machen es einfach irgendwie und entweder du hältst dich dran oder du machst deinen eigenen Shit und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du quasi ein Outsider und keiner will mit dir spielen.
Genau, und das Ding ist halt auch, ich erwische mich halt jedes Mal dabei, wenn ich irgendwas mit Markdown mache. Ich habe zum Beispiel letztens mal geguckt, ich habe mal nach einem JavaScript-Editor für so eine Webseite gesucht, wo man halt Markdown schreiben kann und wo man es irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt hier eine Preview von dem Markdown, wie sieht denn das aus, wenn es mal gerendert ist und so. da gibt es so ganz viele Lösungen und die benutzen dann alle unterschiedliche Markdown-Parser. Und dann musste ich Dokus und Tests angucken, um rauszufinden, ob diese Markdown-Parser die Markdown-Features, die ich jetzt gerne hätte, alle unterstützen.
Ja, yeah,
fuck. Und es gibt dann halt so ein paar, also es haben mal ein paar Leute angefangen, so eine Plattform, um eine unabhängige Test-Suite zu schreiben. Also es gibt so inoffiziellen ist das deutsche Wort, glaube ich, Test namens MD-Test. Das ist einfach eine Sammlung von Markdown-Dateien und zugehörigen HTML-Dateien, also auf gut Deutsch, hier hast du ein Markdown-File und hier hast du ein HTML-File und wenn ich dieses Markdown-File rendere, dann soll dieses HTML-File rauskommen. Da kann man halt relativ einfach in jeder Programmiersprache sich dann eine Suite außenrum bauen, die in der Lage ist, zumindest diese Fälle abzudecken.
Aber das ist halt ein Scheiß, dass man es überhaupt muss. Und deswegen ist jetzt der richtige Ansatz, das zu standardisieren.
Denn
wir machen einfach, wir kennen das ja von XKCD, also es gibt 13 verschiedene Standards, kein Problem, wir machen einen Standard, der alle Standards vereint. Und dann haben wir 14.
Fuck. Genau. Ja, das Problem, also es gibt halt auch Kritiker an diesem Projekt, also um auf den Punkt zu kommen, standardmarkdown.com ist jetzt eine Webseite von einer Gruppe von Leuten, die sich zusammengefunden hat, Markdown mal zu standardisieren. Da sind alle möglichen Leute dabei. Da sind Leute dabei, die bei GitHub arbeiten. Da sind Leute dabei, die bei Reddit arbeiten. Leute, die bei Stack Exchange arbeiten. Inklusive auch Jeff Atwood, also einer der Gründer von Stack Overflow und Stack Exchange, der mittlerweile dieses Discourse-Foren-System baut.
Ja.
Also das sind Leute, die kennt man schon, also zumindest Jeff Atwood kennt man, die anderen, da kennt man zumindest die Firmen, bei denen die arbeiten.
Ist ja schon mal was.
Interessanterweise spricht sich der John Gruber irgendwie auch gegen dieses Projekt aus und hat da irgendwie seine Probleme mit, weil das einfach irgendwie, es ist halt sein Projekt gewesen und er will das so haben, wie er es für richtig hält und vielleicht...
Aber Projekte, die sich nicht ändern, sind halt tot.
Nee, das ist kein Problem. Es ist Tech. Ist
Tech, genau.
Genau, also wenn er Tech gewesen, also wenn er...
Aber es ist er nicht.
Ja,
weil sonst hätte es diese ganzen anderen Sachen nicht gegeben.
Genau, also ansonsten hätte es nämlich
fertig gewesen.
Und
dann hätte er sich ja schon Pi angenähert.
Tut er auch nicht, das heißt, es kann nicht fertig sein.
Genau.
John Gruber war auch der, ich glaube, wir haben mal drüber geredet, der gesagt hat so, oh, ihr gebt mir alle gar kein Geld und ich bin voll arm, obwohl ich dieses tolle Markdown geschrieben habe und ich finde das nicht in Ordnung von euch und gebt mir Geld. Das war der, oder?
Nee, John Gruber verlangt, glaube ich, ich weiß gar nicht, für einen Sponsorplatz auf seiner Webseite verlangt er, glaube ich, $8,000 pro Woche. Also ich müsste jetzt lügen, ich muss mal gucken. Nee, stimmt gar nicht, $9,500.
Ach, okay.
Und was? John Gruber bekommt allein schon für Sponsoring auf seiner Webseite, damit er da irgendwie Links von irgendwelchen Produkten schaltet, bekommt der schon mehrere 10.000 Euro im Monat. Ich glaube, er hat es nicht nötig und so.
Ja, vielleicht hat er Angst um seine Cash-Moneys.
Ja, also was ich eher irgendwie ein bisschen seltsam finde, ist, dass ich, okay, sie haben jetzt mal angefangen, so einen Standard in Prosa mit Beispielen und sonst was zusammenzuschreiben. Der liest sich eigentlich auch ganz gut. Ich bin da heute mal kurz drüber geflogen und habe mir das mal angeguckt.
Ja.
Aber sie haben, bis jetzt gibt's auch noch hat sich auch noch keiner eine Mühe gemacht, irgendwie mal eine formale Grammatik dafür zu definieren. Also, weißt du, es ist ja eigentlich Usus bei ganz vielen Programmiersprachen, dass man dann sagt, okay, um irgendwie so Standardkonformität und sonst was korrektes Verhalten zu definieren, definiert man sich mal in einem festgelegten Format eine formale Grammatik, aus der man dann vielleicht später auch mal einen Parser generieren kann.
Ja.
Hat bis jetzt irgendwie noch niemand gemacht. Also ich habe mal gesehen, dass es einen Markdown-Parser auf Basis von PEG, von Parsing Expression Grammar gibt, Und auch einer der Autoren von standardmarkdown.com hat daran gearbeitet. Aber bis jetzt sehe ich da halt auch noch keine formale Grammatik, wie man es vielleicht von einer Programmiersprache erwarten würde. Wobei auf der anderen Seite, es gibt auch so, ich glaube, so Programmiersprachen wie zum Beispiel Ruby und Python, da ist halt dann der Standard die Referenzimplementierung.
Ja, ist bei relativ vielen von diesen Skriptsprachen so, ne?
Ja. Naja, und die funktionieren ja tatsächlich auch. Also vielleicht ist es auch nur irgendwie so ein Pseudo-Argument, dass man das unbedingt braucht und vielleicht auch nur irgendwie so eine inhaltslose Kritik. Ich habe das mal wahrgenommen, dass es halt Leute gibt, die das Projekt deswegen kritisieren. Aber ist ja nichts, was man nicht nachreichen kann.
Ja, das stimmt.
Wie finden wir das? Und
ich find's gut. Mehr standardisieren für mehr gut, oder?
Nee, dass die Leute sich jetzt mal zusammengetan haben und ich meine, wenn der John Gruber es nicht macht, ja, wenn er sich nicht hinstellt und sagt, Leute, wir reden da jetzt mal drüber und wir entwickeln das Ding mal weiter, weil es da nur einfach ins Internet zu kippen und irgendwie nie neue Versionen rauszubringen, wenn ganz klar ist,
dass die Leute es wollen.
Genau, es ist nötig, oder wenn nicht, wird es ja nicht irgendwie zigtausend verschiedene Standardversionen geben. Er hätte das ja in der Hand gehabt, Heft hat er abgegeben, von daher gut, dass jetzt sich Leute drum kümmern und das ein bisschen
weiterentwickelt worden. Nicht aktiv, muss man dazu sagen.
Passiv abgegeben.
Ja.
Indem man nichts gemacht hat, hat er es abgegeben. Ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Das ist halt bei Open-Source-Projekten so.
Ja.
Und ich glaube, er hat das Gefühl, dass er noch so Intellectual Property dran hat, weil er sich so tolle Sachen überlegt hat, wie man bestimmte Sachen darstellt, aber ist halt, wenn, dann ist es nur ein Gebrauchsmuster.
Nee, das ist tatsächlich auch irgendwo, da ist auch irgendwo eine Lizenz dabei, das ist irgendwie, glaube ich, zumindest. License, hier, ich guck mal, klick mal drauf und das ist eine BSD-Lizenz.
Ja gut, also kann ja jeder Open-Source-mäßig Bock hat drauf was
zu machen. Also das ist eine BSD-Style-Lizenz und das heißt, unter Namensnennung kann jeder damit machen, was er will. Mhm. Deswegen ist es eigentlich schon okay.
Wie kann Markdown Free Software sein, wenn es eigentlich nur eine quasi Idee ist, wie man Sachen darstellt?
Da gehört jetzt unter anderem auch noch Markdown PL dazu, das Perl-Skript, was er damals geschrieben hat, als Referenzimplementierung. Okay, und ich denke, das auch.
Okay.
Das gehört auch dazu.
Okay.
Ja. Ja, interessant fände ich mal zu wissen, warum wir denn eigentlich alle Markdown benutzen. So, weil irgendwie gibt es ja auch andere Formate, die irgendwie was Ähnliches machen. Also ich fände mal interessant rauszufinden oder zumindest in unserem Kreis rauszufinden, warum wir denn jetzt eigentlich alle auf Markdown setzen und nicht irgendwie auf Textile oder auf sonst was.
Tatsächlich benutze ich Textile für meinen Blog. Mhm. Und zwar, ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren und ich glaube, es ist nie falsch, den Überblick zu haben, was es so gibt, weil es gibt ganz oft Sachen, wo du dann keine Wahl hast, was du jetzt denn für eine Markup-Sprache nimmst. Hm. Und deswegen habe ich das quasi für meinen Blog in Benutzung, weil es ist nicht so viel anders. Ich meine, du zeigst deinen Source-Code auch mit irgendwie drei Ticks an mit Doppelpunkt irgendwas. Und es ist eigentlich alles gleich. Drei Ticks waren übrigens bei einem anderen Markup-Sprache, die ich noch benutze, nämlich Wiki-Markup. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Das ist für Tiddly-Wiki. Mhm. Und zwar benutze ich es da, weil es halt nichts anderes gibt. Und ich kann man bestimmt irgendwie alles einstellen.
Ja.
Aber
was ich ja auch ganz interessant finde, ganz früher erinnere ich mich noch an Zeiten, da hat man dann in so Webforen hat man dann so BB-Code.
BB-Code, ja.
Oh, BB-Code, ja, genau. Ja, ja. Mhm. Und das war, also sagen wir mal, das war so meine erste Begegnung mit sowas und da war es halt schon mal irgendwie einfacher, BB-Code zu lernen, als irgendwie den ganzen Text in HTML da reinzutippen und da nicht mal zu wissen, ob irgendwie welche HTML-Texte jetzt gerade erlaubt sind in diesem Forum oder welche nicht oder was auch immer.
Ja.
Und BB-Code war halt immer cooler, weil man konnte irgendwie Dinge machen, die irgendwelche WYSIWYG-Editoren nicht konnten oder irgendwie besser oder man konnte halt besser formatieren und so.
Ja.
Ja, und dann gibt's ja auch diese, was du schon gesagt hast, es gibt ja ganz viele Wiki-Systeme, die ihre eigene Syntax haben. Also ich glaube, irgendwie MediaWiki und DokuWiki haben wieder so leicht andere Syntax. TitliWiki wahrscheinlich dann auch. Ich habe mir die jetzt im Detail nicht so genau angeguckt.
Ich suche gerade
was. Ja, und dann kannst du ja auch noch in Redmine und in Track gibt's ja auch nochmal eingebaute Wikis, die haben auch nochmal leicht andere Syntax. Das ist echt... Mhm. Nervt.
Ja, und wenn man dann halt nochmal sowas wie, na, wie heißt denn dieses von Confluence? Ist das Wiki? Confluence ist das Wiki. Also von Atlassian, die haben ja auch so ein Enterprise hier Bla-System. Da gibt's dann so den Bug-Tracker und das Projektmanagement-Tool, das ist dann Jira. Und Confluence ist dann das Wiki dazu, das hat dann wiederum auch eine eigene Syntax und irgendwie einen komischen, kreblichen WYSIWYG-Editor, der irgendwie auch keinen Spaß macht. Und sag mal so, für mich ist halt so, war Markdown so irgendwie die Erlösung, die ich plötzlich in ganz vielen Sachen einfach benutzen kann, statt dieser Vielfalt von ganz unterschiedlichen Textformaten. Also mittlerweile kann ich halt sagen, okay, ich schreibe meine Blogposts in Markdown, ich schreibe unsere Shownotes in Markdown, wir formatieren hier gerade in unserem Pad die ganzen Vorbereitungssachen, die wir für die Sendungen benutzen in Markdown und irgendwie, man wirft es halt irgendwo in den Renderer rein und es tut dann so.
Ja.
Und es funktioniert halt auch dann gut genug, wenn man nur einen Texteditor hat und gar nichts anderes, weil man es irgendwo später copy-pasten kann und dann macht man HTML draus.
Ja. Also TiddlyWiki, nochmal ganz kurz, benutzt Wikitext. Ja. Das heißt, das ist auch was du bei Wikipedia benutzen kannst.
Das ist das Gleiche.
Ja.
Okay.
Oh gut.
Ja. Ja, wie gesagt, ich finde halt Markdown war halt einfach zu lernen, war halt gut supported und hatte halt irgendwie so die Features, die ich jetzt so im Großen und Ganzen gebraucht habe. Ich fände ja mal eine Anstrengung interessant, wieder Features aus Markdown zu entfernen, aber ich glaube, damit mache ich mir keine Freunde.
Was willst du denn entfernen?
Ich finde zum Beispiel die Syntax, um Überschriften zu machen, indem man sie mit Minus oder mit Underscores unterstreicht, finde ich total albern und ist irgendwie, glaube ich, auch zum Parsen kein Spaß.
Ah, ich fand das war eigentlich ganz cool. Also ich fand das immer lustig.
Ja, ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie albern, weil ich benutze halt standardmäßig für Überschriften überall diese Hashes. Also ein Hash ist halt H1, zwei Hashes sind H2 und so weiter. Geht, glaube ich, bis H6.
Ja.
Und ich finde halt diese Redundanz in diesem Überschriften-Feature, vor allem weil du halt auch nur H1 und H2 mit diesem Unterstreichen machst, finde ich halt irgendwie, könnte man auch ohne leben. Aber wie gesagt, es gibt wahrscheinlich ganz viele Leute, die das gerne benutzen und deswegen.
Ja, also ich benutze es tatsächlich relativ gerne, weil das macht die Sprache beziehungsweise das Markup so, dass man wirklich denkt, okay, das kann man wirklich gut lesen, weil die komischen Hashes davor, das sieht man nicht wirklich als Überschrift, sondern als Überschrift, okay. Die wird dann wirklich hervorgehoben, indem du sie halt komplett unterstreichst.
Ja, also bei mir passiert das Ganze dann wahrscheinlich im Kopf, weil ich jetzt Markdown schon lange genug benutze, um halt irgendwie Dokumente zu formatieren. Und ich habe mir irgendwann, also anfangs habe ich das auch immer benutzt mit dem Unterstreichen. Mittlerweile habe ich mir das auch abgewöhnt, weil ich einfach dann irgendwann an Fälle gekommen bin, wo ich mal eine H3-Überschrift oder sowas gebraucht habe und dann wurde es wieder inkonsistent und sonst was und irgendwann habe ich mich dann dazu entschlossen, es komplett wegzulassen.
Ja.
Aber klar. Ich würde halt mal sagen, man kann für ganz viele Fälle, könnte man diese Syntax rausnehmen und das würde den Parser deutlich einfacher machen.
Ja.
Vermutlich.
Vielleicht.
Aber ja, Markdown ist auf jeden Fall mal eine gute Sache und sagen wir mal so, ich hoffe mal, dass es dann irgendwann auch mal so eine Bewegung gibt, um dann halt auch Markdown modern zu halten und vielleicht auch irgendwie Features, die syntaktisch cool sind oder die Sinn machen, mit einzubauen, sodass die halt auch in die ganzen Parser und Transformatoren und sonstige Sachen mit Einzug finden. Also das ist halt so meine Hoffnung, dass ich sagen kann, ich benutze irgendeine Markdown-Library und die unterstützt halt diese Features, die ich gerne haben möchte und macht das Richtige. Und dann ist fertig.
Doch. Ja, also klar, auf jeden Fall. Jo. Mehr standardisieren für mehr gut. So schön. Okay, ja, machen wir weiter.
Oder? Ja, noch ein abschließendes Ding. Also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt notwendig ist, dieser Standard, oder ob er viel bringt, weil das Ökosystem existiert ja schon und es funktioniert ja schon gut genug, dass wir alle für irgendwelche Dinge Markdown benutzen.
Ja.
Werden wir dann sehen, würde okay. ich sagen.
Ja, denke ich auch. Ja.
Okay, gut. Dann Java Exploit auf java.com. Ganz, ganz coole Sache.
Ganz wichtige Sache.
Ein ganz heißes Eisen.
Ein ganz heißes. Es ist eigentlich traurig, dass Oracle es irgendwie nicht schafft, eine seiner wichtigsten Webseiten.
Das ist ja nicht eine ihrer wichtigsten Webseiten, das ist ja eigentlich, was sie loswerden wollten.
Naja, ja.
Sie wollen das eigentlich diese Webseite gar nicht haben, sondern nur, alle haben Java installiert,
ja.
Keiner geht auf diese Webseite und schon ist fertig.
Ja, wahrscheinlich.
Und genau, die anderen
sind alle sicher.
Aber ständig musst du das Ding updaten und du kommst immer wieder auf diese Webseite.
Hm.
Also mir geht es zumindest so.
Ja.
Dass ich wieder bei irgendwem am Rechner sitze und erstmal das Java updaten muss und muss dann wieder aufpassen, dass man nicht aus Versehen irgendwo einen Haken zu viel macht, weil
genau.
man sonst irgendwelche
Ansonsten
komischen...
Ansonsten hast du gleich drei Toolbars installiert.
Ja, ja. Das ist aber echt super dreist einfach und ich verstehe nicht, was das soll, was sie sich dabei gedacht haben oder was sie sich dabei immer noch denken, weil das muss denen ja auffallen.
So, wenn ich glaube, sie haben gedacht, Cash Money Bing Bing.
Genau. Cash Money Bitches.
Egal, alle. Kommen wir zurück zu java.com. Java.com liefert Exploits aus, die für Java gut sind. So.
Ja.
Also Exploits, die JVM exploiten in einer älteren Version.
Ja. Das ist schon ziemlich geil eigentlich.
Ja, das ist halt schon irgendwie lustig.
Schon
aber irgendwie auch traurig.
Lustig und traurig gleichzeitig.
Genau. Ich glaube, sehr viel mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen, oder?
Genau, also das Traurige ist einfach, dass es wirklich auf deren Main-Page ist und dass da der Java-Exploit für Java ausgeliefert wird. Aber immerhin hast du gleich die Möglichkeit, das neue Java runterzuladen dann mit einer Toolbar.
So. Entweder das oder du kriegst halt wieder irgendwas, was exploitet wurde.
Ja, kann man ja schon mal passieren.
Ja.
Weiß eigentlich jemand, ob das wirklich auf der Hauptseite irgendwie in einem Unterordner war oder ob die komplette Seite gepwnt wurde oder was genau da der Fall war?
Nee, steht auch, glaube ich, in dem Artikel irgendwie nicht drin.
Ja, warum auch?
Keine Ahnung. Was.
Sind ja auch die Sachen, die komische Leute fragen.
Nee, soweit keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ja. Auf jeden Fall hat es irgendeine Security-Firma rausgefunden und ja.
Eine Security-Firma hat herausgefunden.
Ja, Flash, Silverlight, Java, alle kaputt.
Flash, Silverlight, Java, alle kaputt.
Ja, hat die Security-Firma herausgefunden. Und deswegen, lasst den Scheiß doch.
Ja.
Nehmt doch nur noch
HTML5.
Ja. Nee, ja.
Ja, was denn jetzt?
Hm, weiß nicht. Was kann man noch nehmen?
Ja, was kann man noch nehmen?
Was kann man noch im Web nehmen? Flash.
Nee, ich habe gesagt, Flash, Silverlight und Java sind bäh.
Shockwave.
Das ist auch Flash.
Shockwave, ja. 3D.
Java FX.
Unity.
Ich steht auf Schmerzen.
Ja. Java FX, genau.
Ja, 3DFX.
3DFX, genau, ActiveX. ActiveX im Browser.
Stimmt, das ist sicher, wir nehmen ActiveX, wir haben es rausgefunden.
ActiveX im Browser.
Binärgewitter hat rausgefunden, ActiveX ist sicher, weil das ist das Einzige, was die Security-Firma rausgefunden hat. Ist scheinbar nicht so schlimm.
Ja, genau.
Das ist das einzig Gute quasi. Wir migrieren jetzt zurück auf den Internet Explorer 6, weil...
Das Internet Explorer 6.
Weil der war wenigstens noch gut und sicher und konnte das mit dem ActiveX noch.
Da konnte man wenigstens direkt irgendwie Games im Browser
zocken. Ja, stimmt. Genau. Ich hatte echt so ein paar Games, die auf ActiveX gelaufen sind.
Das ist schon ein bisschen weird, wenn man drüber nachdenkt, oder?
Ja, das waren dann auch noch die guten alten Zeiten, wo man dann quasi auch mit irgendwie ein bisschen Plugin-Code noch den kompletten Rechner exploiten konnte. Weil irgendwie war jeder als Admin eingerichtet, die Plugins liefen nicht in der Sandbox, bam.
Alles gepwned.
Auf jeden
nice.
Fall.
So.
Das ist vielleicht auch ein Ansatz, dass man sagt, ey, wir sind sicher durch Ignoranz, wir gehen einfach davon aus, dass unser komplettes Betriebssystem eh kompromittiert ist.
Ja. Sicherheit durch gefuckt sein. Das ist aber ein guter Ansatz eigentlich, weil dann achtest du nämlich auf alle Sachen, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass dein Computer sicher ist.
Genau. Also das ist quasi so die Art und Weise, wie ich irgendwelche Social Networks betreibe. Ich gehe eh davon aus, dass alles, was ich irgendwo poste, öffentlich sein wird irgendwann und deswegen poste ich auch nur das, was ich irgendwie für gut genug halte, dass es irgendwie die Welt sehen könnte, ohne dass ich mich in Grund und Boden schämen müsste.
Oh, ich habe versucht, beziehungsweise ich habe es gemacht, anonym Facebook-Account und es ist so anstrengend, weil du brauchst irgendwie eine fucking Telefonadresse, wo du ein SMS hinschicken und es ist so anstrengend.
Und Facebook kriegt es doch raus, wenn du deine 5 Freunde, die du im realen Leben auch kennst, weil du müsstest ja dann wild Fremde hinzufügen.
Ja, das ist ja auch voll der Quatsch.
Und dann brauchst du auch Facebook.
Nee, ich,
weil das kriegt Facebook dann auch so mit.
Alle fucking.
Weil wenn du so und so viele Freunde hast, die.
Nee, deswegen einfach keine Freunde haben, nur alleine auf Facebook Leute stalken. Bam!
Genau.
Nur so, bist du sicher. Und dann, du musst immer von Facebook beschimpft werden, dass du keine Freunde hast, quasi.
Echt, wird man da beschimpft?
Ich weiß nicht, you have no friends oder so, sagt ihr dann? Ich weiß es nicht.
Please add friends, you have no friends. Oh,
too bad.
Vielleicht bietet sie ja dann an, welche dir zu schenken.
Was, hat Freunde?
Den, ja, hat der, dem Motto, der andere da hat zu viele Freunde, wir schenken dir einfach ein paar. Das wäre doch mal eine Marketing-Idee
für
Facebook. Dann können sich Leute, die keine Freunde im realen Leben haben, sich bei Facebook anmelden und kriegen Freunde geschenkt.
Geil.
Ja?
Geil. Ich glaube, da würde ich mitmachen.
Ja.
Ich brauche ein paar Freunde geschenkt.
Ja.
Zum Beispiel
Freunde. Also, das Tolle ist ja, auch wenn du dann irgendwie einen anonymen Facebook-Account hast, dann addest du irgendwie ein paar Leute, die du kennst und zack, bam, bist du schon nicht mehr anonym.
Ja, das hat er gerade.
Habe ich gerade erzählt schon.
Deswegen.
Sorry, ich habe gerade nebenher noch die nächsten Themen angeguckt.
Siehste, deswegen.
Ja, deswegen. Also wir hatten es gerade, einfach keine Freunde haben.
Ja.
Alle Probleme gelöst mit Privacy. So, du musst auf dem Berg leben, kein Internet haben, bam.
Funktioniert.
Genau. Dann bist du einfach aus dem Grid gefallen, gell?
Geil.
Dann kannst du das auch alles machen.
Ja.
Okay. Wo waren wir? Ach ja. Ja. Jetzt, Titzen ist bäh.
Titzen ist bäh?
Ja.
Was?
Huawei sagt, Titzen ist bäh.
Ja, zu Recht.
Die haben keine Ahnung einfach. Die wissen gar nicht, wie gut Titzen sind.
Ja. Nein, also Titzen, Huawei hat Titzen getestet. Und
sorry. Und die haben gesagt, das sind keine guten Titzen. oder was?
Das ist einfach so absurd. Nee, ist nicht absurd.
Nicht?
Die haben es getestet und haben diese Abteilung, die es getestet hat, danach eingestampft.
Jo.
Weil sie gemerkt haben, nee.
Die sind irgendwie die ganze Zeit nur am Titzen surfen. Das ist nicht in Ordnung. Die arbeiten gar nicht mehr.
No.
Seid alle gefeuert.
Ja.
Keine Titzen mehr für euch.
Also, die meinen irgendwie.
Gibt's das eigentlich noch? Also, ist Titzen noch ein Ding? Oder ist das jetzt.
Seitdem wir die Sendung machen, ist das Ding.
Nee, aber ich glaube, Titzen war tatsächlich noch nie ein Ding. Und wir haben das einfach, seit wir diese Sendung machen, nur wegen dem Namen benutzt, um jede News, wo Titzen vorkommt, irgendwie jedes Mal wieder anzubringen.
Oh, das ist schön.
Ja, weil, also ich glaube, das ist der einzige Grund, warum Titzen noch, also wir sind der einzige Grund, weshalb Titzen noch in IT-News erwähnt wird,
damit
wir
drüber reden. Titzen noch leben, ja.
Genau.
Deswegen also, uns.
Genau, also wir sind quasi der Nabel, an dem Titzen hängt.
Der Mund, an dem die Titzen hängen, echt.
Okay, gut.
Schön.
Ja. Wie finden wir jetzt wieder zurück? Tut mir leid, ich bin.
Gar nicht einfach. Wir haben jetzt verloren, die Sendung ist vorbei.
Nee. Also, es war auf jeden Fall total gut. Das war die News der letzten 14 Tage, die mich am meisten gefreut hat.
Was?
Dass Titzen bäh sind, laut Huawei.
Titzenbar.
Ja.
Mhm.
Also, das ist sehr gut. Ihr könnt euch ja noch die ganze News durchlesen. Ich glaube, es hat immer noch die Chance am Markt. Kommt bloß einfach nicht raus.
Mm.
Das ist so ein bisschen wie.
Also hat es keine Chance.
Es ist so ein bisschen wie Doom von.
Doom gelaufen?
Nein, Quatsch. Doom 3D. Nee, wie hieß es?
Doom 3D? Was ist das denn? Du meinst Duke Nukem 3D? Ja. Doom 3D, echt.
Doom 3D.
Doom.
Dumm. So, gut.
Okay, schön.
Ja, hätten wir das auch geklärt. Also ich glaube da total fest dran, dass es noch was wird.
Mhm.
Hm.
Schön.
An was ich auch glaube, ist Verschlüsselung.
Oh, Verschlüsselung funktioniert.
Ja, und es gibt jetzt ein Crowdfunding-Projekt auf Indiegogo, die irgendwie Verschlüsselung einfach für jeden einfach selbst machen wollen. Kriegst dann irgendwie so eine kleine Box und die macht halt irgendwie E-Mail-PGP-Verschlüsselung einfach für dich.
Was? Und wie Also.
Was? und wie war es? Ja. Genau das Richtige einfach.
Ja, nee, ich meine, das ist ja recht und schön, dass diese Box dann Verschlüsselung kann, aber ja. Ich meine, du musst ja irgendwie Key Exchange machen und mit irgendwie auch mit Leuten kommunizieren, die dann deren Keys du dann kennst und
nee. Das kann die Box.
Die Key Distribution ist ja die eigentliche technische Herausforderung bei diesem Thema.
Naja, wieso? Wenn sich zwei Leute die Box kaufen, der eine stellt sich die Box hin, der andere stellt sich die Box hin.
Hier dann, Keybase IO, wie heißt
das? Da macht er wirklich, du kannst deinen E-Mail-Account da irgendwie dann eintragen und sobald du eine E-Mail schickst, geht es über die Box, der verschlüsselt ist, schickt es zu dem anderen. Und die andere Box entschlüsselt es und zeigt es dir in deinem Mail-Programm wieder richtig an. Ist halt, ja, es benutzt Standardtechnologien, die alle schon da sind. PGP, Gedöns, alles. Ich meine, das ist nur so ein, was ist ein Raspberry Pi wahrscheinlich? Raspberry Pi, der irgendwie zwei, drei angepasste Sachen hat und die irgendwie das Richtige tun, so dass es zumindest auf dem Weg, auf dem Kabel verschlüsselt ist. Und ich meine, dann...
Verstehe das nicht.
Wieso verstehst du es nicht?
Ist so?
Also Otto Normalverbraucher, kannst du den kannst du das nicht richtig erklären, wie du das mit dem PGP machen sollst und dass er das überhaupt kann.
Ja, das ist sowieso. Aber beim Otto Normalverbraucher kannst du auch nicht sagen, warum er jetzt plötzlich diese Box in die Wohnung stellen soll.
Doch, ich glaube schon.
Und seine alte E-Mail-Adresse nicht mehr benutzen kann.
Doch, du kannst deine alte E-Mail-Adresse
nicht mehr benutzen. Ach so, stimmt, das benutzt ja offline IMAP und so.
Awesome. und Doofkotz.
Doofkotz, ja.
Und die haben eine Katze. Nein, die aber super creepy aussieht, der würde ich nichts anvertrauen, muss ich erst ganz ehrlich mal sagen.
Vor allem mit dem grünen Zahn.
Ja. Ja, ohne Scheiß, allein schon wegen dem Namen, da gehst du doch schon gleich davon aus, dass du da irgendwie mit diesem E-Mail-Client kinky Stuff verschicken
E-Mails.
Möchtest.
E-Mails, kinky E-Mails.
Ja, auf jeden Fall.
Oh yeah, kinky.
Also es soll wohl so sein, du kannst deinen normalen E-Mail-Account benutzen.
Ja, jetzt sehe ich es auch gerade.
Also du musst nichts ändern. Was du halt wirklich machen musst, ist diese Box an deinen DSL-Anschluss packen und dann wahrscheinlich deinen Mail-Client auf die Box noch einstellen. Und Rest macht dieses kinko.me dann alleine.
Magic?
Du kannst sogar wohl auch andere Leute mit auf deine Box lassen. Also könntest du halt sagen, okay, nicht nur ich habe da einen Account, sondern auch meine Mama und der Freund drei Häuser weiter. Je nachdem, wie viel die Box dann so aushält. Ich weiß nicht, wie gut das dann skaliert. Ich glaube, 10 haben sie oder sowas gesagt, dass so viele Leute dann damit draufkommen könnten. Und die sammeln jetzt Geld ein, also sie wollen 250.000. Sind gerade bei 12.000. Ich meine, ist noch nicht so viel. Aber an sich finde ich die Idee gut, dass sie einfach mal was machen wollen, dass Leute mehr PGP-Verschlüsselung benutzen. Und das wäre jetzt tatsächlich was ich mir vorstellen könnte, dass du das halt deinen Eltern oder sowas hinstellst und sagst, macht alles irgendwie das Richtige.
Ich verstehe das nicht. Also die haben irgendwie so ein paar Perks noch und der letzte Perk ist Tor-Integration. Aber was? Also du schickst jetzt diese E-Mail, ja, zu deinem Kumpel. Und die kommt dann über Tor mit deinem Absender dann da drin in dieser E-Mail?
Ja, genau.
Nice. Macht total viel Sinn.
Ja, also ich verstehe halt nicht, was für ein Problem die damit lösen, weil also zumindest in der Welt von Otto Normalverbraucher ist E-Mail als Kommunikationsmedium eh tot.
Und die lügen dich auch hart an, weil die sagen, adding another layer of encryption, das ist einfach die größte Lüge, weil das kommt irgendwo bei einem Exit-Node raus und hast genauso viel Encryption wie am Anfang.
Naja, du hast halt unterwegs dann halt noch die
Unterwegs hast du einen ganz langen Weg, den du sonst nicht hättest.
Das ist richtig.
Und dann hast du da drauf Verschlüsselung. Das ist ja echt voll praktisch. Das ist genauso wie, du fährst einen super Umweg, aber der ist total sicher, weil du da ganz langsam fährst. Und dann kommst du irgendwo raus, aber dann ist es quasi wieder vor und du fährst trotzdem normal
weiter. Das ist genauso, du darfst nicht die Straße nehmen, weil da fahren viele Autos und Autos sind gefährlich, sondern du musst über den Feldweg, wo du zum Beispiel dein Fahrrad schieben musst, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du totgefahren wirst, sehr gering, aber dann bist du halt wieder auf der anderen Straße und...
Fährst da weiter, ja, das ist das Absurde, weil du fährst nur länger.
Ja.
Gut.
Generell finde ich ja so Verschlüsselung für technisch unversierte Leute zugänglich zu machen ja echt eine gute Idee. Ich glaube allerdings nicht mehr an E-Mail als Kommunikationsmedium. Also E-Mail ist für mich, zumindest persönlich, ist ein Medium, wo ich Notifications bekomme, wo ich irgendwelche Bestellbestätigungen von Online-Versendern bekomme oder wo ich irgendwie eine Benachrichtigung bekomme, wenn irgendwie meine Webseite gerade down ist oder so. Aber E-Mail ist für mich halt kein Kommunikationsmedium mehr. Und wenn, dann ist E-Mail für mich ein Kommunikationsmedium für irgendwelche Mailinglisten und da hast du eh verloren, weil da sind irgendwelche Leute drauf, die Google Mail oder irgendwie sonst was verwenden und da hast du dann eh verloren, weil alle Leute, die auf dieser Mailingliste drauf sind, bekommen eh alle Mails, deswegen ist, Verschlüsselung ist halt eh irgendwie so ein bisschen.
Glaube ich nicht. Glaube ich jetzt persönlich nicht. Also ist gut, kann durchaus sein, dass das für dich so ist. Aber ich merke tatsächlich, dass ich ziemlich viele Sachen per Mail verschicke, Anhänge und sowas, was so früher, keine Ahnung, per Post verschickt hättest. Also letztens musste ich zu einer Versicherung irgendwas schicken, das hättest du damals irgendwie entweder jetzt das per Brief gemacht oder vielleicht gefaxt.
Und du glaubst tatsächlich, dass
die Sachen gehen zurzeit über E-Mail tatsächlich.
Ja, aber du glaubst du tatsächlich, dass dieses Mail-Programm, glaubst du tatsächlich, dass irgendwelche Firmen, Banken, sonst irgendwas in absehbarer Zeit irgendwie GPG benutzen würden, sodass du mit denen dann über so ein Tool reden kannst?
Nee, das war jetzt nur um dein, du hast ja gerade gesagt, E-Mail ist für dich kaputt oder brauchst du nicht mehr?
Nee, ich sagte, E-Mail ist für mich kein Kommunikationsmedium und genau. Was du in dem Fall machst, ist ja jetzt auch keine Kommunikation, sondern das ist irgendwelche Formulare einschicken, die du sonst per Post verschickt hättest.
Ja, was ja auch eine Art von Kommunikation ist, auch wenn es eine Kack-Kommunikation ist.
ja.
Also okay, wenn ich den Brief schreibe, ist es auch Kommunikation dann irgendwie.
Ja, ist es, aber wir schreiben ja auch keine Briefe mehr, um uns gegenseitig auszutauschen. Und wir haben es ja auch, sagen wir mal, hier für den Podcast haben wir es ja auch gesehen, wir benutzen quasi de facto unsere Mailingliste auch nicht mehr, sondern wir benutzen jetzt halt unseren Chatroom, weil die Kommunikation eher einfach niederschwelliger ist und auch auf irgendwie allen Geräten, wobei E-Mail tut auch auf wirklich allen Geräten, das ist kein Argument. Aber also ist mir halt tatsächlich auch aufgefallen, auch bei anderen Podcasts, bei denen ich irgendwie ab und zu dabei bin, Mailinglisten werden, seit es da so einen Gruppenchatraum gibt, den man irgendwie benutzen kann, werden die so gut wie nicht mehr verwendet. Und wie gesagt, für mich ist es persönlich so, ich schreibe halt auch quasi keine E-Mails mehr an Leute, die ich irgendwie privat erreichen will. Also im allerhöchsten Fall vielleicht schreibe ich noch ein paar E-Mails, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Allerdings sind es dann auch keine, die ich irgendwie mit GPG verschlüsseln könnte, weil die Leute, die sie empfangen werden, kein GPG haben. Deswegen,
also das könnte man ja lösen, wenn die alle so eine Box hätten.
Nee, oder wenn du das bei Google Gmail einführst. Weil dann haben es auf einmal alle.
Ja genau, dann hast du halt die ganzen GPG-Keys bei Google auf den Google-Servern liegen.
Nein, Quatsch.
Na doch. Die Keys erzeugt dir dann Google?
Nee, die kannst du ja im Client erzeugen. Über Client Magic. Das ist ja jetzt auch kein Ding.
Naja, ich glaube, wir haben da später nochmal so ein... oder war das gerade eine Überleitung?
Das war eine Überleitung. Glaube ich. Überleitung zu wohin?
Ja, genau. Also wir haben um Kinko.me abzuschließen, also ist auf Indiegogo eine Kickstarter-Kampagne. Wenn ihr das Ziel gut findet, dann schmeißt doch da einfach ein paar Euro ein, wenn ihr wollt.
Also wie gesagt, um da meine Meinung nochmal zu differenzieren, ich finde Krypto unter die Leute bringen ist eine total gute Idee, aber ich glaube E-Mail ist da der falsche Pfad, weil E-Mail wird von ganz, ganz vielen Leuten einfach nicht mehr als Kommunikationsmedium wahrgenommen.
Ja, außer du hast halt große Mailinglisten. Da sehe ich das jetzt nicht, dass man da irgendwie einen Chatroom hat.
Ich merke auch, die Leute, die du irgendwie, oder ich weiß nicht, bei ein paar, manche sind halt auch bei allen diesen Messagern angemeldet, aber du erreichst sie nirgendwo, also du schreibst ihnen halt eine E-Mail oder eine SMS. Das ist dann halt, die haben sich bei Threema angemeldet, bei Telegram, sind irgendwie auf WhatsApp und haben vielleicht auch noch iMessage.
Und Facebook Messenger,
aber eigentlich erreichst du sie nirgendwo, außer du schreibst ihnen halt wirklich eine SMS. oder eine E-Mail.
Was schon echt
weird ist. Ja, aber das ist wirklich so, weil die haben sich da halt überall angemeldet, aber nichts funktioniert.
Ja, weil diese also ganzen
selbst
viel zu viele Notifications
von allen
Sachen.
Ja, ja, selbst bei Google Hangout, ich hab's bei einem probiert. Ich habe 3 Sachen durchprobiert. Ich habe es nicht geschafft. Erst als ich eine SMS geschrieben habe, hat's funktioniert.
Fuck, ey.
Und dann merkst du halt, ja, die anderen Sachen sind halt auch so ein bisschen tot. Also,
ja, nee, vielleicht nicht tot, sondern eher für nicht so wichtige Sachen einfach. Und wenn du quasi von der Priorität höher gestuft werden willst, weil wenn du so viel Sachen in quasi so viele Informationen schon wieder bekommst, dann musst du ja wieder priorisieren. Und wenn dann du quasi E-Mails als höhere Priorität einstufst, dann funktioniert das halt auch eher als Tausende von Messenger.
Naja, sagen wir mal so, was halt bei E-Mail gut ist, man hat eine Inbox und man hat Threads und man kann diese Inbox als To-Do-Liste verwenden, indem man zum Beispiel die Sachen, auf die man dann noch reagieren will oder so, indem man dann diese Sachen zum Beispiel als ungelesen markiert oder irgendwie irgendwie als mit dem Flag versieht oder so. Das geht ja bei E-Mail und Chat-Systeme sind halt auf sowas tatsächlich nicht ausgelegt. Mal wieder auf eine Konversation zurückzukommen, sind Chats total furchtbar. Also um Diskussionen nachzuvollziehen, sind Chats total furchtbar und E-Mails eigentlich ganz gut. Ich sag nicht, dass es ein schlechtes Medium ist. Ich sag nur, mir kommt es mittlerweile so vor, als ob E-Mail von der großen breiten Masse nicht mehr wahrgenommen wird, um mit Leuten zu kommunizieren.
Und E-Mails kann man auch super total toll durchsuchen. Also ich ganz oft so, dass ich irgendwas suche, entweder was weiß ich, wo mir jemand ein Geburtsdatum geschrieben hat oder wo mir jemand
und auch alle Anmeldungen
Passwort oder halt. Jemand irgendwas Wichtiges erwähnt hat, kannst du halt suchen, findest du halt bei den ganzen Chatraum. Erstens wüsste ich gar nicht mehr, welchen der zigtausend Clients hat er dann benutzt. Und
ganz oft ist ja auch so, dass die History einfach weg ist irgendwie, komischerweise.
Also E-Mails bleiben halt bestehen und E-Mails sind schon noch eine Technologie, die schon auch auf der Kommunikationsebene Vorteile haben. Aber ich habe das mal gesehen, so sagen wir mal, ich hatte so bestimmt 5-6 Jahre, wo ich gesagt habe, nee, ich mache mir keinen irgendwie Facebook-Account oder sonst irgendwas. Und dann gab es halt schon Situationen, wo ich dann irgendwelche Einladungen zu irgendwelchen Veranstaltungen verpasst habe, weil ich den Leuten halt gesagt habe, ja, wenn ihr mich erreichen wollt, auf meiner Webseite steht meine E-Mail, dann schreibt mir eine E-Mail. Ich hatte aber keinen Facebook-Account, deswegen haben sie mir keine E-Mail geschrieben. Also habe ich halt auch schon erlebt. Also das genaue Gegenbeispiel gibt's halt auch schon, dass dann Leute, wenn sie dich nur per E-Mail erreichen, dann schreiben sie dir lieber gar nichts, weil irgendwie, ich weiß nicht, die Hürden zu hoch sind oder so. Aber also generell fände ich schon irgendwie ganz cool, auch wenn man so Leute hat, die man jetzt irgendwie seltener sieht und mit denen man irgendwie in Kontakt bleiben will, so regelmäßig Mails hin und her zu schreiben, wenn man sich mal ein bisschen Zeit nehmen kann, um drüber nachzudenken, was man da jetzt eigentlich schreiben will. Für sowas ist E-Mail eigentlich total geeignet. Ich benutze es nur halt nicht.
Also dafür. Du hättest früher halt auch keine Briefe geschrieben einfach?
Nee. Ja. Also ich habe, glaube ich, noch nie großartig Briefe geschrieben. Aber
siehst du, da sehen wir das Problem.
Ja, E-Mail sind quasi wie Briefe und dieses Messenger-Zeug ist wie SMS. Und wenn man früher lieber SMS geschickt hat, dann macht man jetzt auch lieber dieses Messenger-Shit. Und wenn man früher lieber Briefe geschickt hat, um quasi einen großen Blog zusammenzufassen an Antwort, dann schickt man jetzt vielleicht immer noch lieber E-Mails.
Ja. Ja, und für mich ist es halt mittlerweile so, okay, wenn ich mich mit Leuten irgendwie abgleichen will, dann rufe ich die halt an über VoIP-Protokoll oder so. Also dann ist es mir doch lieber, wenn ich in Person mit jemandem unterhalten kann, statt jetzt irgendwie mal Mails zu schreiben, wo man davon ausgehen muss, dass irgendjemand irgendwann mal vergisst zu antworten und dann kommt diese Diskussion, diese Konversation zum Erliegen. Mhm. Aber ja.
Okay. Verschlüsselung.
So viel zum Thema E-Mail.
Ja. Genau. So, kommen wir wieder zur Verschlüsselung.
Oh, schön.
Verschlüsselung kann man ja bestimmt auch in JavaScript machen.
Kann man bestimmt voll gut in JavaScript machen, oder Flying?
Und eigentlich wollte ich ja nur zu JavaScript überleiten. Hat nichts mit Verschlüsselung zu tun, aber wir haben jetzt GNU Libre.js, damit wird alles besser. Bestimmt auch die Verschlüsselung. Einfach alles wird jetzt gut, weil
es kommt von der Free Software Foundation.
Genau. Also Richard Stallman hat sich selber hingesetzt und hat gesagt, Libre,
jetzt JavaScript, geht's los.
Jetzt.
Genau. Er sprach und es war Libre.
Das war fun.
Ja, das ist halt auch so wieder so eine Totgeburt vom GNU-Projekt, und das ist dann irgendwie eine Firefox-Extension, die unfreies nicht triviales JavaScript blockt.
What?
Ja, genau das. Nee. Also das ist ein Ding, das installierst du in deinem Browser und dann funktionieren Webseiten nicht mehr.
Das ist ja so praktisch. Das ist also, quasi NoScript, nur nicht für alles, sondern nur manchmal.
Das ist so wie NoScript, nur weniger vorhersehbar.
Sehr praktisch. Manchmal funktioniert es halt einfach nicht.
Ja.
Ja, aber wenn es nicht funktioniert, weißt du, dass es nicht frei ist.
Ja, also das Ding ist halt so, also die Argumentation von Richard Stallman in der Hinsicht ist halt, und du kannst ja auch die ganze Zeit freie Software verwenden und total super alles frei haben und dann bist du ja voll der gute Mensch und das ist total ethisch, das zu tun, aber wenn du dann einen total freien Browser benutzt und dann auf eine Webseite gehst, dann kann das sein, dass der Browser dir unfreies JavaScript unterschummelst und dass du dann in Wirklichkeit dann Non-Free-Software ausführst und das ist ja unethisch, deswegen musst du gleich irgendwie deinen Computer aus dem Fenster werfen.
Das hat er so nicht gesagt.
Nee, hast du jetzt dieses Plugin rein.
Ja, das interpretiere ich da tatsächlich. Also ihr hört auch, das ist auch ein sehr polemischer Tonfall, in dem ich da gerade rede. Für die Leute, die es nicht, denen es noch nicht aufgefallen ist, ich bin kein großer Fan von Richard Stallman und ich finde das irgendwie albern. Aber ja, also wenn ihr das gut findet, könnt ihr das ja auch installieren und wenn dann Webseiten nicht mehr tun, dann tun sie nicht mehr.
Naja, aber du weißt dann, die benutzen unfreie Sachen.
Genau.
Ja.
Sagt er dir das und kannst du es dann immer noch quasi benutzen oder ist es dann quasi vorbei?
Genau. Ich glaube, das ist vorbei. Aber ich habe es tatsächlich nicht installiert und habe tatsächlich nicht ausprobiert.
Dann schließt du deinen Browser. Boom. So, falsche Website. Installiert
es halt mal.
Nein, geht nicht.
Wie geht nicht?
Nee, geht nicht.
Wie geht nicht?
Ja, du hast schon einen unfreien Browser, einen Chromium.
Ja, aber ich kann es doch im Firefox installieren. Ich muss erstmal hin. Ja. Das ist halt auch sowas. Es ist halt nicht im Store von irgendwie.
Natürlich nicht, Mann.
Firefox. Du musst es dir irgendwie extra hier und jetzt muss ich erstmal suchen, wie kann ich denn nachträglich was installieren? Add-on aus Datei installieren. Super. Das muss ich doch jetzt mal hinkriegen hier. Ihr könnt ja schon mal weitermachen. Das ist ja alles JavaScript-Themen, die jetzt kommen. Ja. Und ich installiere jetzt hier mal kurz, wie hieß es? Libre.js.
Nee, genau, GNU. Ist falsch.
GNU.
/ Libre.js.
Ja, wie konnte ich das vergessen? Das
also
muss immer
da war
alles
dieser,
GNU sein.
Da war dieser eine Incident, ja? Und du solltest dich dran erinnern.
Ja.
Ja.
GNU/Radiotux. Weil
ja, Free Software Open Source.
Geht ja nicht, dass es nur.
Ich weiß immer nicht, welches das Richtige ist. Free Software ist falsch, oder?
Free Software ist richtig, Open Source ist nicht gut genug.
Ah, okay.
Ja,
nicht gut genug. Ist zwar okay, aber ist nicht gut genug.
Nee, das ist nicht gut genug, weil zum Beispiel JavaScript ist ja auch Open Source, aber nicht free.
Ja.
Und genau. Deswegen brauchst du
nicht zwingend. Also es gibt ja, also es ist kein Exklusiv-Oder, aber es ist halt so, Open Source ist ein Subset, andersrum. Free Software ist ein Subset von Open Source, würde ich sagen. Es gibt ja zum Beispiel Open-Source-Projekte, die von der OSI anerkannt sind, die aber nicht von der Free Software Foundation als Free Software Lizenz gelten oder anerkannt sind.
Ja, scheiße ist. Zum Beispiel die TrueCrypt Lizenz.
Die was?
Die ist weder Free noch Open Source.
Ja, die ist Hitler Lizenz eigentlich. Schlimmer als Hitler-Lizenz.
Also TrueCrypt.
Was mache ich jetzt damit? Mit diesem?
Jetzt fertig, hast du installiert.
Habe ich installiert, aber er macht nichts.
Ja, vielleicht funktioniert ja noch alles. Vielleicht hast du ja Glück.
Oh, doch, da ist ein neuer Link hinzugekommen.
Kannst du ja auf Facebook gehen oder sowas.
Oh, jetzt.
Und, passiert was?
Ja, nee, er sagt mir tatsächlich, was er List of Accepted JavaScript. Did not allow execution of any script. What?
Nichts funktioniert. Alles nicht free Software.
Open this in a new browser.
Genau. Ja. Open this in usable, because nothing works here anyway.
Der ist dann wahrscheinlich auch so, okay. Mhm.
Warte mal, jetzt sage ich, muss ich mal hier sagen, alles erlauben. Also jetzt muss ich erstmal, das ist halt auch, ich muss mal im NoScript sagen, alles erlauben. Und dann sagt der JS, oh, aber ich habe jetzt überall diese Fackel, das ist total geil.
Fackel ist gut,
jetzt gehe ich ja auf eine Website, ich bin jetzt mal kurz auf Heise gegangen und er sagt, non-free JavaScript complaint.
Oh.
Und ich soll mich an newstips@heise.de wenden, weil sie irgendwie Twitter eingebunden haben. Ach nee, Twitter kann ich kann ihn auch antwittern. Und was, hä?
What?
Und was ist jetzt searching? Ach, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt diese tolle Fackel und er sagt
Fackel
mir...
Fackel ist, glaube ich, nicht gut. Fackel heißt nämlich, dass du quasi Hexenverbrennung machen musst mit diesem JavaScript.
Er sagt mir jetzt, was er geblockt hat. Er hat jQuery hat er accepted. Das findet er total gut, weil jQuery ist definitiv free und open source und geblockt hat er
alles
Bilderstrecke unterstrich Vorschau, weil das scheint nicht gut zu sein. Und Heise, Top Navi, Relaunch, Open, Remove Class hat er auch alles geblockt. C-Data. Ja.
Alles.
Ja. Oh, das ist eine ganz schöne Liste. Da schreibe ich doch Heise jetzt gleich mal eine Mail. Warte mal, der Free Open Source hat gesagt...
Nee, du kannst sie antwittern.
Ich kann sie antwittern, ja.
Ja, Twitter lieber. Oh, genau. Ist Twitter überhaupt free?
LibreJS sagt,
das glaub, Compute. Ich glaube ja nicht. Geh mal auf Twitter, ob du da überhaupt drauf was machen kannst. Es kann jetzt sein, dass alles geblockt ist.
Non-trivial. Square External JS Link Inline.
Ah, jetzt
okay, also, aber das Schöne ist, die Webseite ist immer noch benutzbar.
Ja.
Ihr glaubt es nicht. Heise.de mit
aber
aktiviertem...
Aber dieser Dings tut nicht mehr dann, oder?
Dieser Dings tut
nicht mehr. Der Bilderstrecken-Dingser.
Das ist mir egal.
Was cool wäre, wenn auch gleich die ganzen... diese ganzen Tracking-Teile blocken würde, weil die das keine Free-Software haben.
Macht er auf jeden Fall. Das hat er auf jeden Fall.
Ja, macht er wahrscheinlich auch. Also für sowas benutzt er den Privacy-Badger.
Nee, dafür musst du den Free-Software-Badger benutzen.
Free-Software-Badger. Badger.
Ja. Ja, ich glaub auch NoScript und das andere Ding anhaben ist schon ein bisschen arg hart.
Ja, das ist quasi fast so schlimm.
Also, warte mal, die Seite sah besser aus. Ich habe jetzt mal tagesschau.de aufgemacht. Die Webseite sah besser aus, als ich NoScript noch aus hatte. Also, als ich gesagt habe, NoScript verbiete mal alles, sah die Webseite besser aus, als ich plötzlich gesagt habe, erlaube mal alles. Weil dann hat plötzlich der GNU-Free-Dings zugeschlagen und hat alles kaputt gemacht.
Der also, hat nur die Hälfte kaputt gemacht, ja.
Das ist echt, vorher war die Webseite brauchbar, jetzt ist sie nicht mehr brauchbar.
Das ist ja auch blöd,
das ist ja total toll.
Das heißt, wenn ich jetzt NoScript wieder sage, verbiete tagesschau.de, müsste die Webseite wieder besser aussehen. Ja, das ist total geil. Die Webseite sieht besser aus mit gar keinem JavaScript, als mit den JavaScript-Teilen, die GNU Free Libre Dings auflässt.
Ja, krass.
Finde ich gut.
Okay, machen wir weiter.
Ja, hätten wir das aber auch geklärt. Also, ist shit, benutzt lieber gleich hier the real thing,
NoScript. Weil der blockt dann wirklich alles
der
immer.
Der blockt wirklich alles und die Webseite zumindest bei tagesschau.de sieht besser aus.
Hm.
Ja.
Das ist gut. Also, wenn ihr mal auf Tagesschau aus Versehen geklickt habt, dann macht es lieber so. Ja. Weiter. XML-Syntax für JavaScript. Das, was wir uns wünschen, die guten Sachen.
Ja, ich habe es eigentlich reingemacht, weil ich habe es zuerst falsch verstanden.
Okay.
Darum ist es eigentlich in den Shownotes gelandet. Also das ist irgendwie so ein Draft von Facebook und die wollen eine Extension für ECMAScript schreiben, wo man quasi so XML-artige Syntax als literal quasi in JavaScript schreiben kann, so wie man zum Beispiel richtiges XML in Scala als Syntax hat.
Oder in diversen Datenbanken, oder? Die haben ja auch so ein XML.
Ja, aber das ist ja jetzt keine General-Purpose-Programmiersprache, so eine Datenbank.
Ja, also, aber, klar, ich meine, aber die Idee ist das Gleiche.
Ja.
Ja, okay.
Genau, und das ist jetzt irgendwie was, das ist an XML angelehnt, es ist nicht kein wirkliches XML. Ich habe es eigentlich in die Shownotes reingenommen, weil ich dieses Not, was hier uppercase im ersten Absatz fett gedruckt geschrieben ist, überlesen habe. Ich habe eigentlich es so interpretiert, dass es diese Syntax in den ECMA-Standard soll.
Okay.
was ich irgendwie ziemlich creepy gefunden hätte, aber tatsächlich ist es ein Syntaxvorschlag, den Leute dann in so Transpiler, die irgendwelche anderen Programmiersprachen oder ECMAScript selber wieder in also runterkompilieren, wieder nach ECMAScript beziehungsweise JavaScript. Und ja, die Idee ist halt, du hast dann halt auch so eine Sprache für irgendwie spezielle Elemente und eine Template-Sprache und sonstige Sachen mit drin und du musst es nicht alles als String verarbeiten, sondern du hast da halt eine API für und so. Finde ich jetzt nicht unbedingt super hübsch und toll und so. Aber ja, wenn man da irgendwie eine Verwendung für hat, dann kann man das benutzen. Solange das nicht in den normalen ECMAScript-Standard reinkommt und dann in alle Browser wandert, ist es schon okay, finde ich.
Ist ja scheißegal, also selbst wenn es geben würde.
Das meine ich, also okay ist eine nette Form für ist scheißegal.
Ja,
okay. Ich wollte mich eigentlich eher drüber lustig machen, weil ich gedacht habe, Facebook will jetzt irgendwie JavaScript, XML-artige Syntax in JavaScript in den Standard bringen. Aber da dem nicht so ist,
alles in Ordnung.
Also kann man benutzen, wenn man möchte. Es gibt irgendwelche Projekte, die das schon verwenden. Ich würde es eher nicht tun.
Okay.
Ja. Wo wir nämlich vorher drüber geredet haben, das ist eigentlich ein Link, der von Felix kommt.
Oh shit, ein Link von mir.
Ja. Das mit JS Crypto.
Ah, ja.
Wo wir es nämlich vorhin hatten, dass man GPG ja im Browser machen kann und so, das ist tatsächlich diese Argumentation, gerade für GPG, wird in diesem Blogpost mal auseinandergenommen und mal erklärt, warum. Also der einzige, also man kann, also die Antwort ist, man kann schon Krypto in JavaScript machen. Es ist ein bisschen schwierig, das richtig zu implementieren, aber es gibt theoretisch Möglichkeiten, das zu tun.
Weil es ja schon so einfach ist, normal Krypto zu implementieren, ist dann aber noch ein ganz bisschen schwieriger in JavaScript.
Genau, also theoretisch, es gibt ganz viele Fallstricke, warum das irgendwie Probleme haben könnte. Also, aber man könnte Krypto schon in JavaScript machen, wenn man Glück hat, auch sicher. Aber man will es auf keinen Fall von der Webseite ausgeliefert bekommen, sondern wenn man es eigentlich, also wie man Krypto im Browser eigentlich haben will, ist als Browser-Plugin, dass man quasi die Krypto-Sachen in einem verifizierten Zustand von einer Quelle bekommt und dann benutzt du halt einen Chrome zum Beispiel oder ich weiß nicht, ich glaube Firefox macht das mittlerweile auch und dann wird einfach im Hintergrund ständig werden die Plugins upgedatet, ohne dass man davon was mitbekommt und dann kann halt auch sein, dass du mal eine sichere Version installierst dann irgendwann eine Version mit einem Backdoor bei dir landet. Also es ist halt immer schwierig, wenn der Code, der vom Server ausgeliefert wird, bei dir ausgeführt wird und du damit Krypto machen willst, weil du den Code halt einfach
anders ausliefern kannst. Ja,
ja genau. Und du hast den Code halt nicht in deiner Kontrolle. Du weißt nicht, ist der zwischendurch irgendwo mal manipuliert worden? Gab es da Man in the Middle, wo irgendwelche Backdoors reingepatcht wurden? Ist der Server generell vielleicht schon irgendwie bösartig und liefert dir irgendwelchen Minified, obfuscated JavaScript aus, wo er behauptet, es macht Krypto? Weil, sagen wir mal, ich denke, selbst Krypto-Experten sind auf die Schnelle nicht in der Lage, irgendwie mal JavaScript-Code durchzulesen und zu sagen, ja, diese GPG-Implementierung ist jetzt korrekt.
Jop, ist sicher.
Jop.
Aber das kann ich sehen von den Pixels.
Ja.
Ich höre es am Piepen der CPU, ob das korrekt war.
Piep, piep, piep,
genau.
Piep,
also wenn
oder
die, wenn
vom Hand auflegen, das geht ja jetzt auch schon.
Ja, deswegen sage ich da. Hand ich auflegen. Fühle, ob dieses JavaScript die richtige Krypto macht.
Ja, sicher.
Ja. Sehr gut.
Genau, darum ging es eigentlich.
Ja, also es ist ganz coole Zusammenfassung von den ganzen Problemen, die mit JavaScript im Browser quasi zusammenhängen. Und aber auch nicht nur einseitig, dass er sagt, okay, das ist alles Kacke, sondern es ist eine ganz gute Gegenüberstellung. Also finde ich
jedenfalls. Also wie gesagt, das TLDR ist, kann man machen, muss man aber aufpassen und wenn, dann als Browser-Extension.
Genau. Was ja früher oder beziehungsweise schon relativ lange gibt, zum Beispiel bei den Microsoft-Browsern, der Firefox kann das auch, Crypto-Keys generieren. Das kann dein Browser einfach so. Also der kann dir quasi einen Key generieren, ohne dass du quasi, dass du irgendwie JavaScript nachladen musst, sondern das ist quasi ein Teil von deinem Browser-Implementierung. Und da kann man dann sowas machen wie sein eigenes Zertifikat oder also seinen eigenen Schlüssel generieren für das Zertifikat und das dann signieren und das dann zum Server schicken und so weiter. Dass man, dass der quasi der private Schlüssel nicht von deinem Computer weggeht. Was eine relativ coole Sache ist eigentlich.
Ja.
Sehr, ja. Fly die weg. Oder nicht. So, genau. Du hast da drunter noch den JS Beautifier.
Ja, das habe ich nochmal reingeschrieben, weil irgendwo in dem Artikel kommt es halt auch, dass man so JavaScript-Code halt auch nicht unbedingt so behandeln kann, wie jetzt kompilierten Maschinencode, sondern dass es halt immer noch eine Hochsprache ist und auch wenn der obfuscated und minified und sonst was ist, du kannst auch einfach mal so einen Code-Schnipsel durch einen JS Beautifier jagen und der macht dir dann, formatiert dir den dann zumindest wieder so hin, dass du den halbwegs lesen kannst und dann heißen die Variablen halt, haben keine sprechenden Namen, sondern heißen ABC und der Code ist ein bisschen komisch umgebaut oder so, aber trotzdem, wenn du das wirklich willst, dann ist es relativ trivial, das wieder zu reverse engineeren im Vergleich zu
Assembler.
Assembler. Und selbst bei Assembler, ich glaube, du hast das vor einer Weile mal gepickt oder hast da einen Blogpost drüber geschrieben, selbst bei Assembler geht das ja.
Ja, genau. Also es geht immer überall. Bei Assembler ist es halt ein bisschen anstrengender, weil man so ein bisschen verstehen muss, wie der Stack funktioniert.
Ja.
Aber sonst, du hast genauso quasi Variablen, die kannst du auch umbenennen und du kannst es quasi tracen, was sich da verändert und wie sich deine Register verändern und alles, aber das ist trotzdem noch. Also man muss sich halt hart damit auseinandersetzen, aber es geht. Und bei JavaScript ist es wirklich so, wenn du, ich weiß gar nicht, gibt es so ein Tool, wo du dann speziell so minifieden JavaScript deobfuscaten kannst? Das heißt, du kannst dann, du hast deine Variable und die heißt jetzt A und du willst sie aber refactoren in was auch immer das A ist und dass du den entsprechenden Namen gibst, damit du dann leichter auf das kommst. Ich weiß aber nicht.
Also letzten Endes, das, was du meinst, ist ja eigentlich ein Feature, was ganz viele IDEs, also ganz viele integrierte Entwicklungsumgebungen anbieten.
Ja.
Das einfach so ein, also du könntest ja einfach sagen, okay, du nimmst dir irgendwie ein JavaScript, ein minified, obfuscated JavaScript, du jagst es durch einen JS Beautifier.
Genau.
Und dann sagst du halt einfach in deiner Entwicklungsumgebung jetzt hier mal diese Variable umbenennen. Da gibt es ja Refactoring-Features noch und nöcher bei ganz vielen Sachen. Und dann tut er das halt überall in dem Code ersetzen.
Ja, also das ist genau solche Sachen. Und da kommt, da geht es dann natürlich noch viel cooler und viel einfacher. Und du siehst dann, wie sich Sachen ändern und so.
Also da gibt es auf jeden Fall schon Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche speziellen für JavaScript irgendwelche speziellen Deobfuscators gibt. Also das, was ich halt so kenne, ist JS Beautifier, was schon mal irgendwie ein bisschen besser hilft. Aber auch ganz lustig, auch wenn du minified JavaScript hast, ist mittlerweile dein Browser sogar in der Lage, da irgendwie eine schöne Repräsentation draus zu machen. Also ich habe das schon, also wenn man irgendwie die Web-Developer-Konsole aufmacht, zum Beispiel bei Chrome oder so, dann sieht man da zum Beispiel auch schon bei JavaScript, also kann man da auch schon, wenn man da sagt, man möchte jetzt irgendwie Single-Steppen oder so, kann der auch schon halbwegs lesbaren Code draus machen.
Ja. Ja, genau.
Aber trotzdem
wird
es immer noch geblockt vom GNU Libre.
Freiheitsfrei SSL.
Ja.
Oh. Genau.
Aber dafür ist jetzt Rackback oder sind wir da?
Jetzt, nee, JavaScript Face Recognition Chisel.
Chisel Demo.
Chisel. Ja, das fand ich ganz cool. Also das ist einfach so eine Demo, was momentan mit JavaScript möglich ist. Und zwar benutzt der die Kamera-API, der benutzt Tracking.js, was so ein JavaScript-implementiertes Face Detection ist. So dass er quasi, der nimmt quasi mit der Kamera Bilder auf, dann erkennt er deinen Kopf. Dann malt er da mit JavaScript Feuer, Flammen auf deinem Kopf, auf deine Haare. Und dann benutzt er halt GIF.js, GIF.js, um da draußen Animated GIF zu machen. Und dann kannst du das halt nach Imgur hochladen und hast dann ein lustiges animiertes Bild von dir, wie du Dinge tust.
Aber es geht nur so halb gut.
Nee, bei mir geht's voll, 100%.
Nee, aber wenn
ich paste das mal hier in diesen lustigen Chat und die Leute können es dann nicht sehen, weil es echt lustig ist.
Oh, jetzt muss ich Rekord machen?
Genau. Ja. Also bei mir hat's auch nur so ein bisschen, man muss da schon genau vor die Kamera gehen, wenn das
Upload irgendwie eine komische.
Niemals!
No way.
Achso, sonst way. Kann man damit nicht machen. Ich kann es gar nicht nehmen, kriegen.
Nee, du musst es zu Imgur.
Du kannst es runterladen, glaube ich.
Ja, wo denn?
Downloaden. Denn?
Gibt's nicht.
Nee, gibt's nicht. Du musst es zu Imgur.
Ich kann es zu Imgur laden. Mehr kann ich da, oder ist mir selber hier speichern? Ja, okay.
Du musst deine Fratze nach Imgur hochladen.
Direkt nach Imgur laden.
Ja.
Imgur lädt nach Imgur hoch.
Nein, schön. Um Gottes Willen.
Niemals! Das ist keine freie Software, Mann. Das geht bestimmt doch gar nicht. Mit deinem Frei-Plugin.
Genau, das würde nie funktionieren.
Aber kannst du doch. Du kannst dir sagen, save as. Also du kannst da rechts draufklicken und dann kannst du ja damit machen, was du willst.
Save as.
Das habe ich auch gerade so getan.
Okay. Schön, jetzt kannst du damit alles machen.
Ja.
Ja.
Im Internet verbreiten, bloß nicht im Go.
Ist, finde ich, eine ganz nette Demo, um mal zu zeigen, was man mittlerweile so in JavaScript machen kann.
Schön.
Ja. Also, kann man mit rumspielen, kann man Spaß haben, vielleicht auch den Code nehmen und dann andere lustige Dinge drauf machen, zum Beispiel Hüte oder
so praktisch.
Norberte oder sowas.
Ja.
Außerdem kann man sich natürlich den Flydie brennenden Kopf Flydie auf Imgur angucken.
Ja, genau. Mein Gesicht gibt's nicht auf dem Blog dann. Gibt's nur im Chat, für die Leute, die jetzt gerade zuhören.
Nur im Chat.
Ja.
Ja. Kann man das hier liken? Favorite. Oder muss ich mich einloggen? Nee, das gibt's nicht. Gut. Keine Imgur. No Imgur for you. Warum macht der jetzt meine Kamera nicht mehr aus? Das ist ein bisschen scary.
Ja. Hast du das Tab noch offen?
Ich dachte nicht.
Also bei mir ist er aus und ich hab das Tab geschlossen.
Ja, okay. Ja. Wirklich, ich hab's Tab noch offen lassen.
Ha, Glück gehabt.
Gut. Jetzt habe ich schon gedacht, mein Browser trackt mich jetzt die ganze Zeit und malt mir irgendwelche Sachen auf den Kopf.
Genau, er lässt seinen Kopf brennen. Die ganze Zeit.
Die ganze fucking Zeit.
Kommen wir zu Rack.
Wir haben's.
Genau, Rack.
Rack ist back.
Naja. Also, was ist Rack? Rack ist quasi eine Web-Middleware, also die Standard-Web-Middleware für Ruby. Rack nimmt quasi so das ganze Requests parsen, irgendwelche Filter, sonst wie Parameter rausfriemeln, sonstige Dinge, so auf der untersten Ebene übernimmt es.
Mhm.
Und das ist so seit, ich weiß gar nicht, seit bestimmt 5, 6 Jahren oder so, hat sich das so zum Standard etabliert in der Ruby-Welt, so quasi jedes Framework, was man irgendwie in Ruby so kennt, basiert eigentlich auf Rack. Also es gibt Ausnahmen, es gibt zum Beispiel Webmaschinen, was irgendwie auch unter anderem sein eigenes Ding macht. Es gibt aber auch Dot Adapter für Rack, weil es halt auch von sehr vielen Application-Servern unterstützt wird. Aber so Sachen wie jetzt Ruby on Rails oder Sinatra oder Grape oder sonstige Dinge, die benutzen alle Rack unter der Haube. So. Und mittlerweile hat sich das Rack-Team, was das Ganze entwickelt hat, dazu entschlossen zu sagen, okay, Rack ist jetzt fertig, so, Feature complete.
Ist jetzt wie Tech.
Fertig.
Jo.
Fertig.
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 Genau.
Schön.
Ja.
Ja. Genau, also Rack ist jetzt fertig. Es wird noch so für Security Fixes und sonst was weiter implementiert, aber es soll jetzt quasi eine neue Middleware geben, die Rack ersetzen soll, wo sich dann andere Leute drum kümmern sollen, um irgendwie den Weg für das modernere Web zu ebnen. Also Rack hat halt so von sowas wie Websockets und dauerhaften Verbindungen und Longpolling und sonst was eigentlich keine Ahnung. Für Dinge, die irgendwie noch zusätzlich kommen sollen, dafür ist es eigentlich auch nicht gedacht gewesen. Und deswegen ist jetzt so der Schritt zu sagen, okay, wir arbeiten an einem neuen Projekt, das heißt nicht mehr Rack, sondern das heißt irgendwie anders.
Not Rack.
Notrag. Es gibt tatsächlich auch von einem der Maintainer, der auch an Rails und an Rack selber mitgearbeitet hat, von Aaron Patterson, der irgendwie Tenderlove auf Twitter ist und so. Da gibt es ein Projekt, das nennt er The Metal. Ich suche das mal kurz.
The Metal oder The Metal?
The Metal.
Okay, okay.
Das findet man, ich poste es mal in den Chat und pack's mal in die Shownotes. Das ist mal so ein erster Entwurf auf GitHub, so ganz frühes Prototypenstadium. Wie könnte denn diese Middleware aussehen, mit der wir in Zukunft arbeiten könnten, und was könnten wir da besser machen, wenn wir es jetzt mal von Grund auf neu schreiben? Ja, und das Fazit ist halt, Rack ist jetzt mittlerweile so feature complete, und alles andere soll sich dann mal soll dann mal von Grund auf neu gebaut werden für die Voraussetzungen, die heutzutage herrschen, und nicht wie vor ein paar Jahren, als Rack irgendwann mal geschrieben wurde.
Okay.
Jo, also kann man sich alles mal durchlesen. Fand ich ganz interessant, weil ich irgendwie halt so Webentwicklung in der Ruby-Welt mache, und da ist es immer ganz nett zu sehen, wie sich sowas entwickelt. Mhm. Gibt es sonst Kommentare dazu? Weiß ich nicht.
Das Problem ist halt, ich mache viel zu wenig mit Ruby, und das Einzige, was ich halt kenne, ist immer noch Flask, und das Coole an Flask ist halt, dass speziell mit Python Decorators relativ coole Sachen zusammen macht quasi. Dann kann man sagen, okay, speziell jetzt mit irgendwelchen Plugins kannst du dann sagen, Add authenticated heißt halt quasi, dass du solche, dass du die Sachen nur als authentifizierter User ansurfen kannst, und add, keine Ahnung, irgendwas anderes. Add Debug zum Beispiel kannst du dann sagen, für die Funktion möchte ich gerne Debug-Output haben.
Genau.
Und das finde ich halt bei Flask relativ cool. Das, weiß nicht, gibt es sowas in der Ruby-Welt, gibt es auch Decorators?
In der Ruby-Welt sowas Ähnliches, sag mal so, also in Rails machst du sowas in deinem Controller, da hast du sowas wie Before-Filter, da kannst du halt sagen, okay, du hast halt Methoden, die werden aufgerufen, bevor alle andere Code aus diesem Controller aufgerufen wird, und da kannst du halt auch so Authentication-Filter und so Geschichten machen, und ja. Also gibt's auch, funktioniert syntaktisch halt anders, allerdings ist jetzt Flask und Rack schon noch ein bisschen eine andere Geschichte. Also in der Python-Welt wäre WSGI, also quasi die Middleware, das Middleware-Äquivalent zu dem, was Rack in der Ruby-Welt ist.
Okay.
Und Flask, so wie ich das gerade beim spontanen Googlen gelesen habe, benutzen die auch WSGI.
Ja, also tatsächlich, dann wäre auch Rack gar nicht irgendwas, was mich, selbst wenn ich Ruby machen würde, würde mich das ja auch gar nicht so viel interessieren, weil schon der Ebene höher Dinge
tue. Genau, also die Middleware interessiert dich in dem Fall eigentlich nur, wenn du irgendwie Plugins da für die Middleware schreiben willst oder reinladen willst, dann solltest du halt wissen, dass die da ist, oder wenn du halt selber einen Web-Framework schreiben willst, dann interessiert dich die Middleware.
Ja, ja, ja.
Oder dann interessiert dich quasi dieser Standard. Ansonsten ist es sehr wahrscheinlich, dass so große Web-Frameworks wie jetzt irgendwie Ruby on Rails oder Sinatra oder so, dass die dann, sollte sich da ein neuer Standard durchsetzen, dann muss man da wahrscheinlich die unterste Schicht, diese Adapter, die halt momentan Rack benutzen, muss man die halt neu schreiben, und der Rest funktioniert dann wahrscheinlich wie gehabt.
Okay.
Also gehe ich jetzt mal davon aus.
Ja, gut. So. Muss man halt machen.
Muss man machen, TM. Ja, als Ruby on Rails ganz früh rauskam, oder auch als ich so die ersten Berührungspunkte mit Ruby hatte, da gab es ja Rack noch gar nicht. Und da hat dann zum Beispiel Rails sein eigenes HTTP-Handling und Parsing und sonst was gemacht.
Ja.
Und andere Frameworks halt auch, und irgendwann gab es dann Rack, und dann waren alle glücklich und alle haben Rack benutzt und hatten weniger Arbeit, weil halt das eine Komponente war, die halt die Arbeit von ganz vielen Leuten abgenommen hat, damit die das Rad nicht neu erfinden mussten.
Ja, klar.
Jo.
Finde ich gut.
Jo.
Auf jeden Fall mehr Sachen besser machen. Finde ich immer gut, speziell wenn es so tief ist, weil die Leute, die das dann darüber bauen, die freuen sich ja auch. Man muss ja nicht immer nur an sich selber denken, sondern auch mal an die Leute, die quasi den Shit darunter für dich bauen, weil das ist alles Arbeit, die sich, das, was sich Leute machen, quasi wovon du profitierst.
Genau.
Und deswegen finde ich es gut, wenn man Sachen überlegt, sich wenigstens besser zu machen, um dann quasi für die Zukunft Dinge zu bauen.
Ja. Schön. Gute Sache.
Sehr schön. Okay, man muss nicht alles neu erfinden. Manchmal erfindet auch nur Dropbox einfach neue Preise.
Mhm. Jo. Sehr praktisch.
Ja. Ich habe keine Ahnung, sie sind billiger geworden? Oder?
Ja, sehr viel billiger. Also sagen wir mal so, billiger jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, der Pro-Account, der hat auch früher irgendwie 10 Euro im Monat gekostet oder 99 im Jahr. Aber du bekommst, also ich glaube, früher, da war, hast du, glaube ich, bei Dropbox irgendwie 100 Gigabyte oder so bekommen für einen Pro-Account.
Jetzt kriegst du 1 Terabyte.
Ja, und das ist halt dann, das macht es dann halt schon interessant. So, also zum Beispiel jetzt irgendwie auch mal als, wenn das irgendwelche Sachen sind, wo man jetzt so Privacy-Bedenken oder mäßig kein Problem mit hat, die bei Dropbox hochzuladen, aber sagen wir mal, man macht jetzt irgendwie Landschaftsfotografie und man möchte seine RAW-Bilder irgendwo backuppen, dann ist halt Dropbox echt ein cooles, eine coole Sache. So.
Ja. Ja.
Ich wollte gerade schon fragen, warum muss man eigentlich der NSA noch Geld dafür geben, dass man seine Daten bei denen abliefert?
Ja, ist jetzt, ja, ich meine, Dropbox also ist ja mittlerweile.
Könnte man doch auch kostenlos machen.
So. Ja, ich meine, mittlerweile sitzt halt auch Condoleezza Rice bei Dropbox im Aufsichtsrat. Und also das hat alles so ein bisschen Geschmäckle. Ich selbst benutze Dropbox eigentlich auch noch hauptsächlich für irgendwelche trivialen Sachen, um irgendwie zum Beispiel meine gekauften E-Books irgendwo in einem zentralen Ort zu haben, sodass ich die überall zugreifen kann oder so.
Mhm.
Aber ja, ist, kann man schon machen.
Ja.
Also
ja, ja, klar.
Also ich meine, man kann ja, könnte ja sagen, okay, man benutzt irgendwie einen verschlüsselten Container oder so. Das hat wahrscheinlich, der hat wahrscheinlich dann irgendwie Probleme mit dem Synken von Dropbox. Aber theoretisch, also das Angebot ist jetzt kein schlechtes.
Ja, also was? Ja, also man kann sich natürlich immer überlegen, was da drüber zu krepeln quasi. Es gibt ja Box Crypto und keine Ahnung, wie die alle heißen.
Ja,
aber das ist alles nicht das Wahre einfach. Du willst das eigentlich richtig.
Wir wollen GCFS.
GCFS, genau. Was alles verschlüsselt in der Cloud, super schnell.
Redundant,
300 Millionen Geschwindigkeiten, egal wo du gerade bist, auch und wenn du nur Edge hast, soll es immer schnell gehen einfach.
Und wenn irgendein Dienst runterfällt, ist es dir egal.
Ja, weil, ist egal, gesagt, weil der ist ja auf, der genau, auf 10 verschiedenen Diensten ist es drauf.
Ja.
Ja, das wollen wir.
Ja.
Aber ist noch nicht, deswegen warum? Warten wir härter.
Ja, warum ist es noch nicht?
Genau, ich wollte noch kurz was zu Dropbox sagen.
Du benutzt es gar nicht mehr.
Ich benutze es gar nicht mehr.
Wie hast du es geschafft? Erzähl uns, wie, was,
also,
welche,
früher,
Nikotinpflaster oder was muss man machen?
Früher war es ja so, ich wollte ganz viele Gigabytes haben. Ja.
Davon bist du geheilt?
Ja.
Bist du zu den anonymen Gigabytern gegangen?
Ja, anonyme Gigabyte, genau.
Und hast gesagt,
nee, ich habe gesagt, okay, ich habe diese VPS und die haben voll viele Gigabytes. Und die sind nicht alle bei der NSA.
Die sind nur teilweise da.
Nur so ein bisschen. Nur dann die stehen nur daneben quasi.
Nur die in Amerika sind, sind da.
Ja, genau. Deswegen, ja, genau. Deswegen ist ja auch mein VPS in Kanada zum Beispiel. genau. Also ich habe das eine Zeit lang benutzt, dann irgendwie immer weniger. Und jetzt habe ich gar keinen Use Case mehr dafür. Das einzige Problem, was einfach immer noch nicht gelöst ist, ist der Datenaustausch zwischen Android und iOS. Und ich weiß nicht, wie man es anständig macht. Und wenn ihr gute Ideen habt, wie das am besten mit Bordmitteln funktioniert, dann
E-Mail.
Da ja, genau, ja. E-Mail. Du schickst eine fucking E-Mail. Du hast diese zwei Telefone beide in der Hand, ja? In der linken und in der rechten Hand. Und du schickst dir eine fucking E-Mail über die USA.
Ja.
Fucking shitfuck. Das kann's nicht sein,
das,
einfach.
Das reicht doch schon. Das müssen auch, können auch nur zwei Laptops nebeneinander sein. Was denkst du, wie oft ich Dateien per E-Mail verschicke?
Oh, ne. Wenn ich das sehe, dann kriege ich die Krätze einfach. Also ja. für zwei Laptop gibt es übrigens Python-M Simple HTTP Server oder Python-M HTTP.Server in Python 3.
Da bin ich aber auch schneller, wenn ich die E-Mail.
Nee. Doch. Wenn du da 2 Gigabyte verschickst, dann bist du nicht schneller mit E-Mail.
Ah, doch.
Nein, bist du nicht.
Nein!
Bist du nicht.
Egal,
nein.
Egal, wo
nein.
du bist.
Meine Gigabit-Glasfaserleitung zu Hause, hast du eine Ahnung.
Klar, und WLAN. Gigabit-Glasfaser und WLAN.
Ja,
nur deine
Gigabit-Glasfaser-Verbindung
daheim ist ja völlig egal, wenn dein E-Mail-Server dann irgendwie nur mit 100 Mbit angebunden ist, dann bringt dir dein Gigabit-Glasfaser halt nichts.
Das haben wir auch nicht. mit 200 Mbit angeboten.
200 Doppel-Mbit.
Ja, doppel.
Jedenfalls, das ist einfach ein Scheißdreck. Und genau, also zwischen zwei Androids gibt es was echt, echt Cooles. Das heißt, dieses Google Fistbump, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Google Beam, glaube ich. Mhm. Und du hast dann quasi NFC und die machen den Handshake, also wie sie jetzt Daten übertragen über NFC. Du bumpst die so gegeneinander und dann klickst du auf das Bild, was du verschicken willst und dann handeln sie quasi aus, okay, wir machen jetzt Bluetooth oder WLAN, Direct Connection, ist mir auch vollkommen egal, wie sie es machen.
Das geht.
Und genau, und dann wird dieses Bild verschickt und das geht schnell. Und du kannst dann die beiden Telefone auch wieder auseinandernehmen, also auseinanderziehen, weil bloß dieser initiale Handshake über NFC gemacht wird.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich halt so, ich benutze halt sowas wie jetzt Dropbox eigentlich fast ausschließlich, um Sachen mit Leuten zu teilen. So.
Ja.
Und da ist bei mir eigentlich, da ist bei mir halt Dropbox auch noch der de facto Standard, weil das ist halt so, keine Ahnung, ich mache kurz ein Bild mit meinem Handy und möchte das irgendjemand zukommen lassen, dann lade ich das schnell in die Dropbox hoch, kopiere einen Link, verschicke den Link irgendwo und egal was, wie, wo jemand ist, einen Browser hat man eigentlich immer, wo man auf diesen Link klicken kann. Ja. Und das Gegenüber braucht halt nicht mal einen Account.
Ja, also das mache ich mittlerweile tatsächlich mit OnCloud.
Also das.
Ja, dieses, ist ja auch ein valider Zweck. Also ich habe halt keine Lust, sowas selber zu hosten. Plus ich habe halt auch ganz viele so Shared Folders, also wo man dann halt so komplette Ordner mit Leuten teilt. Und das ist halt einfach irgendwie so ein Feature, wo dann irgendwie alle Leute auf der OnCloud-Instanz einen Account haben müssten und sonst was. Und
geht mittlerweile auch zwischen OnClouds.
Ich hab's dann
ja
probiert. Wow, shit.
Ja, aber mittlerweile, ja. Jeder, der an irgendeiner Uni ist, hat einen OnCloud-Account.
Aber also. Ich glaube, der Matt kann da nächstes Mal was drüber reden. Weil der hat der tolle Erfahrung gehabt.
Mit OnCloud?
OnCloud.
Echt?
Ja. Jedenfalls.
Ich habe gerade gesehen, das letzte File, was ich hochgeladen habe in die Dropbox, das war vor 6 Monaten.
Ja, okay.
Ja. Also ich sync zum Beispiel, wofür ich es halt auch gerne verwende, ist halt, ich sync meine ganzen Markdown-Files, da haben wir es wieder. Ich sync halt meine Markdown-Files für Notizen.
Notizen? Was? Ich habe gedacht, Dropbox. Sowas haben sie nur bei Huawei.
Genau, ja. Und halt, da sind zum Beispiel halt auch so Dinge drin, wie meine Vorbereitung auf unsere Sendung. Ist halt mein Teil der Shownotes dann drin, die ich dann irgendwann später mal in unser Dokument kopiere. Und das ist halt so für mich niederschwellig genug, dass egal auf welchem Device ich gerade irgendwo in der Sachen sehe, die mich jetzt irgendwie interessieren, die ich mir für die Sendung merken möchte, ich habe halt überall irgendwo einen Texteditor und einen Dropbox laufen, so dass ich das halt problemlos auch überall im Zugriff habe und auch überall Sachen reinschreiben kann. Und da habe ich bis jetzt noch keine wirkliche Alternative gefunden, die mir sowas anbietet. Also es gibt irgendwie... Ja, es gäbe jetzt noch die Möglichkeit, wenn man nur mit Apple Devices hantiert, gäbe es noch die Möglichkeit, irgendwie iCloud zu benutzen oder sonst was, aber letzten Endes ist
ja,
es ist auch
ja,
nur...
Das ist ja Pest und Cholera, verdammt.
Ja, das ist halt genau der gleiche Scheiß und Dropbox funktioniert für mich, für den Use Case halt auch gut genug. Also, aber im Zweifelsfall könnten diese Notizen oder diese Textdateien für mich halt auch öffentlich sein, weil da schreibe ich nur rein, über was wir in der nächsten Sendung reden wollen. Das ist halt irgendwie nicht wirklich...
Top Sekret.
Ja.
Also zum Beispiel Bilder verschicke ich über einen Messenger. Da habe ich jetzt keinen Schmerz mit eigentlich.
Ja, mein Problem,
ja, aber wenn du zum Beispiel so ein komplettes Album hast, was weiß ich, du willst irgendwie die letzten 30 Fotos irgendwie mit Family teilen.
Will man nicht.
Will man nicht. Ja, du vielleicht nicht.
Ich nicht.
Aber
ja.
Es gibt
ich
Leute,
da kein
die, machen, ja, okay. Die ja. machen das.
Ja, okay, das sehe ich auch ein. Ja. Das sehe ich ein, dass Leute
gibt. Nee, also mein Problem mit Sachen per Messenger verschicken ist halt, dass ganz viele Messenger die Bilder vorher klein rechnen und die dann beim Gegenüber in einer beschissenen Auflösung ankommen.
Ja, das stimmt.
Und das ist dann halt auch nicht schön. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt, aber für solche Sachen zum Beispiel benutze ich dann halt dieses Bildersharing über iCloud. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie im Urlaub ein paar Bilder mache und meine Freundin möchte die auch haben, weil die möchte die irgendwann mal irgendwo drucken lassen oder so, dann gebe ich die halt über iCloud frei. Funktioniert auch gut genug.
Okay.
Also ich merke tatsächlich, ich habe einiges jetzt in eine OwnCloud verlagert, weil es einfach gut genug funktioniert und man dann halt die Daten nicht direkt in die USA schieben muss. Einfach, weil an der Uni haben wir OwnCloud hier, ich betreibe auch noch selber eine und ja, dann lieber doch auf einen eigenen Server legen und alles andere mache ich tatsächlich in SparkleShare rein. Also Dropbox ist immer weniger in Benutzung. Mhm. Aber es ist ja auch okay so.
Ja. Nee, also bei mir ist es so, meine Dropbox-Benutzung ist unfassbar zurückgegangen, also so auch was das Volumen angeht und so, seit ich aufgehört habe zu studieren. Ja. Also
Ich habe auch so 50% von 25 Gigabyte hier verbraucht.
Ja, nee, es ist halt wirklich tatsächlich so, also ich glaube, Dropbox war halt so der Heilsbringer für die ganzen Studenten, um mal irgendwie Skripte und Mitschriften und sonst irgendwas zu sharen. Und ja, Ingo, ich weiß, dass die HDM zum Beispiel jetzt mittlerweile auch OwnCloud für die Studenten anbietet, aber ich wollte solche Dinge, die wir da teilweise auch inoffiziell geshared haben, wollte ich nicht auf Infrastruktur der HDM oder der Uni generell hosten. Aus zwei Gründen. Erstens, weil da halt, sagen wir mal, Leute reingucken können und dann vielleicht auch Sachen finden, die da getauscht werden, die vielleicht nicht der Fall, also nicht getauscht werden sollten. Und der zweite Grund ist, ich möchte mich niemals auf Infrastruktur verlassen müssen, die von Universitäten oder Hochschulen betrieben wird, weil die fällt immer dann aus, wenn man sie gerade braucht. Und plötzlich kommt halt dann die Uni zwei Tage vor der Klausur sonntags auf die Idee, mal das komplette Wochenende des Rechenzentrum runterzufahren, weil Wartungsarbeiten. Also auf sowas möchte ich mich nicht verlassen und deswegen ist es dann halt auch keine Option und da ist in dem Fall ist mir dann halt Dropbox lieber.
Ja.
Wir haben uns auch in der letzten Radio Tux-Sendung mit Sharing-Diensten nochmal auseinandergesetzt und der Legic hat auch sehr schön BitTorrent-Sync beschrieben.
BitTorrent-Sync?
Wie das funktioniert und dass er das tatsächlich gerade als Hauptaustauschdienst benutzt. Mhm. Ja. War mir auch gar nicht so klar. Wir haben zwar mal erwähnt, dass es das gibt und wie es so grob funktioniert, aber dass Leute das jetzt wirklich größer im Einsatz haben, habe ich auch noch nicht gesehen. Also wer wissen will, wie BitTorrent-Sync funktioniert und was es da noch so gibt, kann sich auch nochmal die letzte Radio-Tux-Sendung anhören.
BitTorrent-Sync, wenn du zwei Telefone in der Hand hast, dass es dann schnell geht?
Ich glaube, es gibt noch keinen Client für iOS und Android. Aber wenn es das gibt...
Für Android hätte ich jetzt gedacht.
Ja gut.
BitTorrent Sync Android. Aber das hilft mir wieder nichts.
Nee.
Weil das kann ich sie auch beamen.
Ja, kannst du machen.
Ja, BitTorrent Sync gibt es übrigens bei Google Play.
Na dann. Da fällt mir auch gerade ein, ein guter Freund von mir, der hat vor ein paar Monaten auch mal einen Blogpost geschrieben, wo es um genau so das Problem geht, wie kann man so zwischen Devices Datenübertragung machen.
Und was rausgekommen jetzt?
Es ist alles scheiße.
Oh nein! Verdammt!
E-Mail! Also der hat tatsächlich...
E-Mail!
Ich habe es jetzt gerade hier wieder gefunden. Der Blogpost ist The Sorry State of Peer-to-Peer iOS to Android Connectivity und da geht es halt um diese Frameworks, die auf beiden Plattformen, also da geht es jetzt nur um Android und iOS.
Ja,
und da geht es um die Sachen, die da verfügbar sind und letzten Endes ist das Einzige, was man irgendwie wenn ich mir die Tabelle jetzt wieder angucke, nee, es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit, die man
Dropbox
benutzen kann.
Hä? Dropbox.
Da geht's um Bluetooth Low Energy Central und das ist irgendwas, wo man ganz, ganz wenig Bits
21
pro Sekunde durch die Leitung
Byte
bekommt.
21 Byte, Mann.
Ja. Ja.
Okay, da kann ich es ja auch fucking ausdrucken, ja? Und du kannst es abmalen in deinem fucking Telefon mit Paint. Ja gut, das sagt. Das heißt, nix geht's. Aber vielleicht kommt der NFC-Byte und dann ist es genauso langsam.
Ja,
was ja total praktisch ist.
Vielleicht kommt ja das nächste iPhone.
Android Beam für iOS.
Nein, das neue iPhone bringt ja vielleicht NFC mit und kann dann Android Beam. Dann wird da alles gut.
Ja, das wäre cool. Aber dann musst du immer noch aussenden und dann handeln sie immer das 21-Byte-Protokoll aus, was ja auch nicht so praktisch ist.
Ja, besser als wenn sie Rauchzeichen machen würden.
Mhm.
Und das oder piepen oder so. Mhm. Oder Irda.
Irda, genau.
Ja.
Ja, dann brauchen wir. Genau, du hättest ein. Oh shit, ich habe den besten Plan. Pass auf, du hast ja zwei Kameras und zwei Bildschirme und die blinken sich gegenseitig in die Kameras an. Das ist der beste Plan. Da kommst du auf jeden Fall über 21 Byte.
Ja. Genau. Warum hat das eigentlich noch keiner gemacht?
Weil das so scheiße ist.
Ja. Ich meine, du könntest ja theoretisch ein Protokoll entwickeln, wo du QR-Codes in Animated GIFs reinpackst.
Genau. Dann hast du sowas wie bei deinem TAN-Generator Shit.
Ach, ja.
Ja, nee, da brauchst du einfach nur eine Kamera, die schnell genug ist, und irgendwie dann filmst du halt mit der einen Kamera das Display vom anderen ab und dann
so hast du traurig dann, einfach.
Das ist total wireless.
Total wireless.
Und das im 21. Jahrhundert. Fuck, echt.
Weißt du, du hast die Zukunft in den Händen, ja?
Und du kannst keine Daten austauschen.
Und dann schickst du das Bild nach USA, weil es geht schneller.
Ja, das ist...
Cancer.
Weißt du, die beiden können Internet und es geht einfach übers Internet.
Ja, die beiden können Internet.
Da gibt's auch den obligatorischen XKCD dazu. Ich habe den mal hier... Ich verlinke den auch mal schnell.
Ja. Leute, die IFA ist gerade.
Ja. Die ist aber noch nicht für Besucher gerade. Erst morgen.
Halt am Wochenende. Ich weiß nicht, ich habe das nie verstanden, was passiert denn auf der IFA. Das
IFA ist
auch wieder
cool.
So eine komische Krepelmesse, oder?
Nee, IFA ist lustig. Ja. Weil das ist eine Consumer-Messe. Das heißt, du kommst da hin und dann kriegst du Essen.
Ah.
Und du kommst da hin und du siehst die neuesten Fernseher, die du dir auch zu diesem Zeitpunkt kaufen kannst. Und nicht so, ja,
noch nicht alle.
Ja, aber viel Zeug
also,
einfach.
Da siehst du auch irgendwelche gebogenen Fernseher.
Ja, alles so Quatsch einfach.
Ewig groß sind, die du noch nicht kaufen kannst.
Ja. Aber viel ist so, du kommst da hin und du kannst dir Sachen anschauen, die du dir dann morgen beim Mediamarkt.
Ja, oder es wäre total ein gutes Ding für dich, weil du stehst doch gerade voll auf Kopfhörer, dann gehst du da hin, gehst in die Halle, Flydi.
Achso, Flydi.
Der steht gerade auf Kopfhörer, dann geht er in die Kopfhörerhalle und testet die ganzen scheiß Kopfhörer durch und nimmt sich halt den mit, den er haben will.
Ja.
Ich gehe einfach zu mir in der Firma, da hat gerade irgendwie jeder so zwei, drei Paar Kopfhörer zum Testen.
Aber da sind 100.
Aber nur zwei, drei.
Genau.
Ja, aber jeder und in der Firma arbeiten mehr als zwei, drei.
Das heißt, es sind 6.
Nee, das sind, glaube ich, 10 oder so.
Oh, 10! Mensch! Na gut, dann mach das doch lieber in deiner Firma.
Ja.
Jedenfalls auch der.
Da kannst du aber nicht noch den Designer und den Techniker fragen, der das Ding entworfen hat.
Ja, genau.
Das ist richtig, aber im Zweifelsfall gehe ich eh nicht davon aus, dass die auf dem Messestand stehen.
Ja, ab und zu hast du Glück.
Mhm. Bei der IFA.
Ja, egal.
Genau, also die IFA ist eine Consumer-Messe.
Ja.
Und das ist eigentlich relativ cool. Du hast auch sogar so einen kompletten Abteil, wo die ganzen China-Reseller hinkommen und wo du dir das Zeug billig schießen kannst am letzten Tag. Weil die es ja nicht wieder mitnehmen wollen, weil es ja teurer ist, das nach Hause zu shippen, anstatt das quasi einfach da zu lassen.
Ja. Als Kind fand ich die IFA total toll.
Er ist immer noch toll. Also es ist auf jeden Fall, genau, also du musst halt, es ist, ja.
Ja, also auf nach Berlin zur IFA.
Genau, ich werde auf jeden Fall auf der IFA sein.
Echt? Du gehst noch?
Ja. Okay. Aber nur, weil ich halt gerade da bin, zufällig.
Okay. Ja, wenn ich gerade da wäre, würde ich auch hingehen. Aber so ist es halt, der Weg nach Berlin ist dafür ein bisschen zu weit.
Ja, genau. Also nur für die IFA nach Berlin fahren, meh. Aber wenn man da ist, kann man da auf jeden Fall hingehen. Jo. Oder wenn man da wohnt.
Ja.
Ist schon lustig.
Ist auf jeden Fall eine nette Messe.
Ja, genau.
Gut, und Amazon hat jetzt angekündigt, ich weiß nicht, ob auf der IFA oder warum Heise das mit unter IFA führt. Ist auch egal. Amazon bringt Amazon Fire TV.
Ich glaube, das war sogar für die IFA. Also ja. Die haben auf der IFA quasi das vorgestellt.
Kann durchaus sein.
Und die haben jetzt gesagt, für Amazon Prime kriegen 50% billiger. Mhm. Also quasi anstatt 100 Euro.
Also erstmal haben sie gesagt, am 25. September
genau,
kommt
noch gar nicht
nach Deutschland raus.
Genau, ist noch gar nicht da.
Ja, und die Leute, die jetzt Amazon Prime halt gerade haben, können sich ein bisschen billiger schießen. Also da irgendwie
genau, die
Aktion
Leute, die
kurzzeitig... Ja, dann war die Aktion kurzzeitig vorbei und alle haben aufgeschrien und jetzt ist sie wieder da.
Oh, Glück gehabt.
Muss man auch dazu sagen, ich glaube, die Leute, die Amazon Prime haben und rechtzeitig vorbestellen, ich glaube, diese Aktion geht auch nicht ewig.
Bis Montag.
Ja. Genau, also bis Montag. Wir haben heute den 4. Also bis Montag, den 8. September, sollte man...
2014, muss man vielleicht
2014, weil wir werden ja auch noch in 500 Jahren gehört.
Genau.
Genau, muss man quasi vorbestellt haben, ansonsten muss man halt einen regulären Preis von 100 Euro zahlen, der auch okay ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass Amazon da sehr viel dran verdient. Ja.
Läuft mit dem The Fire Tablet und sowas alles läuft, also so ein Android, so ein abgespecktes, angepasstes,
genau,
Amazon Android, 2 GB RAM, 8 GB Flash, WLAN, Gedöns.
8 Cores, ja, glaube ich sogar, oder 4 Cores, ich bin mir gerade nicht sicher.
4 Cores.
4 Cores.
Quad-Core ARM. Ja. Genau, dedizierten Grafikchip hat es aber noch drin. Jo. Es soll auch nochmal einen extra Game-Controller geben, den man dann später nochmal für 40 Euro dazu kaufen
kann. Den kann man tatsächlich, also wenn man, also ich habe den ja schon vorbestellt, deswegen kann ich da ein bisschen noch was zu erzählen. Wenn man wird quasi mehr oder weniger dazu gedrängt, diesen Game-Controller auch mitzukaufen.
Und? Hast du den gekauft?
Muss man den kaufen?
Was? Ja. Also wenn man das in seinen Warenkorb legt, dann kommt hier, hey, möchtest du diesen Game-Controller mit dazu bestellen? Und dann riesiger Button, ja, hier irgendwie einen Warenkorb dazulegen und dann ganz kleiner Link, nicht mal Button, nein, danke.
Ach so,
ja. Da sind die irgendwie scharf drauf, dass man diesen Game-Controller kauft. Ich weiß nicht, ich glaube, Ingo hat ihn auch vorbestellt, oder?
Nee, ich habe ihn noch nicht vorbestellt. Ich mache das jetzt einfach mal.
Also, aber du hattest es vor, so rum war's.
Ja, nee, ich habe heute den ganzen Tag drüber nachgedacht, ob ich es mache oder nicht mache. Mhm. Felix hat es dann vorhin einfach noch gemacht.
Ich habe es ja gerade erst quasi gewusst, dann musste ich es ja direkt kaufen. Es hilft ja nichts.
Naja, ist ja. Also, was wäre so euer Use Case für das Teil?
Erst haben?
haben ist ein guter Use Case.
Also das Ding kann tatsächlich die Mediatheken von ZDF, ARD irgendwie abgreifen. Es kann zwar mein Fernseher auch irgendwie ein bisschen, aber das funktioniert total scheiße.
Ja,
und da hätte ich gerne was
beim XBMP
besser,
ist auch nicht so richtig cool.
Besser funktioniert. Dann kann es wohl auch Netflix, wenn es dann irgendwann mal rauskommt, kann irgendwie Mac Stone,
Amazon-Shit
natürlich, du könntest einfach gleich direkt auf diese Instant Prime Video Gedöns.
Das Feature ist es. Keiner weiß genau, wie es heißt, ist auch egal.
Ich glaube, es heißt Instant Video.
Instant Prime Video.
Wer sich den Namen ausgedacht hat, gehört erschossen.
Das hieß ja mal My Watch Video Ever.
Love Film gibt es immer noch, oder?
Ja.
Das weiß ich.
Love Film gibt es nicht mehr.
Doch, Love Film gibt es immer noch und ist
die
nur noch der
nur
DVD, Blu-ray.
Das ist ein Quatsch.
Und vorher hatten sie das auch, dieses andere Geschissel mit drin.
Ja, gut.
Also das wäre eine Möglichkeit, um wenn sie denn tatsächlich doch mal ein paar interessante Fernsehserien haben, irgendwie die darüber zu holen. Oder ich meine, wenn Netflix kommt, jetzt vielleicht ja irgendwann, vielleicht auch das dann da darüber zu gucken und nicht immer einen Laptop anzuschließen. Mich nervt es eigentlich immer, dass ich einen Laptop dran haben muss. Da kann ich auch, warte, da rage ich gleich nochmal rum. Ich habe...
Was noch kann, ist Chromecast.
Chromecast kann es auch?
Ja. Also das habe ich jedenfalls gelesen, was ja ganz cool wäre, weil ich habe mir überlegt, ob ich mir so einen komischen Stick hole, aber jetzt habe ich sie ja auszusehen quasi damit gekauft.
Ja.
Also das heißt, der hat dann quasi auch dieses ganze Chromecast-Streaming, also es ist quasi ein Chromecast-Endpunkt.
Ja, genau.
Sowas ist cool, ja.
Wo hast du das gelesen?
Das
habe ich jetzt nämlich nicht gesehen.
Okay.
Das wäre mir jetzt neu.
Aber vielleicht habe ich auch gelogen, vielleicht wurde ich auch angelogen vom Internet.
Also da zeig mir mal den Link dazu, weil das wäre jetzt tatsächlich... spannend zu wissen. Also ich habe nur gesehen, es kann halt die Mediatheken...
Also hier steht Amazon TV, Netflix, Chromecast. Das Fernsehen der Zukunft. Vielleicht ist aber auch Chromecast noch was daneben.
Chromecast ist was anderes.
Ja, ich weiß schon, was Chromecast ist.
Ist dieser HDMI-Sticky, den man einfach...
Ja, genau, dieser
stecken kann.
Stick. Ja gut, vielleicht geht's ja auch nicht.
Kannst du nochmal... Oder
aber das wäre auf jeden
vielleicht.
Fall ganz cool.
Auf jeden Fall, man kann diese ganzen Mediatheken angucken, Netflix, Spotify, Zattoo, Vimeo, Gedöns soll irgendwie alles gehen und dafür das einfach mal an den Rechner anzuschließen, an den Fernseher anzuschließen und die Sachen darüber machen, weil das, was mein Fernseher kann, ist einfach scheiße, das ist einfach nicht nutzbar. Da hätte ich schon gern noch irgendwie so eine Box, bisher mache ich das alles immer mit dem Blu-ray-Player, der kann halt zumindest die Sachen von einem Samba ziehen, aber halt den ganzen anderen Rest nicht. Dafür muss ich immer einen Rechner anschließen, immer meinen Laptop anschließen und da habe ich eigentlich keine Lust zu. Es wäre halt geschickter, wenn man irgendwie mit einem Knopf anmachen kann, mit einer Fernbedienung, wenn die gut eingerichtet ist und funktioniert, da sich die Sachen aussuchen kann und klick, ja, mach mal. Das fände ich schon geschickter und
wie heißt das Ding? Dieses Streaming von Chromecast, weil Chromecast ist ja dieses Gerät jetzt.
Aber ja, das heißt auch Chromecast.
Das ist auch Chromecast. Es ist
Goddammit, wer macht sowas?
Ja.
Ja, das Protokoll ist ja auch so.
Also, genau.
Ja, fuck me, echt.
Ja. Also, mein Use Case ist quasi, ich habe momentan ja schon mein eigenes Setup, was so eigentlich gut genug funktioniert, aber es ist halt ein bisschen nervig zu bedienen. Also ich habe halt, mein Setup ist, ich habe für so den ganzen einen Großteil des Zeugs, was wir so gucken, also das Zeug, was hier irgendwie, sagen wir mal, lokal in meinem Netzwerk verfügbar ist und das Zeug, was lokal über irgendwelche, über irgendwelche Mediatheken im Internet liegt oder so Dinge, die über Videopodcasts und sowas erreichbar sind, die laufen alle über den Raspberry Pi mit XBMC. Also so diese Sachen, keine Ahnung, da sind dann halt Plugins installiert für die Mediatheken oder für irgendwelche Podcast-Directories, wo man dann Videopodcasts angucken kann und so. Das tut eigentlich auch ganz okay, aber die Plugins sind halt nicht unbedingt immer die stabilsten und funktionieren total gut. Und der Raspberry Pi ist halt gerade, was das User-Interface vom XBMC angeht, schon relativ lahm. Das heißt, es ist halt auch nicht so richtig super toll zu bedienen, weil es halt das UI öfters mal ruckelt.
Mhm.
Zudem habe ich halt noch den Fall, also ich habe ja jetzt selber keinen Prime-Account mehr, aber meine Freundin hat noch einen. Und wir gucken da halt auch öfters mal irgendwelches Video-Streaming-Zeug über dieses Amazon Prime Instant Schlag mich tot, schieß mir ins Knie Video.
Ja.
Und dafür müssen wir dann halt jedes Mal die PlayStation booten, weil wir da halt die PlayStation 3 für dieses Video-Streaming verwenden.
Okay.
Und das wäre halt so eine Möglichkeit, also XBMC kann man halt auch auf dem Kindle Fire TV installieren. Also habe ich schon mal nachgelesen, es gibt quasi die Möglichkeit, dass du, also es gibt eine XBMC-Version, die auf Android portiert ist und die kann man da scheinbar laufen lassen.
Okay.
Ich habe auch irgendwie heute nochmal mit Marc geredet, der benutzt Plex dafür, also Plex ist ja auch so ein Streaming, Media Center, Gebimsel.
Ja, benutze ich auch.
Also, genau, und Marc benutzt quasi den Fire TV mit Plex zusammen. Und sagen wir mal, die Hardware, die gibt halt vor allem auch für den Preis, gibt die halt deutlich mehr her als jetzt irgendwie so ein Raspberry Pi oder sowas. Und es ist eine Fernbedienung dabei, die keine Sichtverbindung braucht, was ich auch ziemlich cool finde, weil momentan da benutze ich halt so einen Infrarot-Adapter, so einen Infrarot-Flirk-Stick, der quasi, den man irgendwie per USB reinsteckt und der dann eine Tastatur simuliert.
Okay, ja, ja.
Also das ist quasi so, den kann man dann programmieren, indem er dem irgendwelche Kommandos Fernbedienung beibringt und den steckt man dann halt über USB an den Raspberry Pi und der simuliert dann halt Tastatureingaben.
Also ich hab das tatsächlich bei mir jetzt auch gemacht. Ich habe mich endlich durchgerungen und ich habe dieses Infrarot-Shit mal aufgesetzt.
Zusammengelötet oder?
Nee, ich habe so ein China-Teil für irgendwie $5, was Sender und Empfänger ist. So ein HP Media Center-Teil heißt es, glaube ich.
Mhm.
Und das ist so das Standard-Dings, was du benutzen kannst. Und dort ist es dann wirklich so, du musst dich quasi drum kümmern, dass deine Fernbedienung richtig erkannt wird, dass die Sachen dann richtig umgesetzt werden, aber dann geht's relativ schnell so, dass du das dann auch für dein XBMC benutzen kannst. Das heißt, du machst dann nur noch das Mapping, sagst hoch, runter, links, rechts, okay, bestätigen und keine Ahnung was. Ja. Und das habe ich jetzt so gemacht, dass ich quasi alle wichtigen Buttons von meiner echten Fernbedienung für meinen Fernseher habe ich jetzt auch fürs XBMC gematcht. Das heißt, ich kann zum Beispiel jetzt den Computer runterfahren, wenn ich auf 0 drücke oder wenn ich laute leise mache, dann war es davor so, dass es nur für den Fernseher geht, aber der macht ja gar nicht mehr das Audio, sondern es ist das Gerät da drunter, was eine eigene Fernbedienung hat. Und das habe ich dann quasi mit diesem Sender emuliert, dass das quasi dann der Computer umsetzt, dass man dann wieder laute leise machen kann.
Mhm.
Und solche ganzen Sachen.
Ja. Also ich habe halt, ich habe ja vor, als der Mark in die USA ausgewandert ist, habe ich ja dem seinen Fernseher abgekauft.
Ja.
Damit quasi den Flick mitgeerbt. Ja. Und der war halt schon auf die Tastatur programmiert, beziehungsweise auf die Fernbedienung. Und das ist halt einfach das so eine Multi-Gedöns-Fernbedienung, wo man halt auch sagen kann, okay, ich schalte jetzt zwischen dem Modus für den Fernseher und dem Modus für einen DVD-Player oder sowas, schaltet man um und dann habe ich halt einfach den Raspberry Pi auf den Kanal von dem DVD-Player gelegt und ja, das tut eigentlich gut genug, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich selber benutze eigentlich auch lieber die iOS-App, weil die halt irgendwie bequemer zu bedienen ist und ich mich dann nicht durch das hakelige User-Interface auf dem Raspberry Pi kämpfen muss.
Ja, was ich ja aber cool finde an der echten Fernbedienung ist, dass du Knöpfe hast und dass du weißt, wo du hindrückst, weil das ist ein bisschen doof. Ich habe hab jetzt diese, wie heißt es, diese eine App, ich vergesse mal, wie die heißt. Jedenfalls, es gibt so eine XBMC-App, die man Yatzee, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, und die hat so ein Swipe-Brett in der Mitte und da kann man dann links, rechts swipen und dann macht er halt auch nach links und nach rechts. Das heißt, du musst nicht die Buttons suchen, weil es quasi mit Gesten gelöst ist. Und das ist eigentlich relativ cool.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem noch cooler mit einer Fernbedienung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also das Ding ist halt so, zum Beispiel, wenn ich jetzt Serien gucke oder so, dauert es mir zu lang, mich jetzt durch die ganze Liste von Serien, die ich irgendwo rumliegen habe, zu wühlen. Da benutze ich dann halt die Suchfunktion auf der iOS-App.
Ja, okay. Na gut, wenn du so viele verschiedene Serien schaust, dann geht's quasi nicht anders.
Ja, aber so generell, um mal Start-Stopp oder sonst was zu machen, ist halt so eine Fernbedienung schon niederschwelliger, weil dann muss ich erst mein iPhone anlocken, dann muss ich meinen PIN-Code eingeben, dann muss ich die App wieder starten und
ja.
Das ist halt irgendwie dann schon so eine Hürde zu viel. Ich fänd's halt natürlich auch cool, dieses Teil zu haben, weil es hat halt eine ganz nette Fernbedienung und die braucht keine Infrarot-Sichtverbindung und dann kann ich das Teil halt auch irgendwo hinter den Fernseher stellen und es nervt nicht und man hat trotzdem halt eine gute Verbindung mit der Fernbedienung.
Ja. Ja, stimmt.
Jo.
Schön. Oder auch nicht.
Okay, ich wollte noch kurz noch rumheulen.
Ja, dann mach
das. Bevor ihr mir hier das alles wegnehmt.
Oh, sorry.
Ich habe ja vorhin gesagt, ich muss immer meinen Rechner dann anschließen an den Fernseher. Und ich habe angefangen, eine neue Serie zu gucken, und zwar Person of Interest.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Der Matt ist auch totaler Fan von der Serie. Ich habe da mal irgendwie eine halbe Staffel geguckt und es hat mich sehr gelangweilt. Aber ist wahrscheinlich einfach nicht mein Geschmack.
Genau, ich finde die gut. Und habt ihr jetzt die erste Folge geguckt und gedacht, ja, weil gerade ist ja irgendwie so Serienpause und alle Serien, die ich so gucke, kommen gerade nicht.
Ja, ich gucke gerade einfach Voyager.
Ja gut, das habe ich vor Jahrzehnten schon geguckt, deswegen
kann man nochmal gucken.
Kann man auch nochmal gucken. Ich habe die auch alle auf DVD zu Hause. Jedenfalls eine neue Serie rausgesucht und bin bei Person of Interest hängen geblieben und habe gedacht, naja gut, okay, bist du mal ein loyaler Bürger, kauf sie mal bei iTunes. Also erst die erste Folge nur gekauft und dann die zweite gekauft und dann irgendwann gesagt, ja, Staffel vervollständigen. Bei den ersten 6 Folgen, super Sache, kein Problem, hat alles funktioniert. Und ab der 7. wollte das Ding dann einfach das nicht mehr abspielen. Und hat immer gesagt, nee, sie müssen hier irgendwie 90 Tage warten, weil irgendwie iTunes, Apple-Account, bla, blub.
Fucking.
Und ich hab gedacht, willst du mich verarschen?
Scheiße.
Ja, dann irgendwie rumgegoogelt und dann konntest du dieses Verzeichnis löschen und dann tut's vielleicht wieder. Und nix. Er sagt jetzt immer, nee, du darfst nur mit einem Apple-Account eingeloggt sein und eigentlich müsste 90 Tage warten, dass das wieder geht. Und ich denke mir, hä? Ja, ich war kurz davor, denen so eine Rage-Mail zu schreiben und mein Geld zurückzuverlangen, weil das einfach eine totale Frechheit ist. Ja?
Mach das doch einfach, weil Rage-Mails kosten nichts. Ja, außer genau. Du machst die E-Mail, dann kostet es 55 Cent.
Dann kostet es, genau. Die Leute wollen einfach, dass ich es mir illegal aus dem Internet lade. Mir ist es unbegreiflich, warum es so schwierig sein soll. Und dann ist es halt auch immer noch in so einem Scheißformat, das ist ja DRM, bla, fu. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, iTunes, ist mir egal, dann lad halt nur das File runter und ich spiel's mir irgendwo anders ab. Wenn du heute nicht willst, weil du heute dein WWchen XY hast, ja, dann mache ich halt irgendwas anderes mit dem File, weil es liegt ja auf der Festplatte. Nee, kannst ja nicht machen. Ist ein M4 irgendwas File, also MP4, aber es ist ja in einem DRM-Container und du kannst es nicht einfach irgendwo anders hin benutzen. Also sitzt du da irgendwie drauf und ich hab so das Kotzen gekriegt, dass es mir total die Lust vergangen ist, irgendwann jemals in näherer Zukunft wieder bei iTunes irgendwas zu kaufen. Also wenn es um Videos geht und um DRM-gekryptetes Zeug, bei tollen Audiofiles hat man ja diese ganzen Probleme nicht, weil das ist ja mittlerweile tatsächlich ohne DRM, da kann man ja mitmachen, was man will. Aber solange dieses mit den Serien und Filmen nicht besser funktioniert, muss es halt doch wieder einfach so aus dem Internet fallen. Die Leute wollen es scheinbar so. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. So, rumgeheult genug. Und dann, manchmal sagt er dann auch nur so, ihr Fernseher und die Verbindung kann irgendwie kein DCH irgendwas hier verschlüsseln.
DHCP, DHCP.
DHCP.
Kein DHCP, kein DNS.
Wo du auch denkst, hä? Gerade eben hat es doch noch funktioniert.
HDCP?
Ich glaube, was weiß ich.
Security,
ja. Glaub, HDCP.
Ja, Secure Crypto Shit.
Die ganze Zeit hat es funktioniert und irgendwo sagt er dann plötzlich, nee, will ich gerade nicht. Und du denkst, bist du bescheuert? Leck mich, ja? Ich will kein Krypto. Macht es doch einfach so, dass es geht. Ich habe schon dafür bezahlt. Und wenn ihr nochmal wollt, dass ich irgendwann was kaufe, dann macht, dass es geht. Ah, ich hatte so einen, also echt, weil dann habe ich die zweite Staffel habe ich dann anders besorgt.
Nee, hast du nicht. Die hat ihren Freund dann ausgeliehen.
Ja, auf Scheiben.
Ja, auf der BitTorrent.
Nein, auf blauen Scheiben.
Auf blauen Scheiben, Blu-ray.
Ja.
Natürlich.
Genau. Ja, also es ist echt, so viel mein Rage heute. Firmen wollen nicht, dass man Serien übers Internet bei denen kauft und abspielt.
Ja.
Nee. Jetzt gucken wir mal, ob das Netflix besser macht, wenn sie dann demnächst kommen und ob das irgendwie besser funktioniert. Wenn nicht, dann müssen wir halt noch irgendwie 10, 20 Jahre warten, bevor das funktioniert.
Also ich glaube halt auch bei in Sachen Netflix hast du halt auch das Problem, das Angebot ist halt sehr eingeschränkt und es kann sein,
Vielleicht sind die einfach groß genug und schaffen es, genügend Druck auf diese komischen Leute, die scheinbar Serien ja irgendwie doch mögen oder auch nicht. Ich weiß nicht, für wen sie die produzieren. Jedenfalls scheinbar
nur
nicht.
Nur für Masochisten einfach.
Nur für Leute, die lineares Fernsehen gucken wollen, scheint mir so. Da gehört unsere Generation ja irgendwie nicht mehr dazu. Außer bei Großsportereignissen. Bei Großsportereignissen verstehe ich ja noch Fernsehen. So, ja, ein lineares Ereignis, können wir alle zusammensitzen, super Spaß haben. Aber Serien möchte ich doch bitte gucken, wann ich will und wann ich Zeit habe. Und wenn ich 30 am Stück gucken will, dann will ich 30 am Stück gucken. Ja, und nicht irgendwie, wenn der Programmdirektor meint, ich die gucken darf, dann habe, soll, können.
Kann.
Jetzt hoffen wir mal, dass Netflix das vielleicht ja doch irgendwie hinkriegt. Und wenn nicht, dann muss es halt weiter aus dem Internet rausfallen.
Ja, von Freunden.
Ja, weil es. Ja, sie scheinen es so zu wollen. Wir reden ja auch schon seit wie vielen Jahren reden wir darüber, dass es nicht funktioniert und dass wir bereit sind, dafür zu bezahlen, ja. Und wenn du dann mal bezahlst, wirst du auch nur betrogen und verarscht an allen Ecken und Enden.
Und ausgelacht.
Ja.
Ja, so warst du, hast gekauft, du Kackno.
Ich verstehe auch nicht, warum es die ersten 6 Folgen getan hat, ja. Da habe ich noch jede einzeln runtergeladen und dann habe ich gesehen, okay, jetzt sind es irgendwie nur noch 3 Euro bis zum Serie vervollständigen, Klick, ja, super, Kreditkarte abgebucht, gefreut und danach ging es nicht mehr. Mir ist echt so der Hut hochgegangen, ihr glaubt es nicht. Gut, also das ist jetzt noch mein außergewöhnliches Mimimi zu dem Thema.
Außergewöhnliches Mimimi.
Dass Apple iTunes mit Serien irgendwie Probleme hat. Vielleicht macht es ja Amazon Fire TV ja besser, vielleicht auch noch schlechter. Wir werden euch die Erfahrungen dann demnächst mitteilen.
Das könnte auch passieren.
Genau. Dann hoffen wir mal, irgendjemand hackt es und macht wenigstens die Möglichkeit, dass man da doch ein XBMC oder ein Plesk oder sowas drauf tun kann.
Das wäre ja ganz gut.
Würde mir auch reichen.
Und das geht erfahrungsgemäß ja relativ schnell, weil der Attack-Surface so groß ist, so verdammt groß. Und das ist alles quasi das Gleiche. Was voll gut ist. Für dich jedenfalls.
Mhm. Einfach mal Systemd auf dem Fernseher.
Genau, Systemd, Mann.
Einfach mal ein Systemd reinbooten.
Ah, vielleicht hilft das, ja. Ja.
Systemd spielt dann demnächst auch HD-Videos ab und hat einen App-Store.
Systemd-Apps.
Also, ich meine, hey,
ich warum nicht?
Wenn's warum nicht?
Boot to Systemd.
Kannst du auf jeden Fall.
Ja, machst du jetzt schon.
Ja.
Boot to Systemd stimmt ja schon.
Ja, aber
Boot to Systemd stimmt schon.
Immer noch weiter. Ich mache ja danach noch was.
Ach so, ja, okay.
Und dann machst du nichts mehr danach.
Nee, es macht auch gleich, keine Ahnung, wir können auch gleich nächste Woche neu schreiben, wenn Systemd. Scheißegal, ich meine,
das kann man alles, kann man eh alles integrieren.
Das machen doch schon die Wayland-Leute. Genau.
Nee, aber es wäre doch mal cool so. Also ich meine, du kannst ja dann Systemd, kannst du auch gleich einen App-Store einbauen, dann kannst du dir irgendwie Angry Birds auf Systemd. Ich meine, warum nicht?
Ja. Du kannst ja auch irgendwelche coolen Sachen auf Systemd installieren. Das müsste ja kein Angry Birds sein.
Ja, das kann ja auch, keine Ahnung.
Stell dir vor, du hast so ein Programm, ja, und du kannst damit dann andere Pakete installieren, einfach so.
Oh mein Gott.
Zum Beispiel so Hardtop oder sowas, dann sagst du Systemd install Hardtop und dann wird's direkt in den Kernel reinkompiliert.
Genau.
Bam, nice.
So muss es sein.
Oh, gute Sache. In den Systemd-Kernel, der dann quasi neben dem Kernel noch ist.
Quatsch, der Kernel.
Du kannst dann auch Module nachladen.
Du kannst dann einfach Linux in Systemd integrieren.
Ja, genau. Dann wir haben hier einen neuen Kernel geschrieben. Ihr könnt jetzt direkt in Systemd booten, ohne das ganze Init-RD.
Gnu hört auf Systemd?
Alles auf Systemd. Ich glaube, Gnu hört, die haben was dagegen. Weil das, ja, obwohl, ich weiß nicht, wie ist es denn?
Tut nicht genug weh.
Warte mal, Gnu hört Systemd.
Nee, ich glaube, Systemd ist auf den Linux-Kernel angepasst. Ich glaube, Systemd läuft auch nicht auf BSD oder so.
Das läuft nicht auf Herd.
Linux-Kernel.
Das läuft auch nicht auf Herd dann.
Nee. Kann ja noch kommen. Kann ja noch kommen. Irgendwann.
Debian Herd. Und zwar, die haben gesagt.
Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Die benutzen doch jetzt endlich Sys5-Init.
Ach, sie sind jetzt auf Sys5-Init schon.
Jetzt gerade migriert.
Ja, das ist ja sehr fortschrittlich.
Ja, genau. Okay. Kommen wir zu etwas ganz anderem, nämlich Fitness-Tracker, die Erdbeben feststellen.
Ja, das fand ich ganz lustig. Also da gab es so einen Wired-Artikel, wo es halt drum ging, dass in dem Fall war das der Jawbone. Also das ist, ich habe ja so ein Fitbit, das im Endeffekt so ein Analog dazu, was halt so ein Armband ist. Und da gab es ja vor kurzem so Erdbeben in San Francisco. Oder beziehungsweise generell in Kalifornien. Und da haben die dann halt mal auch irgendwie so ein bisschen analysiert, wo denn die Leute von diesem Erdbeben gerade aufgewacht sind und wo sie am ehesten aufgewacht sind, weil die Leute dieses Jawbone halt auch benutzen, um ihre Schlafqualität zu tracken. Das fand ich ganz lustig, dass man da halt sieht, irgendwie, ja.
Da sind die ganzen Leute dann aufgewacht.
Ja,
so
also wo, zu welcher Zeit war welches Erdbeben und wann sind die meisten Leute aufgewacht?
Ja.
Und ja.
Nicht schlecht. Nicht schlecht. Also es ist cool, dass man quasi Technologie aus Versehen dann für andere coole Sachen benutzen kann.
Ja. Mehr tracken. Okay.
Gotta track all the things.
Genau. Uber ist so ein bisschen verboten.
Warum?
Ja, weil irgendein Gericht gemeint hat, ihr seid so ein bisschen verboten.
Das deutsche Gericht hat verboten, dass Uber nach Deutschland kommt.
TM.
Und
also das Landgericht Frankfurt-Main in einem Eilverfahren.
Genau, in einem Eilverfahren. Es hat gesagt, Uber dürfe seine App keine Beförderungswünsche von Fahrgästen an Fahrerinnen und Fahrer vermitteln, soweit diese mit der Durchführung der Beförderungswünsche entgeltliche Beförderung mit Kraftfahrzeugen durchgeführt würden, ohne im Besitz einer Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz zu sein. Es sei denn, bla bla bla.
Ja, also was heißt das auf Deutsch? Uber darf nicht, man darf quasi, wenn man diese Personenbeförderungs Dings,
Erlaubnis.
Ja. Wenn man die nicht hat, dann darf man quasi keine Leute mitnehmen, wenn einem die Leute sagen, wo es hingeht.
Genau.
Und
weil es dann kein Mitnehmen ist, sondern eine Abholung.
Genau, dann ist es kein Mitnehmen. Also wenn die Leute, also wenn einem die Leute sagen, wo es hingeht und wenn die Fahrt, wenn man den Leuten mehr verlangt, als die Fahrt selbst kostet, dann ist bäh.
Genau.
Okay. Und das ist quasi dann jetzt irgendwie so geregelt, dass man so Mitfahrzentralen immer noch erlaubt,
genau.
Aber irgendwie genau, mögen die halt geht. Uber nicht.
Genau, also es geht quasi darum, dass die ganzen Taxiunternehmen voll traurig sind, weil Uber billiger ist, weil sie sich halt nicht an ganz ganz viele Personenbeförderungsgesetze halten müssen.
Ist Uber aktuell. Tatsächlich billiger? Also ich habe
20%.
Okay.
Hab ich,
also ich habe tatsächlich auch schon ich habe ja von sowas überhaupt keine Ahnung, weil ich weder Taxi fahre noch irgendwie wahrscheinlich ein Uber-Auto bestellen würde.
Uber-Auto.
Uber-Auto.
Uber-Car.
Aber also ich habe auch schon irgendwo undefinierte Quelle irgendwo gelesen, dass Uber auch stellenweise teurer sein soll als ein normales Taxi.
Ja klar,
aber
wenn du deine fette Limousine dir bestellst, dann ist es natürlich teurer und das ist ja auch in Ordnung.
Vermutlich.
Aber wenn dann einer dich mit seinem, keine Ahnung, alten Golf abholt, dann ist es auch billiger. Mhm. Das Ding ist dann halt quasi kurz vom TÜV und fällt wahrscheinlich direkt auseinander nächsten Monat, aber es ist ja kein Problem für dich, weil du musst
ja nur irgendwie hin. Ja, ich weiß nicht, also wenn man so irgendwelchen Leuten zuhört, die ab und zu mal Taxi fahren, dann scheint Taxifahren ja auch irgendwie nicht besonders angenehm zu sein, weil dann irgendwelche nach Rauch stinkenden Leute irgendwie in alten Karren durch die Gegend fahren.
Okay, ich gebe dir einen Tipp. Du steigst bei solchen Taxen nicht ein,
ja,
sondern nimmst das nächste Taxi.
Du nimmst einfach das nächste Taxi, was nicht stinkt.
Genau, du nimmst einfach denjenigen, der nicht stinkt.
Ja. Kann man ja heutzutage machen.
Ja, weil genug Taxen da sind, nur meistens.
Ja, ich weiß nicht, ich benutze halt, wenn ich irgendwie versuche ja irgendwie Automobile zu meiden, so, weil ich irgendwie...
Hast du Angst? Müssen wir darüber reden.
Nö, das ist jetzt keine irrationale Angst, aber ich...
Eine rationale Angst.
Hä?
Eine rationale Angst.
Ja.
sehr gut.
Nee, tatsächlich halte ich halt Autofahren für sehr gefährlich, weil da halt jede Menge Scheiß passiert und wenn ich nicht unbedingt muss, dann fahre ich halt auch kein Auto. Und ansonsten benutze ich halt hier irgendwie so lokales Carsharing-Gedöns, wo man sich halt mal für ein paar Euro ein Auto in irgendeiner definierten Größe mieten kann und dann halt einen definierten Preis für zahlt. Und wenn ich halt irgendwie mal zum Möbelhaus fahren muss, um irgendwie Dinge abzuholen, dann kann ich mir dann Transporter mieten und ansonsten miete ich mir halt irgendwie was anderes. Aber das ist ja jetzt ein ganz anderer Use Case als so ein Auto, also als ein Taxi oder so ein Uber-Auto, Uber-Fahrer, Uber sonst was.
Uber-Fahrer.
zu mieten. Ja. Weil sowas will man ja dann im Normalfall, wenn man selber nicht fahren möchte oder wenn man selber irgendwie nicht von A nach B fahren möchte, sondern halt vielleicht auch einfach mal irgendwie Alkohol getrunken hat oder keine Ahnung, mit mehreren Personen unterwegs ist oder sonst was oder gerade kein Carsharing-Auto zur Verfügung hat. Ich meine, das sind ja eigentlich andere oder keine Bahnen fahren. Das sind ja dann so Use Cases, wo man dann vielleicht mal ein Taxi nimmt oder so.
Ja, oder aber wenn gerade keine Bahn mehr fährt, wenn man nämlich um 3 Uhr nachts irgendwie im Stuttgarter Hauptbahnhof ankommt und das ist nicht Wochenende.
Ja.
Also oder Sonntag, was auch schon wieder schlecht ist.
Ja, Sonntag zum Montag habe ich schon mal gemacht und dann hat der Taxifahrer gesagt, er hätte gern 30 Euro zum Nachhausefahren. Habe ich gesagt, nee.
Dann bleib ich
immer noch 2 Stunden hier.
Fickt euch hier, kein Geld kriegt ihr von mir. Ja. Fucking Uber-Leute, ey.
Genau, sagst du halt dann zum Taxifahrer, ey, dann hole ich jetzt den Uber-Fahrer.
Dann hol ich den Uber-Fahrer.
Machst du es dann billiger.
Und der sagt, nee, weil der ist an Gesetz gebunden. Und Uber nicht.
Kann den Taxameter auch ausmachen.
Ja,
kann er machen, aber der wird es nicht machen.
Ja. Kriegt dein kein Geld. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da gut und was ich schlecht finden soll. Ich habe nämlich auch schon irgendwie so Artikel über Uber gelesen oder angelesen, besser gesagt, um ehrlich zu sein. Wo halt auch irgendwie so ein bisschen beschrieben wird, wie die mit ihrer Konkurrenz umgehen und dass die da irgendwie teilweise so Fahrer der Konkurrenz bestellen, um sie abzuwerben. Und irgendwie scheint es auch alles ein bisschen fragwürdig zu sein, aber das tangiert mich jetzt irgendwie nicht wirklich, weil, wie gesagt, Straßenverkehr ist eh irgendwie komisch.
Hm.
Ja.
Okay. Jedenfalls, Uber ist vielleicht verboten, will aber sich nicht verbieten lassen und wir gucken mal, was bei rauskommt.
Ja, also ich beobachte das so von der Seite, aber eigentlich ist es mir egal.
Okay.
Dann WPS ist kaputt.
Was? WPS ist kaputt?
Nein, doch. Oh.
Oh. Was?
Oh. Ja.
Oh Mann, echt. Das sind wieder solche News, wo ich mir denke, so, wie schaffst du es überhaupt? Ist nichts los?
Nee, Sommer.
Es ist Sommerloch.
Ja, weil das WPS-Pins unsicher sind, ja.
Weiß
das
ist man jetzt, eigentlich schon lange.
Das ja. weiß man schon länger. Und dass man diese fucking Default-Passwörter errechnen kann für ganz viele Router, weiß man auch schon relativ lange. Und dass es das natürlich auch für WPS-Pins gibt, weiß man auch schon lange.
Aber jetzt hat es jemand zusammengeschrieben.
Jetzt hat einer in der Präsentation erklärt, nachdem ich darüber auch schon mal Präsentation gehalten habe. Damn.
Ja, du warst leider zu langsam.
Sorry. Oder, ja, ich war schon zwei Jahre zu früh.
Nicht wichtig genug, hat keiner
nicht
wahrgenommen.
Relevant genug, ja. Nee, das ist einfach.
Ah. Ja.
Nein, doch. Ah.
Echt. Ja. Also, WPS ist eins der Sachen, die ich tatsächlich bei jedem erstmal ausschalte.
Ich finde das geil.
Was,
ich
finde es geil. Achso, ja,
ja, also auch dafür. Aber wenn es dann auch funktioniert, ist es noch geiler, weil dieses WPS Pin-Button-Push-Ding. Das ist ziemlich nice eigentlich, wenn man sich das überlegt. Du hast dann quasi, du machst dann für einen ganz kurzen Zeitframe, machst du quasi dein WPS aktiviert. Das heißt, jeder kann sich connecten. Nur der Erste halt kriegt quasi den Key übermittelt. Dann kannst du so Sachen machen wie, du hast einen Drucker und du brauchst ihn im WLAN und du hast keine Tastatur an diesem Drucker. Das heißt, du kannst keine Pins eingeben oder keine Nummern oder Passwörter. Ja. Ja. Und dann drückst du diesen Button und drückst bei dem den Button und wenn es funktioniert hat, dann weißt du, dass du nie gehackt wurdest.
Ja, und dann musst du danach aber WPS gleich wieder ausmachen.
Nee, das ist ja quasi der One, also du drückst ihn einmal und dann
aber
ist vorbei.
Ja, zurzeit ist es ja nicht so, zurzeit ist ja meistens WPS immer an.
Ja, weil das auch super Quatsch ist einfach.
Ja, aber das ist ja das Problem.
Aber WPS, diesen, wie gesagt, dieses Push-Button-Dingsi finde ich cool, weil das gibt auch für OpenWRT kann man das quasi so einrichten, dass dieses WPS-Push funktioniert und dann sagst du lol SSH auf den OpenWRT-Router und dann kannst du da WPS-Activate machen und dann kannst du bei dem anderen drücken und dann funktioniert's. Oder du machst irgendwie, du mappst irgendwie auf den Button, aber das macht eh keiner. Okay. Jedenfalls, das finde ich cool. Doof finde ich quasi, wenn du gehackt wirst. Also, auch.
Also, wenn ihr WPS anhabt, immer macht's mal einfach aus.
Genau.
Immer.
Einfach mal ausmachen.
Ja. Weil das kommt nichts Gutes dabei raus.
Da kommt nichts Gutes bei raus, ja. Genau, also er macht hier über was redet er? Ich glaube, es ist wieder bloß eine Implementierung von WPS, so wie immer. Und dann kannst du natürlich aus der Implementierung dann irgendwie aus der MAC-Adresse oder so, kannst du dann den WPS-Pin errechnen. Aber das ist jetzt auch nichts Neues und das ist.
Tja.
Naja,
so ist es halt.
So ist es. Ja, genau.
Okay. Dann Google liefert alte Seiten aus.
Das finde ich eine coole Geschichte, weil du hast quasi alte Browser, ja? Es gibt immer noch
Old Browser.
Es gibt immer noch alte Browser.
Es gibt immer noch Leute, die den IE6 verwenden.
Genau, es gibt immer noch. Und diese Leute.
IE5 oder so.
Ja,
IE4.1.
Denkt drüber nach. Also irgendwo da draußen gibt es mit Sicherheit irgend so ein Graubart, der in seinem Keller mit dem IE4.5 surft.
Ja, genau. 4.1.
Heimlich, das macht da Richard Stallman heimlich. Der hat ja einen Windows.
Mein Gott. Oh yeah.
Mit seinem IE4.
Ohne das Plugin aktiviert.
Oder er hat tatsächlich noch den Netscape Communicator 4.
Ich weiß nicht. Ist der Free Software?
Nee, der ist nicht, der ist nicht unfrei genug. Das muss so Maximum unfrei sein. Was ist denn ein Maximum unfrei? Das ist schon der Internet Explorer, oder?
Ja, mir wird doch gar nichts mehr.
Naja, der basiert aber wenigstens auf Mosaic.
Ist das was Gutes?
Ja.
Ja, in der ursprünglichen Form.
Ja, naja, 4. Wird's noch ursprünglicher? 2 gab's noch, oder? Ja. 1 gab's aber bestimmt nicht.
Gucken,
es gab noch nie eine Version 1.
The most closed source browser. Was ist das?
Was?
Nee.
Most closed.
Nee. Es gibt nur eine Comparison of Open Source and Closed Source in der Wikipedia. Ich glaube, das habe ich verloren.
Ja. Also,
ich bin generd-sniped worden.
Auch Mosaic ist proprietary.
Oh, das ist gut. Dann wär's der.
Ja. Ist discontinued vor 17 Jahren.
Ja.
Jo.
Ja, so ist es.
Schön. Oder auch nicht schön.
Genau. Ja. Wir waren aber dabei, dass
Google
ausliefert für alte.
Genau, also Webseiten. Wenn du auf die mit dem alten Browser gehst du auf die Google-Seite und dann kriegst du die alte Google-Seite.
Ist cool.
Schon nice, hat man oder?
Noch jemand einen alten Browser?
Ich weiß es nicht.
Kann man eigentlich noch den Netscape Communicator irgendwie installieren auf seinem Linux?
Ich glaube, du kannst einfach den User Agent ändern und dann kriegst du die alte Seite.
Oh, das ist ja langweilig.
Ja, sorry.
Also ja, ich weiß nicht, vielleicht machen die sogar Feature-Sniffing oder sowas.
Ja, warum sollten sie es machen? Sie wollen ja bloß quasi für die alten Nerds, die werden nicht ihren User-Agent umschreiben, ja?
Ja.
Also wenn sie was nicht machen, ja, dann den User-Agent umschreiben.
Aber was ist, wenn ich jetzt ein IE4 benutze und da ein User-Agent von einem Chrome 530.000 reinschreibe?
Dann funktioniert Google bei dir nicht.
Ja.
Dann sagt Google, so sieht es in der Zukunft aus.
Ja, genau. Was du nicht benutzen kannst. Das ist quasi wie, wenn du dieses Plugin benutzt, was alle unfreies JavaScript blockt. Funktioniert nichts.
Ja.
Schön.
Nee, ich glaube, Google transferiert dich dann automatisch in die Zukunft.
Ja, genau. Dann wirst du direkt auf archive.org geschickt von Google. In die Zukunft. Zukunftsarchive.
So, jetzt haben wir hier eigentlich Thema DNS-Sex stehen, aber im Anbetracht der Tatsache, dass es einfach schon so spät ist, würde ich das jetzt nicht mehr anschneiden. Nur eine Sache, weil Pfleidi da auch gleich mit rumheulen kann. Ich muss mal heute meine ganzen Mimimis von der Seele reden. Ich habe meine, oder zumindest schon mal ein Domain jetzt umgezogen zu OVH, weil die einer der wenigen Provider sind, die tatsächlich DNSSEC schon können. Also du musst ja am Ende der zum Beispiel DENIC oder derjenigen, oder demjenigen, der die Domains normalerweise ausgibt, also in Deutschland ist es die DENIC, dann irgendwie sagen, okay, das ist jetzt der Schlüssel, den verwende ich wirklich, trag den mal bei euch bitte in eurem Server ein, dass auch wirklich die Vertrauenskette komplett ist.
Ja,
damit das alles stimmt.
Ja.
Und einer der wenigen Provider, die das können, ist OVH. Hetzner kann es nicht. Ich habe die jetzt mehrfach angeschrieben. Die haben immer so eine Standard-E-Mail zurückgeschrieben. Ja, wenn wir arbeiten dran, aber können noch nichts Genaues sagen. Wissen wir nicht. Blablub. Und dann deswegen habe ich meine Domain zu OHV gezogen. Und das war erstens sowieso schon mal ein Abenteuer. Und zweitens, das ist so ein scheiß Webinterface.
Oh mein Gott, das ist so schrecklich.
Das geht echt gar nicht. Du findest nichts.
Also das Ding ist halt auch, ich habe da gibt's irgendwo so ein Payment-Interface, wo man dann so für so ein Bankeinzug Kontodaten hinterlegen kann. Und ich habe irgendwann vor ein paar Monaten mein Konto gewechselt und habe dann irgendwie neues Konto eingetragen. Und seitdem habe ich es nie wieder hinbekommen, dass mir monatlich einfach die Kosten abgebucht werden, sondern ich warte dann einfach immer drauf, bis mir eine Mail kommt, da steht dann jetzt irgendwie, hey, in 2 Wochen läuft der Server aus und ey, in 3 Tagen oder ey, morgen. Und irgendwann ist es mir dann zu doof und dann probiere ich es mal wieder, das mit dem Konto mit dem Kontoeinzug das einzurichten. Ich krieg's aber, hab's bis jetzt die letzten 3 Male nicht hinbekommen und gebe dann meistens verzweifelt auf und benutze einfach meine Kreditkarte und damit ich es nicht ständig machen muss, sage ich, okay, jetzt buch mal fürs nächste halbe Jahr ab.
Okay.
Und dann habe ich den Schmerz halt erst in einem halben Jahr wieder, aber dieses Webinterface ist so schrecklich.
Also was cool ist bei OVH, deswegen hab ich da auch eine Domain, beziehungsweise eine gesharte Domain, ist, dass die eine API bieten für ihren DNS-Zone-Krempel.
Ja gut, aber das macht Hetzner auch alles.
Ja, aber die haben eine echte API, also ja. So. Du nimmst dann hier die SO-API, ich glaube, so also eine SOAP-API und du hast dann eine Whistle-Datei und du kannst dann sagen, export now. Und dann kriegst du die Zone, kannst dann drin editieren wie einen echten Text-File und dann machst du Import. Und dann hast du es auf einmal wieder bei OVH. Mhm. Und das ist schon voll nice.
Ja, wahrscheinlich sollte man nur mit der API reden, weil das
Web-Interface das Web-Interface darfst du dafür nicht benutzen. Also
vor allem sind auch irgendwie 2 Web-Interface. Du loggst dich in dem einen ein und dann, wenn du irgendwo hinklickst, wirst du aber auf das alte noch weil sie wollen irgendwie das alte ablösen mit dem neuen. Das neue sieht aber auch nicht viel besser aus als das.
Sie wollen es ablösen.
Und jedes Mal denke ich, warte mal, ich will das machen. Jetzt ist bloß die Frage, wo finde ich das in diesem Interface? Und dann denkst du hast es gefunden, aber dann sagt es dir, nee, hier geht's dann doch nicht. Und dann gehst du nochmal den ganzen Baum zurück und denkst, wo bist du jetzt falsch abgebogen? Eigentlich hätte ich erwartet, dass es da ist, nee, ist es aber
nee,
nicht.
Nee. Das denken viele.
Ich glaube, wenn ich mal den Arsch hochbekomme, dann ziehe ich halt irgendwo meine Sachen zu DigitalOcean oder zu Linode oder sonst irgendwas, weil ich habe bis jetzt noch keinen einzigen europäischen oder selbst deutschen Provider gefunden, wo das Webinterface und die Sachen, die man da einstellen kann, irgendwie halbwegs benutzbar sind. Das kann doch nicht so schwer sein.
Also wie gesagt, Soap API gewonnen. Du nimmst dann quasi nur diese Skripte, die funktionieren, und dann ist fertig.
Ja, aber ja.
Nee, weil alles, was du bei diesem DNS Zeug machen willst, ist du hast eine Zone. Du editierst diese Zone und dann lädst du diese Zone wieder hoch. Mhm.
Ja.
Und
ja,
alles andere ist einfach Quatsch.
Ja, aber ich rede ja gerade nicht über DNS. DNS ist nicht mein Problem. Mein Problem ist Server-Hosting und Bezahlung managen.
Oh, dann ist
aber das macht Hetzner eigentlich relativ gut. Also die haben auch ihr Webinterface irgendwann mal neu relaunched. Das ist jetzt alles HTML5, shiny, gedöns. Das funktioniert.
Und das kann man benutzen?
Da komme ich gut mit klar. Also klar, gib da mal. Beim Monitoring sieht es ein bisschen blöd aus, ist ein bisschen ungeschickt gelöst, da müssen sie nochmal dran. Aber bei allem anderen ist es wesentlich intuitiver, wesentlich verständlicher als OVH.
Also ich hab irgendwie Infrastruktur, keine Ahnung, bei OVH, bei Domain Factory, bei Host Europe und sonst wo. Und das ist alles überall ein ganz furchtbarer Schmerz. Und ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, einfach zu sagen, es ist mir völlig egal, ob da die NSA ihre Hand drauf hat oder sonst was.
Nein, darfst du nicht, Mann.
Ja, ist mir scheißegal. Wenn ich da meinen persönlichen Blog drauf hoste, den jeder angucken kann oder sonst was, dann ist es mir echt egal, ob irgendjemand da auf den Server gucken kann. Aber ich ertrage es nicht mehr, wie schrecklich und wie unbenutzbar diese ganzen drecksdeutschen Hoster sind.
Wenn es wenigstens deutsch wäre, der Superteil ist ja dann immer noch, wenn das Teil französisch ist, weil es ist eine französische Firma.
Ja, dann, OVH ist französisch.
Dann schmeißt dir das Ding irgendwelche, jetzt in Französisch, irgendwelche Erklärungen hin, und ich denke, wait.
Ja, ist mal, auch lustig.
Französisch ist ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal was könnte da so stehen?
Ja.
Also dass sie es noch nicht mal hingekriegt haben, alles in Deutsch zu transferieren, in ordentliches Deutsch, das ist auch so ein Ding. Oh, nee.
Ja, also ich glaube, ich würde mir da wahrscheinlich eher irgendwo mittlerweile irgendwie einen Hoster nehmen, wo ich davon ausgehe, dass es irgendwie gute Angebote gibt und das Management okay ist. Und dann halt mir einen Serverstandpunkt innerhalb der EU wählen, so wegen Latenz und Geschichten. Weil mittlerweile habe ich echt die Schnauze voll. Ich habe echt so viele deutsche Sachen ausprobiert oder auch europäische im Fall von OVH jetzt. Und das geht mir echt auf den Sack. So, um es mal ganz, ganz grob zu sagen.
Gut. Machen wir mal noch die anderen Mimis. Ich weiß nicht, welche. Du hast ja hier noch ein paar.
Ich habe ganz viele.
Wir sind direkt bei den Mimis gelandet.
Ja, der Ingo hat irgendwie, da wir jetzt schon bei den Mimis eingestiegen sind, hat der Ingo gerade unser Sendungsschema, was sich schon seit Anbeginn der Zeit quasi in Stein gemeißelt ist, hat er jetzt einfach mal umgebaut.
Ja.
Der Schuft.
Oh Mann.
Ja,
der das überhaupt?
Kann ich so, weil ich kann Markdown und ich kann Pad und habe ich gemacht.
Ja. Kannst Texteditor.
Ja, krass. Gut, gell?
Ja, ja. Mach's.
Wo wir gerade beim Pad waren, ich finde es mittlerweile jedes Mal unerträglicher, Etherpad zu benutzen, weil es einfach irgendwie immer rumzickt und das UI mit dieser komischen Sidebar oder so noch nie funktioniert hat. Und irgendwie es sieht nicht gut aus und es benutzt sich nicht gut und ich würde mal gerne experimentieren, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, mache ich das vielleicht auch mal, um irgendwie mal eine Alternative zu finden. Also vielleicht, ich habe jetzt mal mich von ein paar Tagen mal ein bisschen eingelesen. Etherpad Lite kann mittlerweile tatsächlich auch irgendwie Plugins und scheint mittlerweile auch Authentifizierung zu können.
Ja, vielleicht wollen wir das ja haben.
Vielleicht wollen wir das tatsächlich haben, weil dieses, also gerade auch diese Sache, also diese Version von Etherpad, die da in diesem Piratenpad benutzt wird, ist halt echt nicht cool. Also erfüllt irgendwie so halbwegs unsere Zwecke für unsere Shownotes, aber halt auch nur halbwegs.
Ich finde das okay. Also ja, ich weiß nicht, ich habe auch diese Seitenbar immer ausgeblendet, weil die eh sagt, aber...
Ja, also ist es halt jedes Mal für mich nervig, weil mein Browser denkt, die Seitenbar ist jetzt aufgeklappt, die wird aber nicht angezeigt, aber ich kann dann meine Farbe nicht ändern im Editor und ich, ja. Das ist ein
komischer Browser, also bei mir macht.
Nö, das ist bei mir so in allen Browsern immer, dass es irgendwie ständig diese Seitenbar nicht richtig tut.
Okay, also das Problem habe ich tatsächlich noch nie gehabt.
Okay. Ja, okay.
Aber gut.
Ja.
Aber ich habe kein Problem, irgendwie Etherpad Lite oder irgendwas anderes zu nehmen, wenn das besser funktioniert.
Ja.
Oder mindestens gleich gut.
Ja. Also ich hätte da tatsächlich auch gern auch mal Ideen, dass man halt auch sagen kann, okay, man kann irgendwie Text, der drin steht, annotieren und kann zum Beispiel seine Kommentare, also wir haben hier einen Link oder ein Thema, über das wir diskutieren wollen und dann kann man seine Kommentare irgendwo drunter schreiben, aber es ist da nicht Bestandteil des eigentlichen Textdokuments oder man kann es nebendran schreiben oder irgendwie sowas. Also für Podcast-Shownotes in Markdown, da ist, glaube ich, noch Raum für Verbesserung.
Auf jeden Fall.
Aber sollte dann mal irgendjemand TM machen.
Genau, macht das mal irgendjemand.
Ja.
Vielleicht haben wir tolle Hörer, die es jetzt einfach tun und wir gewonnen haben.
Nee, ansonsten habe ich es jetzt mal gesagt und vielleicht passiert ja irgendwann mal das Richtige. Man weiß es ja nicht.
Ja.
Ich habe noch so ein Mimimi, was Amazon Opsworks angeht. Also Opsworks habe ich ja vor in der letzten Sendung, in der ich dabei war, glaube ich, drüber geredet. Das ist halt auch so ein Aufsatz auf EC2. Und die anderen Amazon-Services, wo man quasi noch so ein bisschen Management und Monitoring und so Automationszeug obendrauf hat. Und das ist eigentlich auch ganz nett, weil da kann man halt seine Chef-Cookbooks damit ausführen und dann werden Maschinen automatisch provisioniert und man kann irgendwie auch sagen, man macht Autoscaling und sonstige Dinge. Also das nimmt schon Arbeit ab. Aber man kann für Chef kein JSON auf einer Layer-Ebene angeben, um bestimmte Attribute zu setzen. Und das ist halt irgendwie doof. Also in Opsworks ist es quasi so aufgebaut, man hat einen Stack, das ist so seine komplette Applikation. Und eine Applikation besteht aus Layern. Und Layer sind dann quasi, man hat einen Datenbank-Layer und man hat einen Application-Server-Layer und man hat vielleicht einen Load-Balancer-Layer und sonstige Dinge. Also ein Layer ist einfach nur eine Art von Applikation, die alle mit den gleichen Chef-Cookbooks provisioniert werden.
Okay.
Man kann zwar JSON-Attribute für Chef setzen, wo man dann sagt, ja, okay, ich habe vielleicht irgendwie Benutzerdaten oder sonst was, irgendwelche Dinge, die ich nicht in meinem Cookbook-Repository haben will. Und die trägt man dann quasi in dem Interface in Form von JSON ein, was man da setzen kann, aber das geht nur für den kompletten Stack und das macht es halt irgendwie blöd für mich, weil ich dann das da wieder außen rum arbeiten muss, weil ich halt einfach gerne bestimmte Dinge nur für einen einzelnen Layer setzen will und halt nicht für alles. Also ja, das sollte irgendwie feingranularer gehen und das ist irgendwie doof.
Oh, hast du mal einen Change Request gestellt?
Nö.
Oh, vielleicht solltest du das machen.
Hast ja.
Hast du den gekauften Support?
Ja.
Ja, dann solltest du das auf jeden Fall mal tun.
Mhm.
Und dann sagen die, lol, bezahl mir.
Ja, sagen die, wahrscheinlich ist in Planung, bla bla bla.
Morgen.
Mhm. Ja, nee, ansonsten ist Opsworks eigentlich ganz nett, aber das sind so ein paar Details, die dann irgendwie so in der Praxis nerven, weil ich habe mir ein Cookbook gebaut, wo ich halt mit einem Chef-Cookbook mehrere Dienste starten kann, mehrere Dienste, die alle zu der gleichen Applikation gehören und dann will ich einfach nur ein paar Attribute setzen, um zu sagen, auf dieser Maschine mach diesen Dienst an.
Ja.
Und jetzt muss ich mir damit behelfen, indem ich Wrapper-Recipes geschrieben habe, die einfach nichts anderes machen, als eine Variable auf True setzen, weil ich kann Custom-Recipes auf Layer-Ebene laden Und das tut dann auch, aber es ist halt ein totaler Umweg und es ist halt irgendwie ein Workaround für ein Problem, was eigentlich nicht da sein sollte.
Oh.
Naja.
Ja, also vielleicht missbrauchst du da aber auch schon wieder Technologien für Sachen, die so nicht gedacht waren.
Das weil kann natürlich
dieses Chef-Cookbook-Zeug ist ja eigentlich für einen Server.
Mhm.
Und wenn du den jetzt quasi ein Cookbook für mehrere Server hast, vielleicht ist es gar nicht so gedacht worden.
Vielleicht, ja. Vielleicht hätte ich auch einfach, also es gibt ja zum Beispiel, es gäbe ja zum Beispiel die Möglichkeit, ein generisches Cookbook für diese Applikation zu schreiben.
Ja.
Und da außenrum Wrapper-Cookbooks, wo dann die richtigen Attribute gesetzt sind und diese Wrapper-Cookbooks dann in den entsprechenden Layern verwenden. Hätte ich machen können.
Und jetzt kannst du einfach so runnen.
Ja, aber eigentlich ist es vielleicht auch mal ein Grund zum Runnen.
Ja,
ich glaube, ich habe das auch ins Pad geschrieben, als ich noch kein anderes Mimimi hatte, deswegen.
Ja, das ist okay.
Ja. Was ist mir noch aufgefallen? Ich habe so ein Kindle Old, ich weiß gar nicht, Kindle Generation 3 ist es, glaube ich. Also so noch so einer mit Tastatur und 3G und und endlich viel Internet.
Ja, das ist nice.
Ja, und ich lese da gerade relativ viele so Programmierbücher drauf und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass der Kindle die Angewohnheit hat, dass wenn man irgendwo ein Code-Listing hat in dem Buch, da sind auch dann, also in meinen Beispielen, das waren jetzt alles Sachen, die von einem Publisher gekommen sind, vielleicht lag es auch daran, jedenfalls waren da auch Zeilennummern in den Code-Listings und da ist mir aufgefallen, dass wenn du einen Code hast und das Code-Listing über zwei Seiten erstreckt, also man quasi zwischendrin einen Seitenumbruch hat, dann wird da eine Zeile Code gefressen, die einfach weder auf der einen noch auf der anderen Seite angezeigt wird.
Nein!
Und der einzige Weg, das dann den Code komplett zu sehen ist, wenn man die Schriftgröße verstellt und dann irgendwie das so hinskaliert, dass es irgendwie den Code, den man gerade angucken will, dass der auf eine Seite passt.
Jetzt ist halt die Frage, ob es das überall so ist, in allen Kindle-Dingern oder
also
bei deinem Kindle Old.
Ja, das weiß ich halt nicht. Ich habe nur den Kindle Old und wie gesagt, das sind jetzt auch alles Bücher von einem Publisher, also von diesem, oh Gott, das ist mir der Name, da wo ganz viele Independent Independent Programmierer E-Books veröffentlicht werden. Mir ist gerade der Name entfallen. Kann ich
nachdenken? O'Reilly.
Nee, nicht O'Reilly, sondern irgendwie bla.
Okay.
Ja.
Ist ja auch egal.
Warte mal, ich kann gerade mal kurz gucken. Ich habe den Titel eines Buchs im Kopf. Lean Pub. Von Lean Pub ist es.
Okay, alles klar.
Ich glaube, die letzten beiden oder die letzten drei Bücher, die ich da drauf gelesen habe, das war irgendwie Zeug, was ich irgendwann mal die letzten Monate bei Lean Pub gelesen habe, gekauft habe und mittlerweile dann jetzt auch mal gelesen habe. Und das war halt bei allen diesen E-Books so, dass der Zeilenumbruch irgendwie doof war. Ich hab's momentan noch nicht richtig debuggen können, ob es jetzt an meinem Device liegt oder ob es irgendwie ein Problem mit dem Format von dem E-Book ist oder so, aber es ist auf jeden Fall irgendwie
weird.
Seltsam.
Ah gut, so ist es halt.
Also,
manchmal sind Sachen kaputt.
Genau. Wo wir es vorhin schon hatten, ich habe mir vor kurzem, hat eigentlich meine ganze Kopfhörergeschichte eingeläutet. Ich habe letztens gedacht, ich habe ja mal erzählt, dass mein Fernseher keinen Klinkenausgang hat.
Ja.
Ich habe mir jetzt so einen 1,50 € Adapter gekauft, wo ich das dann halt einfach in AUX-Output reinstecken kann, wo ich dann Klinken-Dings hab. Und dann habe ich halt gedacht, das wäre eine gute Idee, dafür Wireless-Kopfhörer zu haben, um irgendwie dann mal Serien zu gucken zu können, ohne irgendwie Leute um mich rum zu nerven.
Ja. Voll der Plan.
Eigentlich gut, ja.
Ja, eigentlich guter Plan. Ich habe dann irgendwie so Sennheiser-Kopfhörer bestellt, die auch nicht günstig waren. Und sie waren einfach sehr schlecht. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ich habe sie aufgesetzt und das Problem war dann halt tatsächlich, sobald ich sie angemacht habe und die eine Funkverbindung zu ihrer Basisstation hatten, hatte ich ein hochfrequentes Rauschen auf dem rechten Ohr oder so ein Piepen mehr oder weniger, was auch irgendwie zwar leise war, aber deutlich wahrnehmbar und irgendwie dann waren die Controls an dem Kopfhörer irgendwie schlecht zu bedienen und bla.
doof.
Ja,
ob es auch gute Wi-Fi-Kopfhörer gibt? Ich weiß nicht. Oder,
also das Ding ist halt, die waren jetzt echt nicht günstig. Die haben jetzt 150 Euro gekostet. Da könnte ich eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwie gut, dass sie gut sind. Und aber ich habe da mal ein bisschen den Fehler gemacht, auch nochmal ein bisschen Musik drüber abzuspielen und es klang halt auch echt nicht gut. Mhm. Also mein Workaround ist jetzt einfach, ich hatte noch ein Klinkenverlängerungskabel, was irgendwie noch 2 Meter lang ist oder 3 oder so. Und das habe ich jetzt einfach an den Fernseher rangehängt und wickelt es dann abends einfach wieder, wenn ich dann ins Bett gehe, wickelt sich wieder zusammen und werf's unter den Fernseher.
Ja.
Also irgendwie, es scheint keine guten Funkkopfhörer zu geben, die auch tatsächlich irgendwie taugen.
Fuck, ey.
Naja. Ist irgendwie blöd, aber naja.
Okay,
kommen wir zum Lesefu. Ein Versuch was wert. Ja.
Kommen
ja.
wir zum Lesefu.
Genau, Lesefu. Laser.
Ja. Meins ist es nicht.
Das ist von Felix.
Wow, ich hab was. Shit. Ich lese doch sonst nichts.
Ja, diesmal hast du dafür aber ziemlich viel.
Was? Das ist alles von mir?
Nee, das ist nur deine Farbe. Die unteren Sachen.
Okay. Genau, also das eine, ich weiß nicht, wir hatten eigentlich, ich habe Gefühl, dass ich, ach so, ich wollte es lesen. Oh,
shit. es steht sogar nebendran.
Shit.
Sag mal, das ist ja das Ende der Vorbereitung hier.
Ich habe das ein bisschen angelesen.
Das hast du sehr gut vorbereitet, Felix.
Weiß.
Mensch, muss ich aber noch lesen.
Ja, dann mach ich das mal fürs nächste Mal.
Oh,
okay,
Gott.
Also ich habe jetzt hier noch, dann sind die ganzen Lesefuß von mir. Kann man auch mal machen.
Sorry.
Ich habe noch genug fürs nächste Mal gesammelt, weil ich habe ja E-Books gelesen, wie ich gesagt habe.
Ja.
Also ich habe auf einmal einen Blogpost, Design Tips for Developers. Das ist einfach mal so ein ganz netter Blogpost, der mal so ein bisschen beschreibt, was man denn tun kann, wenn man jetzt irgendwie Entwickler ist und irgendwie von Design keine Ahnung hat, wo man denn irgendwie mal Hilfe findet oder wie man irgendwie einsteigen kann, um mal irgendwie Sachen zu designen, die nicht aussehen wie Kotze.
Hm. Das finde ich gut.
Und das ist so, ist mal ganz so pragmatischer Ansatz. Was kannst du jetzt einfach mal tun, um irgendwie deine Design-Skills so zu verbessern, dass deine Apps irgendwie halbwegs benutzbar sind. Und da werden halt auch so Sachen angesprochen wie, schreib dein CSS nicht komplett selbst, benutze ein Framework dafür, benutze irgendwie richtige Icons, die irgendwie sinnvoll sind und nach was aussehen und guck dir einfach mal an, wie andere Apps designed sind und scheiß mal auf Photoshop, versteh erst mal CSS und so. Das sind eigentlich, finde ich, pragmatische, ganz, ganz nette Ansätze, die ich so auch mal versuche wahrzunehmen, wenn ich mal irgendwas baue.
Oh, schön.
Ja, was haben wir noch? Using and or in Ruby. Also Ruby hat neben dem logischen und oder Operatoren auch noch ein englisches and or. Die verhalten sich anders wie das logische und das logische oder, weil die einfach eigentlich eher für Control Flow als für logische Operatoren gedacht sind. Ich habe hier mal einen Blogpost von Afdi Grimm, der mal erzählt, wofür die eigentlich gedacht sind und mal erklärt, dass die eigentlich aus der Perl-Welt kommen und wofür man die dann eigentlich verwendet. Und kann man sich mal angucken. Also schön. Generell würde ich eher sagen, diese Operatoren lieber nicht verwenden oder lieber die normalen logischen Operatoren verwenden, weil da weiß man dann, was sie tun. Aber dieser Blogpost ist mal ganz sinnvoll, um mal zu sehen, für was die denn eigentlich gut sein könnten. Und oder dass man weiß, wie sie sich verhalten und so.
Okay, cool.
Was haben wir denn noch? So ein bisschen länglichen Blogpost, Authoring Chef Cookbooks. Da wird mal beschrieben, wie man so mit Bergshelf und mit Vagrant und mit sonst mal sich ein Setup aufsetzt auf seiner lokalen Maschine, um Chef Cookbooks zu schreiben, zu testen, zu versionieren und Abhängigkeiten zu managen. Und ja, das hat mir ganz gut geholfen, weil ich habe letztens so ein bisschen so ein paar nicht ganz triviale Cookbooks geschrieben und da hatte ich so ein bisschen am Anfang das Problem, irgendwie da reinzukommen und erstmal das Tooling außenrum zu verstehen und so, und der Blogpost erklärt es eigentlich ganz gut.
Mhm.
Dann habe ich so einen nicht technischen Blogpost, was allerdings von den 4 Sachen jetzt irgendwie so, finde ich, eins der interessantesten war. oder das Interessanteste, How the Other Half Works. Das ist ein Blogpost, wo es um jemanden geht, der gerade so auf Jobsuche ist und Jobinterviews macht und so als Experiment sich bei zwei unterschiedlichen Firmen beworben hat, die so mehr oder weniger von der Größe der Firma, von dem Ansehen der Firma und so weiter, vom technischen Gebiet vergleichbar sind. Und in der einen Firma hat er sich als eher als jemand in Richtung Manager beworben, der so Data Science Manager, und an der anderen Firma hat er sich halt mehr oder weniger als Data Science als Data Scientist beworben. Mhm. Und da geht es um die Erfahrungen, die der gemacht hat und die Arten und Weisen, wie mit ihm umgegangen wurde und wie seine Sachen, also wie bestimmte Dinge, die er jetzt nicht wusste, in Interviews gewertet wurden und so. Und das fand ich sehr interessant. Also da kommen so die, der technische Job kommt eher schlecht weg, was so der Bewerbungsprozess und der Umgang mit dem Bewerber und sonst was angeht. Also kann man sich mal angucken, finde ich sehr interessant, und da wird auch versucht, irgendwie mal zu erklären, warum ist das so und was könnte man denn in Zukunft irgendwie machen, damit irgendwie Bewerber für technische Jobs irgendwie cooler behandelt werden und man untereinander irgendwie besser agiert als jetzt irgendwie, wie aktuell der Status quo ist. Also ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, kann man mal lesen.
Ja, also ich glaube, ein großes Problem bei den technischen Interviews ist immer, dass die halt von Nicht-Technikern quasi auf der anderen Seite dann durchgeführt werden.
Da ging's auch teilweise dann um Interviews, die von Technikern durchgeführt wurden. Mhm. Und lies einfach mal den Blogpost, okay, fand ich, also war für mich jetzt zumindest so interessant zu lesen. Ich weiß nicht, das ist auch alles so ein bisschen sehr auf die USA und ich glaube auch im Speziellen auf die Bay Area zugeschnitten, wie da Sachen passieren. Ich würde sagen, nicht alles, was da drin steht, trifft auch auf Europa oder im Speziellen auf Deutschland zu.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall mal irgendwie interessant und zeigt einmal eine Perspektive, die man sonst jetzt nicht unbedingt sieht.
Okay.
Jo.
Kommen wir zu den Picks. Project Gutenberg, eigentlich was Flighty vorhin vorstellen wollte, aber ich erkläre es vielleicht kurz. Gutenberg, also Sachen, die Lesematerial, was schon nicht mehr mit Urheberrecht belastet ist. Belastet ist, ja, genau.
Trifft ja ungefähr zu.
wird da einfach zusammengedingst in einem Git. Also könnt ihr alle mitmachen. Super Sache. Lauter Bücher sind da jetzt schon drin. 43.000 Bücher sind schon in Project Gutenberg drin und es können gerne noch viele mehr hinzukommen, wo einfach das Urheberrecht abgelaufen ist und niemand mehr was bezahlen muss.
Oh, so schön.
Dann, wir haben ja heute schon über das Internet geredet und dass Google ja auch seine Seite ein bisschen anders aussehen lässt, wenn alte Browser da sind. Dann mal einen kleinen Artikel, wie das Internet früher so aussah. Ihr werdet euch ein bisschen gruseln. Macht es.
Oh nein. Zum Beispiel, wenn ihr auf Ingo seine Seite
geht. Ja, die ist ja Gott sei Dank nicht dabei jetzt.
Die ist nicht dabei?
Nee.
Was für ein Quatsch.
Die ist jetzt Gott sei Dank nicht dabei. Kann man mal drüber gehen, ja, wie so eBay und so aussah. Kann man
oder Facebook gucken, mit den Superhacker-Liedzeichen,
kann man da gucken, drin hatten. Ach, das Internet war schon einfach cool früher. So.
Damals.
Sah einfach schon, war nicht so voll. Nicht so voll mit Bildern. Hat einen nicht so angeschrien. War so schön simpel. Mhm. Ja.
Lang.
Ja, es gibt auch so Seiten, die sehen immer noch gleich aus. Diese Metafilter.com, die sahen immer noch gleich aus.
Metapreter.
Sehr gut. Okay.
Ja.
Und dann ein kleines buntes Bild, was sich dreht, also ein animated GIF, und man soll auf den grünen Punkt gucken und dann schauen, was passiert.
Und was passiert?
Ja, mach's doch mal kurz. Was passiert? Konzentriere dich auf den grünen Punkt.
Nee, Dinge passieren.
Ich klick's an.
Ich tu's nicht.
Ja, dann mach's zu Hause. So, das waren meine Picks.
Ja.
Deine Picks.
Ja, ich hab ein neues Spielzeug. Ich habe mir letztens also aus einem Impuls raus mal so ein Infrarotthermometer gekauft und damit kann man jetzt über von allen Dingen die Temperatur messen und das ist total toll.
Und das ist genau?
aus einer normalen Entfernung, also sagen wir mal aus einer so Entfernung, die angegeben wird von so Abstand 30, 40 Zentimeter, ist es schon genau. Bei anderen Sachen, ich kann es ja schlecht sagen. Also ich habe mal testweise so heißes Wasser gemessen und hatte da halt noch mein Kaffeethermometer, den ich sonst für meinen Filterkaffee benutze, drin, und da war es schon so halbwegs genauso auf ein paar auf eine Nachkommastelle. Also plus minus ein, zwei Nachkommastellen, aber so im Großen und Ganzen, für das, was man mit so einem Teil messen will, ist es schon ganz okay. Und ich weiß nicht, ich benutze es jetzt halt so spaßeshalber, um zu gucken, an welchen Stellen meine Pfanne schon heiß ist, um dann irgendwie ein Steak reinzuwerfen oder so.
Oh Gott!
Nee, das ist schon ganz lustig.
Ja, war man dringend.
Genau, dann habe ich noch irgendwie so ein Webgame und einen Particle Clicker. Das ist so ein...
Particle Clicker, ich habe aufgehört. Ich bin immer total abhängig von solchen Sachen so schnell.
Ja, das ist so ein lustiges Browser-Game, so ein HTML5-Browser-Game vom CERN. Da kann man dann irgendwie sagen, ja, man klickt hier in der Gegend rum und dann bekommt man da Daten und dann kann man da damit kann man damit Sachen forschen und dann bekommt man irgendwie Funding-Gelder und dann kann man irgendwie
Studenten einkaufen
und dann kann man Professoren einkaufen und wissenschaftliche Mitarbeiter und dann kann man irgendwie, also
Level 1.
Ja, genau. Ich habe mir dann irgendwann mal die Browser-Konsole aufgemacht und einen kurzen jQuery-Gedöns reingehackt, was dann automatisch tausendmal die Sekunde klickt.
Du kannst auch einfach in JavaScript sagen, gib mir unendlich viel Geld. Das ist JavaScript.
Ja, aber ich fand es lustiger, wenn ich dann sage, ich klicke.
Wenn jetzt. Die Sache ist, dass du nicht klickst, sondern dein Computer klickt.
Ja.
Das heißt, du kannst auch dem Computer jetzt sagen, ey, du hast 300 Millionen Mal geklickt.
Ja. Nee, das ist tatsächlich auch was, irgendwann, wenn man dann mal so Forschungsmitarbeiter und Studenten hat, dann klicken die für einen, dann kann man es auch im Hintergrund mit Tab laufen lassen.
Yay!
Aber also es ist mehr oder weniger so ein bisschen so ein Aufbaustrategiespiel. Ist auch Open Source, kann man auch auf GitHub angucken.
Cookie-Clicker.
Ist cool.
Genau.
Es ist der Cookie-Clicker, nur mit
ich habe schon 300 Bierstudenten. Jetzt!
Ja. Also, wer es nicht kennt, wer den Cookie-Clicker kennt, der weiß, dass das quasi das Gleiche ist.
Ja.
Nur mit CERN-Dingen.
Ja. Schön. Genau, also mit Particle Physics, mehr oder weniger.
Particle Physics.
Dann habe ich den Penametron.
Penametron.
Das ist ein Twitter-Account, der von einem Bot betrieben wird, der Leute retweetet, sodass ich dann zwei Tweets reimen. Also der macht quasi generierte Internetpoesie.
Lies doch mal eins vor.
Was haben wir denn hier?
Ein schönes.
I'm gonna do the same in Scotland too. Invest in people who invest in you.
Ach, ist das schön.
Oh.
Oh.
Fand ich ganz nett. Kann man mal gucken, wenn einem das interessiert. Was haben wir denn sonst noch? Ein superuser.com-Beitrag über Testen von SSL-Verbindungen, Kommandozeilentools, die man dafür verwenden kann. Also mein Use Case war, ich möchte sowas wie Telnet oder sowas wie Netcat haben, was SSL spricht.
Socat.
Socat kommt auch vor, oder es gibt in OpenSSL eingebaut, gibt es auch einen Client.
OpenSSL S-Client, genau.
S-Client, genau. Es gibt Telnet-SSL und es gibt Socat oder GNU-TLS-CLI gibt es auch. Das ist einfach mal so ein Post, der so mit funktionierenden Beispielen beschreibt, wie man mit, in dem Fall mit einem SSL-SMTP-Server mit einer Socket Shell spricht.
Ja, ich finde es immer noch erstaunlich, wie verkrepelt die Socat CLI ist. Ich verstehe es immer noch nicht, und ich weiß, es kann alles, es kann wirklich fucking alles, ja. Du kannst nicht nur irgendwie SSL und normale Files öffnen, sondern du kannst da irgendwie 100 verschiedene Modi fahren und die gegeneinander klatschen und das dann natürlich alles pipen. Aber
man versteht es einfach nicht.
Ich vergesse auch immer, was denn jetzt am Anfang kommt.
Ja. Ich habe tatsächlich OpenSSL S-Client benutzt, weil es ganz oben war, und ich habe Copy-Paste und da hat es funktioniert.
Also was das Coole bei Socat ist, du kannst Socat und dann was auch immer du machen willst, und dann findest du im Internet genau das, was du suchst, und zwar das Copy-Paste in deine Shell rein.
Ja, das ist super gut. Das müsste man mal automatisieren, indem man einfach so ein Kommandozeilentool hat, wo du jetzt sagst, irgendwie Socat ich möchte das und das machen und der hat dann schon eine Datenbank von Sachen drin und macht einfach dann das Richtige.
Ich glaube, das hat mal einer gebaut für Stack Overflow.
Mm, ja.
Und das hat dann irgendwie Stack Overflow geparst, ja, und die erste Antwort rausgesucht oder sowas.
RE-RF/.
Yeah. Er hat es nicht direkt ausgeführt, sondern hat sie, glaube ich, nur angezeigt. So,
ja.
Ja, das war ziemlich cool.
Ja. Genau, dann habe ich noch einen Podcast, den habe ich heute eingangs der Sendung schon erwähnt, 99% Invisible. Das ist so, ja, ich weiß nicht, also wenn man sowas wie Radiolab kennt oder Freakonomics oder so, so ein bisschen was in der Richtung, also so aufwendiger produzierter Podcast, also so aufwendiger im Vergleich zu unserem Podcast jetzt, also da werden halt auch noch Interviews eingeschnitten
und Musik
und so Musik auch, und Soundeffekte und so. Und das sind immer so, ja, so kurze, ich würde mal sagen, so Viertelstunde bis zu einer halben Stunde Beiträge über ein interessantes Thema, was man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Das, also diese Thomasons, von denen ich es vorhin schon hatte, kamen davor, da kommen Leute, die Banken ausgeraubt haben, also es gibt eine Folge über Bankraub, es gibt eine Folge über wie werden Geräusche bei Sportveranstaltungen generiert und aufgezeichnet und aufgenommen. Es gibt eine Folge über IKEA-Hacker und also relativ viele Sachen, relativ breites Spektrum und so ganz viele Sachen davon finde ich eigentlich auch ziemlich interessant. Ja, also das war der 99 Invisible Podcast. Dann habe ich mir so zum irgendwie in der Freizeit irgendwie mit dem Laptop mal irgendwo rumchillen oder mal zum Lesen oder sonst was, habe ich mir einen Sitzsack gekauft.
So praktisch.
Ja, also ist halt
immer brauchen.
Ja, also ich habe mir echt so überlegt, so ein Fatboy zu kaufen, aber die Original Fatboys, die sind halt schon sehr teuer und
unendlich teuer sind die Dinger einfach,
ist nicht. Ja, also die, also sag mal für ein bisschen Stoff mit irgendwie Füllung 160 € fand ich dann halt doch ein bisschen ja, ganz heftig. Deswegen habe ich mir jetzt einen irgendwie so ein Fatboy Fake gekauft.
Not Fatboy.
Ist ganz nett, kostet 60 €, kann man benutzen. Ich habe jetzt kein Original Fatboy da zum Vergleich. Also ich habe schon mal irgendwo mit anderen rumgespielt und die mal irgendwie ausprobiert. Es gibt noch andere, die haben irgendwie eine fluffigere Füllung, aber auf dem kann man halt irgendwie, wenn man den zurecht drückt, dann bleibt der dann halt auch so, wie man ihn hinstellt und dann kann man auch irgendwie bequem sitzen und das ist jetzt momentan so mein mit dem Laptop Chillstuhl / Lesesessel / wenn ich irgendwie, wenn meine Couch zu unbequem ist, lege ich mich damit vor den Fernseher.
Voll gut.
Und das Ding ist halt leicht und man kann es irgendwie in der Wohnung rumtragen und als Sitzgelegenheit für Gäste benutzen und so, ist ganz nett.
Den auf dem Boden rumlungern müssen.
Ja. Ja, nee, also ja.
Eigentlich schon.
Auf dem Boden rumlungern ist ja auch okay. Also. Zumindest für Gäste. Genau, dann gehe ich demnächst in Urlaub, deswegen werde ich auch in der nächsten Sendung nicht da sein und weil es mich jedes Mal furchtbar genervt hat, zu wiegen, also das Gewicht meines Koffers für einen Flug zu wiegen mit einer Personenwaage, habe ich mir jetzt so eine Kofferwaage gekauft für ein paar €50, weil das ist einfach um Faktoren weniger nervig, weil man da einfach irgendwie so ein Band um den Griff vom Koffer rum macht und es da einhängt und dann den Koffer mit dieser Waage hochhebt und dann sieht man, wie schwer der ist und man muss nicht irgendwie mit Mühe und Not den Koffer irgendwie so auf eine Personenwaage draufstellen, dass man sieht, dass man
weiß, weißt, was der Trick ist?
Ja.
Stellt sich einmal ohne drauf und einmal mit.
Ich weiß, finde ich aber trotzdem nervig und
finde ich doof.
Zudem funktioniert das, wenn man daheim ist, aber wenn man irgendwie an seinem Abflugort ist und vielleicht dann noch Sachen dort gekauft hat, die man auch noch mit einpacken will, oder Sachen, die man im Koffer hatte, also irgendwie verbraucht hat, wie Lebensmittel oder so, die man vielleicht mitgenommen hat oder was weiß ich, dann funktioniert das halt im Abflugsort nicht. Weil da hat man im seltensten Fall eine Personenwaage rumstehen.
Oh, okay.
Deswegen, und das Ding ist klein genug, dass man es halt irgendwo mit im Gepäck mitnehmen kann und tut halt.
Schön.
Jo. Soviel zum Thema. Ja, ich glaube, das war jetzt auch eine ganz schön lange Sendung.
Ja, allerdings.
Allerdings.
Ja, und wir haben noch nicht mal alles geschafft.
Ja, wir haben noch Themen für die nächsten 5 Sendungen, aber... Ja. ich glaube, unsere Qualitätsoffensive macht sich zumindest in der Länge der Sendung bemerkbar.
Keine Themen, trotzdem lang reden.
Ja.
So schön.
Ja, genau.
Dabei bereiten wir immer was vor.
Dafür, genau, wir sind so gut vorbereitet.
Also außer der Felix.
Ich habe zwei Sachen nicht gelesen, es tut mir unendlich leid.
Aber stand es daneben.
Ja, ich weiß, aber als ob ich in den letzten, das war in diesem drin, oder?
Das war im letzten auch schon drin, das ist nicht gelesen. Egal, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit, passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät und bis zum nächsten Mal. Holdriho. Ciao, ciao.
Ciao.
Felix, nee, ich sag nichts mehr.
Ich sag nichts nicht mehr.
Ich sag jetzt nichts mehr. Wir haben alles gesagt, was zu sagen ist.
Genau, wir haben alles gesagt, was es jemals zu sagen gibt. Deswegen.
Es ist genau 0 Uhr.
Ja, wunderbar.
Schön, fertig.
Okay, dann machen wir auch Schluss.
Ja, fertig.
Sonst dauert es hier zu lang. So.